Schlägerei auf dem Vergnügungsfest, Überfall auf Bob und eine nächtliche Verfolgungsjagd. Es sieht ganz so aus, als sei der junge Detektiv zwischen zwei rivalisierende Gaunerbanden geraten. Die heiße Spur führt zur Plattenfirma Galactic Sound. Hier sind auf mysteriöse Weise Masterbänder verschwunden. Aber wie schmuggeln die Musikpiraten die Aufnahmen aus dem Haus?
Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Zentrale, mit einer, ich würde schon beinahe sagen, wieder eine Premiere.
Sensation.
Es ist eine Sensation, wenn man ehrlich ist, weil heute an meiner Seite und ausschließlich an meiner Seite Benjamin Kasper.
Und derjenige, der fast immer hier ist, Thomas Freitag.
Dankeschön.
Aber dass wir beide zusammen sind, Thomas, du hast bei Instagram gepostet, das ist fast ein Jahr her, dass wir beide alleine eine Folge gemacht haben.
Und das stimmt wirklich. Wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, haben wir beide das letzte Mal im Oktober 2020 alleine, ohne diesen nervigen Sabberheini hier, eine Folge Zentrale besprochen.
Ernsthaft? Welche Folge war das?
Wir haben letztes Jahr im Oktober haben wir zwei Folgen noch gemacht. Oder drei sogar. Warte mal, wir haben die Geisterinsel gemacht. Wir haben diese Kurzgeschichte besprochen, wo Bob in der Vergangenheit ist. Und Rufmord. Das sind die letzten Folgen, an die ich mich erinnere, die ich nur mit dir gemacht habe. Und das ist alles fast ein Jahr her.
Ein Jahr her.
Ja, wie kommt's? Wo warst du? Also ich weiß ja, wo du warst. Aber
also erstmal muss ich sagen, dass mir das ein bisschen Depression macht, wie schnell so ein Jahr vorbeigeht. Also dieser Podcast, merkst du, da merkt man eigentlich, wie schnell so ein Jahr vorbeigeht.
Immer.
Ist das mal aufgefallen?
Immer.
Ja, aber mit diesem Podcast noch mehr.
Mhm.
Ich habe übrigens keinen Popschutz. Was ist hier los?
Soll ich den holen?
Meinst du, das bringt was? Habe ich dann schon gepustet?
Bringt nur was, wenn du in der Lage bist, für die zwei Sekunden, die ich jetzt vom Mikrofon weg bin,
was
zu überbrücken.
Was erzählen. Okay, ich überbrücke.
Das kriegst du nicht hin, das weiß ich jetzt schon.
Du weißt doch, dass ich das hinkriege. Also, pass auf. Thomas steht auf. Thomas öffnet die Schlafzimmertür. Das war's schon. Das hätte ich jetzt nicht überbrücken können.
Nein. So, pass auf, um mal zu beweisen, wie professionell wir geworden sind, damit man jetzt nicht dieses Geräusche hört, während du den Popschutz zärtlich über das Mikrofon schiebst, werde ich dein Mikrofon muten.
Okay.
Geil, oder? Was man alles machen kann. Und in der Zeit werde ich überbrücken. Pass auf, Achtung hier.
Okay.
So, ja, ein Jahr fast nichts mehr mit Benjamin gemacht und wir werden jetzt eine schöne Folge heute besprechen. Bevor wir das aber machen, sag mal was.
Hallo?
Ja, da ist er wieder.
Hör ich mich denn noch gut an oder bin ich jetzt zu leise?
Dann muss ich mal kurz checken. Ja. Sag mal.
Sag mal hier was.
Ja, ist okay.
Ja, reicht.
Ist okay. Mhm. Benjamin, du wolltest als Einstimmung, so um ein bisschen fröhlich in diesem Podcast zu starten, von meinem Bäcker mal wieder erzählen.
Ja. Bevor wir vom Bäcker erzählen, mich interessiert noch, warum wir beide ein Jahr nicht aufgenommen haben. Liegt es daran, habe ich dich zu sehr geärgert, dass du kein richtiger Fan bist vielleicht? Oder dass eingedeutscht wurde? Du guckst so böse. Also ist jetzt schon wieder nach der Aufnahme ein Jahr vorbei,
ich
oder?
Ich ärgere mich ja wirklich immer über dich, egal was passiert. Egal, also selbst wenn du guten Tag sagst, könnt ihr schon die Fresse hauen.
Verstehe ich.
Ja, vom Aggressionslevel her. Aber ich denke mir mal, um ein bisschen wirklich ernsthaft zu antworten, es hat sich wirklich einfach nicht mehr ergeben, sowohl vom Zeitfaktor als auch, dass es gibt ja so viele Leute, die da draußen schreien, die sagen, wir wollen nur Folgen zu dritt, wir wollen nur Folgen zu dritt, nein, wir wollen Folgen mit Olli und Thomas. Das ist einfach irgendwie nicht mehr zustande gekommen.
Aber so, ja, obwohl man ja sagen muss, wir planen ja gar nicht so, sondern so, wie es kommt. Also es war wirklich nicht mit Absicht, dass wir keine aufgenommen haben.
Ja, aber ich möchte auch diese Folge, die wir heute mit dir besprechen, die will ich schon seit Anfang des Jahres mit dir machen.
Ja, ich habe ja auch Anfang, wann habe ich das Buch gelesen?
Ja, Anfang des Jahres.
So lange ist es?
Nein,
schon?
Weiß ich nicht, glaube, aber vor zwei Monaten vielleicht.
Schon wieder ein bisschen her.
Ja, wer hat dir das tolle Buch geschenkt dafür?
Hast du mir das geschenkt?
Natürlich.
Natürlich, als ob du mir so...
Wer denn sonst?
Als ob du mir so viele Bücher schenkst.
Ich habe dir so viele Drei-Fragezeichen-Bücher im Laufe dieses Podcasts schon besorgt.
Ja, aber du betonst es auch denn immer.
Immer, ja.
Ja, aber da hast du es nicht so sehr betont, weil ich kaufe ja auch jedes Buch, kaufe ich, oder jedes Hörspiel, was wir besprechen, kaufe ich auch bei eBay. Also meine Drei-Fragezeichen-Sammlung wird langsam größer. Und ich habe sogar die Schätze, also ich habe zwei Spiele, zwei Drei-Fragezeichen-Spiele.
Ja.
Und, was du auch nicht hast, ich habe... Was hast du bei mir gesehen, wenn du bei mir stehst in der Wohnung? Achso, das kommt dir gar nicht vor. Nee. Irgendwas habe ich noch. Das Exit-Spiel. Das Drei-Fragezeichen-Exit-Spiel.
Ja, richtig.
Ja. Da haben wir ja schon 2019, glaube ich, gesagt. Oder so,
das ist es. Genau. Aber auch das schaffen wir nicht. Ja. Aber wir werden es schaffen, das weiß ich. Ja. Jetzt erzähl doch mal deine Bäckergeschichte.
Die Bäckergeschichte, pass auf. Nach einem Jahr war ich, also ich komme ja bei dir hier so aus dem Park und sehe schon von weiter weg so diesen Bäcker. Also man kommt aus diesem Park und sieht direkt diesen Bäcker. Hm. Und jetzt dachte ich schon, zu, weil die bauen ein neues Schild dran.
Hm.
Wie finden sie das? Die haben Geld, um ein neues Schild dran zu bauen. Oder ja, das alte fällt einfach ab. Und
Letzteres, ja.
Ja. So, jetzt gehe ich da rein und sehe eine Verkäuferin, die habe ich noch nie gesehen. Ja. Und dann sehe ich Getränke in diesem tollen Kühlschrank.
Mhm.
Und ich weiß ja, du trinkst ja auch gerne Cola mal so.
Ja, so ab und zu mal. Ja. Mal so einen kleinen Schluck.
Und was mir sofort aufgefallen ist, es gibt keine Cola.
Naja, ist nicht ganz korrekt. Sie haben Cola. Sie haben entweder Coca-Cola in einer Literflasche oder in so einen Einwegdosen.
Heute jedenfalls nicht. Es gab keine Cola. Und es gab Fritz, habe ich auch mitgebracht, hier Fritz,
Apfelkirsch.
Apfelkirsch, aber Fritz-Cola, dieses Hauptgetränk, was alle kaufen, gibt es dort nicht.
Und also fast nie, wirklich. Ich gehe da immer rein und denke, was sie mal hatten, waren die Fritz-Kaffee-Cola.
Die hatten sie mal,
aber selbst die ist raus. Also sie haben eigentlich nur diese Fritz-Limo, aber das, sagen wir mal, das Standbein von Fritz-Cola, also das, was die, glaube ich, reich macht, die Fritz-Cola.
Die
haben sie nicht. Also entweder, das ist ja halt auch so ein kleiner Bäcker, die gehen ja auch einfach nur, die fahren ja auch einfach nur mit ihrem Transporter hier vor zu Kaufland, kaufen da die Kästen ein und verkaufen sie für das Doppelte, ne, als sie es einkaufen. Und ist der blind, läuft der bei der Cola vorbei oder denkt der so, nee, die Leute trinken keine Fritz-Cola?
Die denken in diesem Bäcker, also wie soll ich das nennen, dieser Alkoholiker-Schuppen. Also man muss ja jetzt sagen, also du weißt ja, wie die da draußen sitzen und was sie so zu sich nehmen. Ja,
natürlich, ich wohne hier.
Vielleicht denken die ja auch, Fritz Cola ist ungesund.
Das kann sein,
ja. Dass er sagt, nee, die hole ich nicht, dann lieber hier dieses Kirsch, was hast du gesagt? Kirsch?
Apfelkirsch ist
Apfelkirsch,
das,
glaube ich. Ja. Aber pass auf, ich gehe diesmal an den Schrank ran und guck nicht auf die Preise. Ich war ja ein Jahr nicht da drin. Wusste also aus dem Kopf nicht mehr, wie teuer das ist. So, und dann ist da die neue Verkäuferin. Ich sag erstmal hallo. Keine Reaktion. So, dann zeige ich die. Achso, die haben da wegen Corona so ein
Plastik-Sichtschutz, so eine Plexiglasscheibe.
Genau. Ich konnte diese zwei Flaschen nicht raufstellen, weil dieser Trenner da ist. Also habe ich so die Flaschen hochgehalten und diese zwei. So, und sie tippt es ein.
Ja.
Und ich habe diesmal nicht auf den Preis geguckt. Sie tippt es ein und guckt mich an.
Oh.
Und ich frage dann.
Nee.
Ja. Ja, wie teuer ist das denn?
Ja.
Na, 3,70. Mit einer ekligen Art, als ob ich jetzt wissen muss, wie schon wieder ihre Preise sind.
Ja, weil normalerweise wissen sie ja die Preise nicht selber und rennen jedes Mal zum Kühlschrank. Und
oder fragen uns, können Sie bitte mal gucken, wie teuer das Getränk ist.
Ja.
So, jetzt gucke ich mal nicht und habe nach einem Jahr vergessen, wie teuer eine Flasche ist.
Ja.
Und sie macht mich dumm an, dass ich nicht weiß, wie teuer das ist. So, da bezahle ich und sage, ja, dann noch einen schönen Tag. Keine Reaktion. Dann gehe ich, also lauf dann schon raus und sag nochmal, einen schönen Tag. Und jetzt kommt der beste Witz, die davor sitzen so mit ihrem Bier so, wer wünschen Sie dir auch? So, die überhaupt nicht zum Bäcker gehören. Also schon, ja, die gut, sind ja
sind,
so.
Das sind Stammkunden.
Genau.
Die gehören zum Interieur.
Ja, aber die Verkäuferin, die was ist das?
Ja, ich hasse sowas auch.
Was ist das? Ja?
Nee, ich möchte mich dazu gar nicht äußern, weil ich finde das einfach, einfach unter aller Sau. Ja, so, das ist, ja. Aber das nennt man Kundenbindung, weißt du?
Kundenbindung, das ist Kundenbindung.
Ja. Nee, beim nächsten Mal weißt du, eigentlich muss ich nicht mal den Mund aufmachen, ich kann mir den Atem sparen, dann gehst du einfach rein. Ich meine, oder du passt dich an, dass du einfach nächstes Mal sagst, so weiß ich doch nicht, ist das mein Laden?
Ja, ich würde gerne mal wissen, wie die, ja. Auf einmal ist sie voll freundlich und sagt, ja, endlich wissen sie, wie sie reden müssen.
Ja, oder dass sie echt sagt, so, oh, den kann man aber nicht die Butter vom Brot nehmen. Ja. Du bist zu nett.
Ja, okay, du hast mir gesagt, du gehst ja auch nicht mehr in den Bäcker rein.
Ich vermeide es, ja.
Früher hast du mal gesagt, du magst den.
Bis zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich diese, sagen wir mal, diese Skurrilität, die da an den Tag gelegt wird, amüsant gefunden. Inzwischen finde ich es anstrengend, weil es gibt ja keine Lernkurve.
Weißt du? Nicht.
Deswegen, ja. Und jetzt bin ich einfach an einem Punkt, wo ich sage, leck mir doch am Arsch.
Ja? Ja, vor allen Dingen ist es ja auch, ich stelle mir jetzt das Vorstellungsgespräch vor, das ist ja jetzt eine neue Mitarbeiterin.
Ich glaube, das ist ein reiner Familienbetrieb, die sind alle miteinander verbandelt irgendwie.
Okay, aber hätte ja auch sein können, das ist eine neue Mitarbeiterin und sie wird getestet, so unfreundlich zu sein wie möglich, ja, dich nehmen wir. Und ich habe auch wieder den Senfständer gesehen, der ist jetzt so ein bisschen versteckt, wahrscheinlich wegen Corona, aber man kann da trotzdem noch ran. Er ist so verkrustet. Da eine schöne Wurst essen.
Ich finde es nur so witzig, ja. dass jemand, der unseren Podcast hört, mich mal besucht hat und dann selber auch in diesem Bäcker drin war und hinterher gesagt hat, die Geschichten, die er erzählt im Podcast, sind ja alle wahr.
Ja, das. Ja? Also es ist nicht alles immer 100% wahr, aber das, meine Freunde, das ist wirklich...
Das war wirklich so, wow. Ja. Das stimmt ja wirklich, was ihr erzählt. Das ist ja nicht mal ein Stilmittel oder so. Ja. Apropos, gute Dinge dauern halt länger. Wir müssen darüber sprechen. Weil ich nehme mal an, dass wir diese Folge, die wir jetzt heute hier besprechen, als nächstes auch veröffentlichen. Also man könnte sagen, das hier ist jetzt die Folge nach der Sommerpause. Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Gehe ich von aus, weil was sonst?
Ja, eben.
Irgendwas Altes.
Ja. Nee, wir haben ja nichts mehr.
Deswegen, ja. Ich meine, was Altes, was wir schon veröffentlicht haben, mit Vorwort.
Das können wir auch machen, also hätte ich kein Problem mit.
Giftige Goggel.
Ja, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mich irgendwann mal hinsetze und eine Best-of-Folge schneide, auch mit so unveröffentlichten Szenen. Weißt du, woran es hapert?
Lust.
Richtig. Ja, ich habe keine Lust, mir 40 Folgen zentrale, reguläre Folgen anzuhören und das rauszusieben. Weil schlaue Menschen, die so einen Podcast machen, die haben so eine Excel-Tabelle, die schneiden sich, die schreiben sich dann so auf, so, in Minute da und da ist eine lustige Szene für später oder so. Sowas
ich
machen wir ja
nicht. Ich bin doch nicht bescheuert.
Nee. Also wirklich, was soll denn das?
Und,
oh, mein Handy brummt, das muss ich wegpacken.
Na, ganz toll.
Ja.
Ja, aber man ist auch selbstkritisch. Sich selber zu hören, so alte Sachen, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass man eher sich so verbessert, rausschneidet und so, weil man sich so schämt, was man von sich gibt. Also wenn ich einen Podcast schneide, schneide ich eher von mir als von den anderen. Kennst du das mal?
Ja, das kenne ich auch, dass ich ganz viel von mir schneide. Also ich schneide ja so viele Äs und Ja's und Nös raus. Bei euch ist mir das scheißegal.
Ja, ich weiß so, damit sich das anhört, damit du richtig gut sprechen
damit
kannst.
Damit ich gut wegkomme, dass man denkt so, mein Gott, der ist ja rhetorisch und sprachlich richtig gut drauf. Und die anderen sind so, ja, also, dass ich immer am besten wegkomme. Aber das, du kennst es ja auch, du machst es ja genauso.
Obwohl man sagen muss, seit Olli dabei ist, schneide ich 120% von Olli raus. 120%. Und ja, das, was ihr jetzt hört hier von Olli, das ist schon das Geschnittene.
Richtig.
Ja.
Weil, surprise, Olli ist eigentlich hier, aber ihr werdet ihn nicht hören. Nochmal als Hinweis, wir wollten ja ursprünglich aus der Sommerpause mit unserem nächsten 17-Stunden-Podcast wiederkehren. Warum ihr jetzt aber die Folge, wir sagen es jetzt einfach mal, steht da im Titel, die drei Fragezeichen, die Musikpiraten von uns besprochen hört, liegt daran, dass sich der 17-Stunden-Podcast verschiebt. Einfach aus zeitlichen Gründen.
Warum denn, Olli?
Ja, Olli, jetzt rechtfertige dich mal.
Nur weil du am Wochenende arbeiten musst und nicht tauschen kannst.
Ja, nur weil sie einen bei dir gekündigt haben, dass du einspringen musst, fällt jetzt der 17-Stunden-Podcast aus. Ja. Ich hasse so ein egoistisches Verhalten.
Also ganz ehrlich, er verdient mit diesem Podcast hier nichts.
Ja.
So, was ist
also
wichtiger?
Wir aber natürlich auch. Ne?
Ja, aber was ist wichtiger?
Nee, ich muss arbeiten, heulen, mein Job, Miete, Essen.
Das Schlimme ist, ich werde vielleicht im November operiert.
Oh Gott.
Aber auch da werde ich am Podcast teilnehmen. Na gut, das stimmt nicht.
Das stimmt auch wirklich nicht.
Das stimmt nicht, aber, aber das von Olli ist wirklich schon ekelhaft.
Und erwarte bloß nicht, dass wir irgendwie dich im Krankenhaus besuchen.
Nein.
Und da, nee.
Bitte nicht.
Ja, gut. Gut, dass du es aussprichst, weil ich hätte auch keine Lust, da irgendwie das Setup aufzubauen. Obwohl, eigentlich wäre es eine lustige Folge.
Vielleicht so ein 10-Minuten-Zwischending. Da bin ich einverstanden.
Das können wir machen. So ein Krankenbesuch, so als kleines Schmankerl.
Ja, dann sind da so andere, die auch operiert wurden, die vielleicht eine Sepsis haben, kurz vorm Sterben sind. Die hört man dann auch im Hintergrund. Das ist eine gute Atmosphäre. Schwester. Oder ich habe die Sepsis.
Und das ist jetzt aber ein super Übergang, denn vielleicht ist es dann so ein lustiger Arzt in diesem Krankenhaus, wie der damals aus der Folge Der giftige Gockel. Erinnerst du dich, Benjamin?
Der giftige Gockel, warte mal, der Arzt, ach stimmt, der war doch so ironisch.
Ja.
Der war,
Sie bekommen eine neue Bettnachbarin, Kelly. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht mehr die Dialoge, obwohl ich die Folgen eigentlich mitspielen kann. Aber
der war extrem lustig.
Ich weiß, dass du diesen Arzt extrem lustig fandest.
Ich weiß aber nicht mehr, welche Stimme der hatte.
Ja, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber weißt du noch,
das finde ich gut, dass du das sagst, weil du das nicht weißt. Ist
natürlich
nicht
so wichtig. Die Folge war aber eine ganz besondere, weil sie stammte ja aus der Crimebusters-Ära der drei Fragezeichen. Mhm. Und das war, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ist das die einzige Folge, die wir nach über 2,5 Jahren Zentrale besprochen haben aus der Crimebusters-Ära. Und du wirklich
die fanden wir beide gut. Du auch.
Ja, ich weiß, es ist eine meiner Lieblingsfolgen.
Weil du eben anfängst mit du.
Ja, weil du mich in regelmäßigen Intervallen immer wieder ansprichst, warum besprechen wir eigentlich mal so 70, 80 Minuten Scheiße von den drei Fragezeichen? Also natürlich jetzt als Stilmittel Scheiße.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt schon ein bisschen hart.
Okay, ich formuliere es anders. Warum, also dass du ankommst und immer sagst, Thomas, wir besprechen mal so 70, 80 Minuten von den drei Fragezeichen. Das ist immer ein bisschen anstrengend und die sind immer so ernst. Wann besprechen wir denn mal wieder sowas wie den Gockel? Und dann habe ich gesagt, die müssen wir uns einteilen, weil es gibt nicht so viele Folgen davon und heute ist es mal wieder soweit. Wir besprechen eine Folge aus der Crimebusters-Ära, die da den Titel trägt, die drei Fragezeichen und die Musikpiraten.
Und ihr werdet euch freuen, denn darauf den Monat besprechen Thomas und ich nochmal den Gaukler.
Ja, stimmt, darauf warten alle. Oh Gott. Ja,
darauf warten alle. Dieses bespricht Olli allein. Witzig.
Ja, das macht er doch auch nicht. Nee. Ne? Vielleicht nochmal zur Erinnerung auch für dich.
Ja, bitte.
Ne? Die Crimebusters, was es damit auf sich hat, ist ja an sich nicht dieses normale Drei-Fragezeichen-Konzept. Denn wie schon so oft in diesem Podcast erwähnt, sind sie ja für diese Reihe deutlich älter gemacht worden. Vorher waren sie 12, 13. Plötzlich sind sie 16. Und ich habe hier natürlich schön Copy und Paste mir was rausgesucht. Ne? Mhm. Die The Three Investigators Crimebusters-Reihe wurde 1989 gestartet. Der US-amerikanische Verlag Random House wollte mit ihr wieder an den Erfolg früherer Drei-Fragezeichen-Bücher anknüpfen.
Darf ich kurz was fragen?
Ja.
Ich dachte aber, das war nicht so erfolgreich in den USA.
War es auch nicht. Sie wollten ja an den Erfolg anknüpfen.
Aber wenn es keinen Erfolg gab, wie wollten die dann anknüpfen?
Wart's ab.
Also.
Der größte Unterschied zwischen der Originalserie und den Crimebusters ist, dass die drei Fragezeichen hier älter sind und einen Führerschein besitzen. Witzig, das ist schon der Unterschied.
Witzig, eigentlich so voll ins Detail, oder? Ja. So ein Detail.
Ja. Auffällig aber ist hier, dass die Geistererscheinungen mysteriösen Vorgänge verschwanden. Stattdessen ging es um Autos, Musik und Filme, Comics, Computer, Umweltschutz und so weiter. Typische Jugendthemen von damals, also so Modethemen. Besonders häufig kam das Thema Karriere und Berühmtsein im Jugendalter vor. Also zum Beispiel der verschwundene Filmstar, gekaufte Spieler, Gefahrenverzug, Angriff der Computerviren, da wird das thematisiert. Was auch gegen Ende der Originalserie schon mehrfach angeklungen war, Achtung, zwei Folgen, die wir besprochen haben, werden hier erwähnt, Der höllische Werwolf und Der gestohlene Preis.
Gestohlene Preis fand ich gut.
Ja, aber nicht Werwolf.
Nee.
Verstehe ich immer noch nicht.
Ich möchte nochmal sagen oder betonen, warum ich den gestohlenen Preis gut fand, weil ich mag Folgen, wo man so ein bisschen so die Charaktere mal so in so ein bisschen anderem Licht sieht und so. Und ich finde, das war da gut. Du fandest sie ja auch gut.
Ich mag beide Folgen. Generell, ich bin ja auch ein großer Fan von allen Hörspielen aus der 40er-Reihe. Also die Folgen 40 bis 49.
Alle.
Ja.
Alle.
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 Alle. Ja. Und es ist mein Ziel, dass wir zumindest diese Folgen, wenn irgendwann dieser Podcast hier
Das ist nur noch dein Ziel.
Also das ist ein Step, dass ich sage, ich will zumindest alle Folgen aus der 40er-Reihe besprochen haben. vorher werde ich dieses Podcast-Projekt hier nicht aufgeben. Selbst wenn wir uns so doll streiten oder du mir irgendwann wirklich mit einer Axt in den Kopf haust oder so, oder wirklich deine OP jetzt irgendwie dafür verantwortlich ist, dass du irgendwie deinen Unterleib verlierst. Vorher wird dieser Podcast nicht beendet, wenn wir nicht alle Hörspiele aus der 40er-Reihe besprochen haben.
Okay, folgendes. Okay, wir machen jetzt folgenden Deal. Wenn wir uns mal so doll streiten, ja, dass wir privat nichts mehr machen können, dann müssen wir so professionell sein und die ersten 40 Folgen trotzdem online hinkriegen.
Genau, pass auf, du weißt, das wird schwer.
Ja.
Ja. Und die Chance, dass es passiert, ist gar nicht mal so unrealistisch, dass wir uns so zerstreiten.
Stell dir mal vor, wir sind so zerstritten und ich sage dann, du bist ja kein richtiger Fan. Und du scheiß Arschloch, du Wichser.
So. Nee, wirklich so mit Briefbomben und so. Gut, es gibt ja Mittel und Wege, dann müssen wir das halt erstens online machen, dass wir nicht mehr wie jetzt hier persönlich am Tisch sitzen. Ja. Und dann, weiß ich nicht, schließen wir uns wirklich ein Wochenende ein, nehmen die alle auf, die restlichen Folgen.
Das ist eine Idee.
Und dann ist auch wirklich vorbei. Ja. Nein, macht euch keine Sorgen, wir mögen uns. Um das noch kurz hier abzuschließen, die Autorin von der Crimebusters-Ära mussten sich beim Schreiben der Bücher an strikte Regeln halten, was den Charakter der drei Detektive anging, und sie durften keine großen Veränderungen an der Umgebung der drei vornehmen.
Das hat Random House vorgegeben.
Ja, naja, das nennt man ja wie so eine Art Serienbibel. Aber ganz ehrlich, die Originalserie hatte auch eine Serienbibel, die der Erfinder Robert Arthur aufgestellt hat.
Ja, das haben ja alle Serien eigentlich, weil sonst würde es ja nicht funktionieren. So, also ich finde, wenn ich jetzt ehrlich bin, ich finde so ein bisschen die drei Fragezeichen-Bücher, ich lese ja gerade ganz viel Romanhefte.
Ja.
Eigentlich.
Was jetzt so Arztroman oder was? So,
ja, genau so, die, genau die nicht. Aber John Sinclair sind ja zum Beispiel auch Romanhefte.
Ich weiß.
Oder, nee, du denkst nur so hier Heimatromane und Arzt. Nein. Oder Mad Rex. Oh, lese ich ja auch gerade. Oder ich habe mir jetzt eine neue Serie bestellt. Bezahle ich jetzt 60 Euro. Und zwar die UFO-Akten. Mhm. Auch eine Romanheftserie. Die gab es mal früher. Die kommt jetzt wieder raus. Und wenn es erfolgreich ist, wird es weitergeschrieben.
Ich gebe einen Tipp. Nein.
Gut.
Es wird nur wieder so 5 Folgen geben, so alles Special Interest, und dann wird es leider eingestampft.
Und ich finde so ein bisschen, eigentlich könnten die drei Fragezeichen auch fast so ein Romanheft-Format sein.
Ist es eigentlich in gewisser Weise auch.
Oder?
Ja. Eine weitere Neuerung ist Bobs Wandel zum Frauenschwarm innerhalb der Crimebusters. In Deutschland gab es aber durch die späte Veröffentlichung der Übersetzungen keine Pause zwischen den Originalen und den Crimebusters-Büchern. Und das stimmt, du hast so einen fließenden Übergang, denn ich glaube, das letzte Buch aus der Originalserie war 1986, dann waren 3 Jahre Pause und dann kamen die Crimebusters. Und bei uns war eigentlich immer, dadurch, dass die Serie ja dann auch, ja, was heißt relativ spät in Deutschland kam, aber man hat das in Deutschland nicht so gemerkt.
Aber ist es denn fließend, wenn das denn eigentlich so abgehackt ist? Das ist der richtige Begriff.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe damals diesen Übergang nur durch die Hörspiele auch nicht so bewusst wahrgenommen, weil die letzte Folge, wo sie noch 12, 13 sind, ist ja die Folge 46, Der schrullige Millionär.
Ja.
Und Folge 47.
Ganz toller Titel.
Denk dran, alle Folgen der 40er-Reihe, ja, okay, sie ja wird gut kommen. Ne? Und die nächste ist ja dann schon der giftige Gockel, wo sie plötzlich Autos fahren. Und das habe ich damals gar nicht so. Es funktioniert ja auch in den Hörspielen, weil die Sprecher werden ja älter. Mhm. Ja, und sie sind ja am Anfang wirklich noch Kinder. Und dadurch, dass dann die Stimmen auch älter sind, war das für mich immer logisch. Na ja, klar, irgendwann mussten die Autos fahren, weil die Stimmen sind ja auch dementsprechend alt. Dass natürlich in den Büchern das künstlich erzeugt wurde, ist ja wieder was ganz anderes. Aber in den Hörspielen ist es eigentlich für mich selbsterklärend.
Na, mir wäre das wahrscheinlich aufgefallen, wenn sie 9, 11 sind und auf einmal 67.
Ja, so ist es ja eigentlich jetzt. Weil sie sind jetzt schon seit 30 Jahren 17.
Ja. Wollen wir kurz mal ganz kurz abschweifen? Ich habe mich ja auch so ein bisschen in die drei Fragezeichenwelt so ein bisschen belesen jetzt mit dem Rocky Beach Comic. Da sind sie ja noch älter.
Du meinst die Graphic Novel?
Genau, ich weiß nicht, wie heißt die?
Die heißt einfach nur Rocky Beach, eine Interpretation. Also für alle, die vielleicht nicht wissen, wovon wir sprechen, letztes Jahr im Herbst ist eine Graphic Novel rausgekommen. Sagen wir mal so, die Zeichnung und so finde ich alle relativ gut. Die Aufmachung ist nicht so hochwertig dafür, dass das Buch 25 Euro kostet, weil dieser Pappdeckel.
Es ist wirklich Papp.
Also es ist richtig. Es ist einfach Pappe.
Ja.
Mit so einem Pappdeckel, der sich auch verzieht. Das ist für mich eigentlich schon ein Hauptkriterium, dass es soll eigentlich so besonders schön gemacht sein. ist es aber ja, nicht so ganz gelungen.
Dann bin ich ehrlich, dann sollten sie das 5 Euro teurer machen, aber das ist wirklich eine Qualität, die schrecklich ist. Genau. Wirklich schrecklich.
Einfach so ein schönes Hardcover dann.
Was ich jetzt fragen wollte, da, wie alt sind die da?
Ich glaube,
so 30, 40 oder so.
Nee,
oder?
Es wird nicht direkt ausgesprochen, aber ich glaube, es ist so ein 20 Jahre später Szenario. Also wenn sie zuletzt 16 waren, kann man ja sagen, sie sind schon so Anfang, Mitte 30 mindestens.
Wie war das für dich? Hast du die Charaktere wiedergesehen oder war das so für dich was ganz Fremdes? Weil das ja wirklich total in der Zukunft spielt und vielleicht hat man sich ja nie, du so als Fan, Gedanken gemacht, wie sind die als richtige Erwachsene?
Das Problem ist, es ist ja jetzt auch ein Jahr her, dass ich es gelesen habe.
So lange gibt es
ja, schon. Ja, das ist schon echt lange raus und deswegen weiß ich gerade gar nicht mehr, wie die Konstellation ist. Also,
ja, da war ja so viel mit Drohungen und runtergekommen.
Ja, es ist auch so ein bisschen Black Lives Matters drin sogar. Es ist so ein bisschen.
Ja, stimmt.
Ja, was ich gar nicht so verkehrt fand. Es ist aber jedenfalls so, dass das Bob und Peter sind eigentlich aus Rocky Beach weggezogen. Und Justus ist geblieben. Und Justus hat eigentlich den krassesten Wandel. Also der ist eigentlich so ein bisschen abgestürzt, sozial könnte man sagen.
Naja, Bob ist ein sexsüchtiges Ahnung.
Er hat einmal Geschlechtsverkehr. Bob ist nämlich ein Drehbuchautor in Hollywood geworden.
Ja, aber ein Assi.
Nö, so Assi fand ich den nicht. Ist halt ein Lebemann. er ist eigentlich immer noch so ein bisschen so der Sunnyboy und hat dann trotzdem so Erfolg. Aber so ganz glücklich ist er auch nicht, das merkt man so in der einen oder anderen.
Eigentlich ist nur Peter so ein bisschen glücklich. Der ist erfolgreich.
Peter war mir in dem Buch richtig sympathisch, muss ich sagen. Der arbeitet bei einer Versicherung in diesem Rocky Beach Graphic Novel. Und da habe ich auch gemerkt, da ist ihm auch so ein bisschen das Detektivsein, hat ihm gut getan. Der wird ja irgendwie nach Rocky Beach geschickt. Wo lebt er denn? In Arizona lebt er dann zu dem Zeitpunkt und wird aber nach Rocky Beach geschickt. Weil er da so einen Versicherungsfall untersuchen soll, der dann auch ein Fake am Ende ist, glaube ich. Und da merkt man dann halt wirklich, dass er so sich da so ein paar Sachen anguckt und so Sachen feststellt und sagt irgendwie, ja, ist aber merkwürdig hier. Ich umschreibe das jetzt so grob, weil ich es nicht mehr genau weiß.
Ja.
Aber da habe ich so gedacht, so cool, Peter ist nicht so dieser Trottel, wie er manchmal dargestellt wird, sondern dass er wirklich ein Erwachsener geworden ist und der von all seinen Erfahrungen profitiert.
Ist fast ein Peter-Buch, finde ich.
Ist es. Justus ist eigentlich am wenigsten, weil der kommt erst ziemlich spät in die Handlung. Und man muss auch dazu sagen, warum sich das so entwickelt hat, weil man merkt halt, die Detektive sind auch keine Freunde mehr. Die haben sich wirklich auseinandergelebt. Denn es gab wohl einen Vorfall, das wird dann in so einer Rückblende erzählt, dass wohl ein Freund von den drei Fragezeichen, der wurde dann getötet. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den Justus nämlich nie überwunden hat.
Und genau dieser Punkt mit den Rückblenden, ich glaube, du hast da auch ein bisschen nachgelesen, wenn man nur diesen Comic liest, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich finde ihn nicht so gut, weil er ist zu wirr.
Es ist viel.
Und es haben auch viele geschrieben, dass da irgendwie so, als ob so Handlungsstränge so ein bisschen fehlen. Und mir hat der nicht so gefallen und ich weiß nicht, wird da noch was gemacht?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, an sich fand ich ihn gar nicht so schlecht. Ja. Von der Aufmachung her und auch wie gesagt die Bilder und so. Aber die Handlung hat mich schon erschlagen, würde ich sagen. Es war mir zu viel.
Genau, da wäre weniger mehr gewesen.
Ja.
Genauso und wie bei uns.
Ich finde es auch interessant, dass wir gerade über diese Graphic Novel sprechen, weil das überhaupt nicht geplant war.
War ja auch nicht geplant, aber wir sind jetzt das erste Mal so wieder zusammen und wir treffen uns ja nicht privat. Und da wollte ich mal hören, wie du das fandest eigentlich.
Das stimmt nicht, wir waren jetzt zweimal im Kino.
Ja, das stimmt. Ja. Wir haben Dune gesehen.
Nee, den haben wir nicht gesehen, Baby.
Ja? Siehst du?
Ja, wir haben
was habe ich da mit dir gesehen?
Black Widow und Free Guy.
Stimmt.
Und ich will noch Shang-Chi mit dir gucken. Oder wie heißt Shang-Chi?
Shang-Chi.
Ja. Du musst aufpassen. So eine blöden kleinen Bemerkung werden einem sofort negativ ausgelegt, das weißt du, ja? Ausgelebt, nicht ausgelegt, sondern ausgelebt.
Ausgelegt. Dann noch eine Frage.
Ja.
Oder wolltest du noch dazu was sagen?
Zu der Graphic Novel. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nämlich ein Erfolg war und bin felsenfester Meinung, da kommt bestimmt noch was.
Ich glaube, sie ist schon deshalb ein Erfolg, weil alleine dieser Bappumschlag, der kann nicht teuer gewesen sein. Und wenn 10 Leute das kaufen und die Produktion hat 50 Cent gekostet.
Dann haben sie schon locker drin, das stimmt, ja.
Nein, aber ich glaube auch, dass es erfolgreich ist, weil es mal was ganz anderes war. Und sowas ist, glaube ich, immer.
Aber wir können ja irgendwann da auch nochmal vielleicht eine kleine Sonderfolge machen, ja, wenn den Comic vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter besprechen.
Wir hatten ja eine Umfrage auf Patreon, welcher Charakter wir denn sind, wo extrem viele mitgemacht haben.
Jetzt kommst du mit so vor 3 Monaten Sachen,
ja,
die ich nicht mehr weiß.
Na, und da warst du mit 90% Justus Jonas, ich mit 90% Peter und Olli mit 90% Bob.
Eigentlich, da hätte ich es eher andersrum gedacht.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen,
du eigentlich eher der Bob bist, aber
ich fühle mich eher wie Bob. Wegen dem Lesen, Recherchieren und weiß ich nicht. Allerdings ist Peter ja sportlicher.
Das ist nicht Olli.
Ja, ich finde, also, okay, aber was ist denn Olli?
Ja, Olli ist eigentlich eher so.
Was ist der denn?
Weiß ich nicht, so hier Rubbish George.
Nee.
Doch, Olli ist Rubbish George.
Obwohl eigentlich doch. eigentlich doch.
Gut. Wollen wir zu der Folge kommen?
Ich wollte doch kurz fragen, wie fühlst du dich mit Justus?
Gut, weil ich bin ja auch so ein Klugscheißer. Ich bringe, glaube ich, auch das Gewicht so mit rein. Genau, bin auch manchmal so überheblich und arrogant. Also doch, ich fühle mich damit eigentlich schon sehr wohl. Ja. So, Benjamin.
So.
Allgemeine Fakten.
Ja, endlich.
Ja.
Allgemeines.
Es handelt sich hierbei um Buch Nummer 51 in Deutschland, wurde im Jahre 1991 veröffentlicht. Im Original trägt das Buch den Titel Real Trouble. Das Wort Real ist mit Doppel-E geschrieben und nicht mit E-A. Das ist ein Wortspiel, denn Real bedeutet übersetzt Spule. Und das ist ja eigentlich super, weil Musik, da also damals zumindest noch, Aufnahmen und so, wurden ja auf diesen Bändern oder auch Spulen aufgenommen.
Also heißt die Band Real to Real, die früher gesungen hat, I like to move it, move it. Ja. Spule, zwei Spule.
Kann man so sehen.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Es ist dementsprechend Crimebusters Band Nummer 7, so in den USA erschienen, und zwar im Jahre 1989. Und die Autorin ist G.H. Stone alias Gail Linz. Das Hörspiel trägt die Nummer 52, wurde am 12.07.1991 veröffentlicht und hat eine Länge von ca. 54 Minuten. Es ist ja immer Sitte, haben wir schon lange hier nicht mehr gemacht, dass wenn ein neuer Autor in den Raum geworfen wird, dass wir ein bisschen über den sprechen. Ja, das liegt einfach daran, dass wir einfach nur noch andere Mininger-Folgen gesprochen haben.
Ja, das ist ja auch entweder immer André Marx
oder Mininger und Sonnleitner.
Ja.
Also, Gail Linz ist die Ehefrau oder beziehungsweise die Ex-Frau von Dennis Linz.
Das ist ja interessant.
Das wird jetzt interessant, weil also, Dennis Linz schrieb unter dem Pseudonym William Arden.
Ah, von dem hatten wir schon was.
Richtig.
Gestohlene Preis, oder?
Gestohlene Preis zum Beispiel.
Thomas. Danke.
Stimmt nicht, im gestohlene Preis war Mark Brundle, aber oder Mark Brando. Nein, aber wir haben schon William Arden, zum Beispiel den Phantomsee haben wir von ihm besprochen.
Ja.
Der schrieb nämlich insgesamt, beziehungsweise hat er 14 3-Fragezeichen-Bücher zugesteuert, wenn ich jetzt mich nicht irre, 13 davon für die Originalserie und einen für den Crimebusters-Ära, nämlich den allerersten Band, Hot Wheels, die Automafia. Sie ist heutzutage als eigenständige Verfasserin von Spionageromanen beziehungsweise Co-Autorin mit Robert Ludlum weltweit bekannt. Ich weiß nicht, wie aktuell das hier ist, weil die Frau ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Von 1989 bis 91 schrieb sie insgesamt 4 Crimebusters-Geschichten, die da heißen Die Musikpiraten, Angriff der Computerviren, Die gefährlichen Fässer, eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt.
Ja.
Und auch wieder nochmal der Hinweis, Benjamin, egal wie sehr wir uns jetzt zerstreiten.
Also die auch noch.
Wenn die Folge nicht besprochen wird, raste ich aus. Ich will diese Folge hier irgendwann besprechen, aber da brauchen wir auch noch den Olli. Aber der muss immer nur arbeiten.
Wer hat eigentlich damals den Gaukler geschrieben?
Christoph Dittert. So. Und dann hat aber Gail Linz auch noch ein unveröffentlichtes Manuskript beigesteuert für Crimebusters, nämlich High Strung, wäre ursprünglich die 13. Folge geworden. Insgesamt wurden in USA, wenn ich mich jetzt nicht irre, 11 Crimebusters-Bücher rausgebracht. Und weil die Serie, du hast es eben schon angesprochen, anscheinend nicht so erfolgreich war, wurde die nämlich nach 11 Bänden, der letzte war Fatal Error, den sie auch geschrieben hat, eingestellt. Und dann gab es noch 2 Manuskripte, die schon fertig waren, aber nie in den USA erschienen sind. Und erst 2011 in Deutschland in der Top Secret Edition Nummer 1 im Kosmos Verlag erschienen sind. Das heißt, da hat der Kosmos Verlag die Manuskripte von den originalamerikanischen Autoren gekauft und in so einer schönen Sonderbox veröffentlicht.
Hast du die gelesen?
Habe ich, und ich habe die Box auch hier. Mhm. Und werden wir auch irgendwann hier mal besprechen.
Merkt man das, dass die anders sind?
Ich finde, man merkt wieder diesen Crimebuster-Stil.
Okay.
Den merkt man ganz doll. Also, wie gesagt, und Gay Linz, alias G.H. Stone, war halt die Ehefrau von dem William Arden, alias Dennis Linz, ja. Er ist aber inzwischen tot, schon lange sogar. Er ist am 19. August 2005 im Alter von 81 Jahren in Santa Barbara verstorben. Die hatten 4 Kinder gemeinsam. 2 von ihnen leben in Nordkalifornien, die beiden anderen an der Ostküste der USA. Also das, was ich hier lese, ob das jetzt immer noch aktuell ist, das weiß ich nicht. Jetzt kommt aber was noch ein interessanter kleiner Fun-Fact. Und zwar für die Folge Musikpiraten hat sie ihrer Tochter ein kleines Denkmal gesetzt. Denn in einem Interview hat sie mal gesagt, in den 1980er Jahren hatte meine Stiefmutter Deidre Linz eine grandiose Rockband in Kalifornien. Sie spielte die Leadgitarre, komponierte die Songs und sang auch gelegentlich. Als ich Real Trouble für die Crimebusters schrieb, nahm ich ihre Band als Blaupause für die Rockband, also die Hula Hoops. Ich habe das sehr genossen, besonders weil sie immer ein Fan der 3 Fragezeichen war und jedes Buch gelesen hat.
Oh, das ist schön. Das
ist schön, oder?
Ja, sowas mag ich.
Richtig.
Genau. Richtig.
Ne, was soll ich dazu sagen? Nein. Nee, und das waren jetzt eigentlich erstmal so alles allgemeine Fakten. Ich habe hier auch noch ein paar Fun Facts und
noch mehr Fun Facts.
Ja, die könnte man entweder jetzt in der Besprechung einstreuen oder jetzt könnte ich sie schon mal vorlesen.
Na, wie funny sind die denn?
Super funny, Benjamin. Du wirst wirklich, danach wirst du sagen, ey Thomas, warum haben wir ein Jahr nicht mehr zusammen eine Folge gemacht?
Dann ja? Hau die lieber in die Folge.
Genau, so, ja, mach ich.
Weil wenn wir da so absagen, dann kannst du so ein Fun-Fact reinhauen.
Ja. Ja. Hast du noch irgendwas oder möchten wir dann gleich zum Cover und Klappentext kommen?
Nö, eigentlich habe ich nichts weiter, außer dass der Titel Musikpiraten.
Ja.
Hättest du jetzt früher, wenn du die jetzt nicht nach der Reihenfolge gekauft hättest, anhand des Titels das gekauft? Also hättest du als Kind schon gewusst, dass es um Raubkopien geht? Oder hättest du gedacht, so irgendwie wirklich so Piraten, die eine Rockband haben auf dem Schiff oder sowas?
Ich glaube, ich wusste schon damals, worum es ging, anhand des Titels.
Achso, 91, da warst du auch nicht mehr 3.
Nein. Mal, wie alt war. Nein, aber ja. Ich habe die Folge auch, ich musste mir gerade überlegen, ich habe sie nicht 1991 gehört. Ich glaube, ich habe sie irgendwann so 95 gehört.
Warte mal, da warst du 13? Komm, dann, ja. Obwohl, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich schon denken, dass du gedacht hast, es sind tanzende Piraten.
Dafür gibt es ja einen Klappentext. Ne? Und da steht das ja alles hinten drauf. Aber bevor wir das machen, lass uns doch kurz über das Cover sprechen.
Das Cover.
Ach so, ich habe ein ganz anderes, fällt mir gerade ein.
Ja, du hast wieder die Taschenbuchausgabe.
Ah,
steht eine Band auf der Bühne bei dir.
Genau, bei mir ist was ganz anderes.
Finde ich aber nicht so toll, das Cover. Und jetzt siehst du hier das Original Iger Rush Cover, wie es in der Erstauflage erschienen ist.
Okay, ich sag dir, was ich besser finde.
So. Was sieht man denn?
Also man sieht eine Kassette, die 3D-mäßig nicht richtig dargestellt ist.
Immer nur meckern.
Na, jetzt mal ganz ehrlich, du siehst unten dieses Band. Also man sieht wirklich die Kassette so im 45-Grad-Winkel oder
ja, 25-Grad-Winkel.
Also man sieht das Band, aber du musst sagen, dass man die, ja wie nennt man das eigentlich bei einer Kassette, aufspulen, keine Ahnung, wo das Band drauf ist, die sehen nicht so 3D-mäßig richtig aus, oder?
Also ich finde das Cover sehr gelungen.
Ja, du so. Ja, ich sag ja nicht, dass es ungelungen ist, sondern nur, dass die Perspektive, aber das ist wahrscheinlich künstliche Freiheit, nicht ganz okay.
So, okay, ich probiere jetzt mal, ich habe ja hier die Hörspielkassette genannt, probiere sie mal fast zu den gleichen Winkel zu setzen und dann sagst du, ob das wirklich immer noch scheiße aussieht oder
ich habe nicht gesagt, dass es scheiße aussieht, ich sage nur, dass die Spulen mit dem Band 3D-mäßig nicht richtig dargestellt sind. Guck mal, die sind...
Ja, es ist...
Ah, auf einmal jetzt?
Es ist,
Thomas?
Ja? Es ist so ein bisschen gestreckt.
Dankeschön. So. Auf der Kassette steht auch was drauf, nämlich, oh, das kann man gar nicht lesen, oder?
Ja, da ist, da steht, glaube ich, Bavarians.
Ach, das steht da drauf? Hm. Das kannst du lesen? Zeig mal. Also da möchte ich wirklich, wieso kannst du da, da steht kein B, da ist nichts, das sind irgendwelche Philosophie, Fantasiezeichen.
Pass auf, es wird jetzt peinlich. Ja. Da ist eine geheime Botschaft versteckt von der Algar Rush. Und den Fun Fact habe ich schon mal vor vielen Jahren gelesen. Ich habe ihn vergessen. Gut. Warte mal ganz kurz. Du musst jetzt wieder übernehmen.
Ja, ja. Und trotzdem sagst du, da steht Barbarians. Es ist ganz merkwürdig, was du aus so einem Buchstaben da liest. Auf alle Fälle sieht man halt die Kassette auf einem roten Hintergrund. Und die Kassette liegt auf einer anderen Kassette, würde ich mal sagen. Oder wie würdest du das deuten, was unter der Kassette ist?
Ja, das würde ich auch als eine zweite Kassette, die so im anderen Winkel liegt.
Genau. Und man sieht Alfred Hitchcock, der nichts mit der Serie zu tun hat, aber in den ersten Büchern den Detektiven Aufträge gibt.
So. Und pass mal auf.
Die Überbrückung.
Die war super, Benjamin. Ja. Und weißt du, was mir jetzt gerade auffällt? Guck mal, ich bin jetzt in der Zeit, ich bin mal kurz in meinem Bücherregal. Ja. Ich habe mir auch vor einiger Zeit so ein Bildband gekauft.
Das finde ich übrigens toll. Finde ich wirklich gut.
Dass ich mir das gekauft habe oder dass es das gibt?
Beides.
Genau. Ich habe mir den Bildband Die geheimen Bilder gekauft. Der ist schon ein bisschen älter. Der geht, glaube ich, nur bis Folge 175. Da sind alle drei Fragezeichen-Cover abgebildet. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Was wir hier für einen Aufwand betreiben, ja? Guck mal hier, jetzt auch noch den Bildband. Guck mal hier, da sind nämlich auch Alternativ-Cover.
Ui.
Kannst du dir auch mal angucken. Davon habt ihr Hörer natürlich nichts.
Nee. Wo ich auch nicht sage, weil ich da sehe. Na gut, ich kann ja mal...
Nee, aber was ich machen werde, ich werde das auf unserem Instagram-Kanal werde ich die posten.
Ja, wir brauchen ja auch immer nicht so eklig sein. Wir können sowas auch für alle öffentlich auf Patreon zum Beispiel.
Ja, könnten wir auch machen, aber da seht ihr zum Beispiel...
wir sind so faul.
Wir sind wirklich faul, ja.
Aber vielleicht nur eins. Wir wollen ja auch, dass die Bücher gekauft werden. Wir können ja nicht einfach alle jetzt
nicht das komplette Buch posten, weil dann denken die sich, geil, die von der Zentrale, da brauche ich mir das Buch ja nie wieder kaufen.
Aber man sieht zum Beispiel die Musikkassette mit einem Piratenzeichen drauf und eine schwarze Hand, glaube ich. Thomas hat mir das Buch weggenommen, ich kann nicht sagen mehr genau, wie das aussieht.
Ah, das hier mit dem Handschuh?
Genau.
Was ein bisschen amüsant ist, ich habe jetzt extra diesen Band geholt in der Hoffnung, dass da erklärt wird, was dieser Schriftzug auf der Kassette ist, bei dem Cover. Das steht hier leider nicht.
Steht es aber vielleicht in dem guten Buch von dem Rodenwald?
Ja. Maybe.
Ja, weil der hat sich ja Mühe gegeben und vielleicht hat der dazu was geschrieben. Ich habe dieses Buch übrigens auch zu Hause.
Ja, das hat uns einen höheren geschenkt.
Ja, und jetzt fällt mir mal auf, dass ich ja eigentlich da reingucken könnte, wenn wir die Folge...
Ja, dieses Buch ist ganz praktisch, wenn man sich auf so einen Podcast vorbereitet, wo man über eine Drei-Fragezeichen-Geschichte spricht, dass man da vielleicht so ein bisschen vorher in der Vorbereitung drin blättert, so wie ich es immer mache. Aber es ist okay, es ist okay.
Ja, aber so kann ich dich ja auch immer fragen und du stehst gut da. Das ist auch
Das stimmt,
oder?
Das stimmt. Deswegen hört man mich immer hier zu 90% labern, weil ich einfach immer alles an Informationen raushaue. Wir haben jetzt über das Cover gesprochen und jetzt, Benjamin, kommt, glaube ich, die Lieblingsrubrik, weshalb alle diesen Podcast hören. Lest doch mal bitte den Klappentext vor. Und mir ist übrigens gerade was aufgefallen.
Was?
Normalerweise ist ja auf dem Cover immer der Alfred Hitchcock-Schriftzug in Rot. Guck mal, hier ist er weiß.
Ja, ich weiß, das ist mir schon aufgefallen.
Ja, aber meinst du, das ist ein Fehler, also mit Absicht? Oder meinst du, das ist so eine Fehlpressung, das wird mal wertvoll?
Tja, da müsste man jetzt mal gucken, ob die anderen Kassetten auch so aussehen. Hast du es noch nie gemacht?
Nö.
Ja. Die Frage ist, weil ja das Cover schon sehr rot ist, vielleicht haben sie es deswegen nicht rot gemacht. Dann wäre zu viel rot und dann wäre der Bundesjugendschutz gekommen und hätte gesagt, nee, zu viel Blut. Ist es nur hier oder muss ich es aufmachen?
Ist nur da. Ist nicht wie früher, wo das ganze Buch im Text erklärt wird. Ja.
Ist schön, dass du es wieder reingemacht hast, weil durch die Kassettenhülle kann ich nichts lesen.
Ja, weil ich nicht will, dass es anfängt.
Ja, ich weiß, aber so sehe ich doch kaum was.
Ja, dann nimm's raus.
Ah. Ich habe mich schon gewundert, dass du es rausholst und dann steckst du es doch wieder rein.
Genau deswegen.
Unglaublich. So, okay.
Der Klappentext.
Schlägerei auf dem Vergnügungsfest. Überfall auf Bob und eine nächtliche Verfolgungsjagd. Es sieht ganz so aus, als sei der junge Detektiv zwischen zwei rivalisierende Gaunerbannen geraten. Die heiße Spur führt zur Plattenfirma Galactic Sound. Hier sind auf mysteriöse Weise Masterbänder verschwunden. Aber wie schmuggeln die Musikpiraten die Aufnahmen aus dem Haus? So, wie findest du diesen Text?
Ich habe gedacht, der wird ein bisschen lustiger, lächerlicher als nee, manchmal. Also ich fand, der war noch im Rahmen.
Gibt es zu viel Preis?
Geht, finde ich. Also ja, vielleicht hätte man das mit den Masterbändern streichen können. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Also ich finde es okay.
Ja, vielleicht sogar das mit der Schlägerei auf dem Vergnügungsfest.
Was mir aufgefallen ist, was wir beide nie machen, aber was Olli mal macht, deswegen übernehme ich das jetzt einfach, der geht aber in die Sprecherliste durch. Ja. Zum Beispiel haben wir Lutz McKenzie mal wieder dabei. Den kennst du?
Natürlich kenne ich ihn. Das ist hier der Bergmonster.
Genau, der Patrick oder Kenneth hat er da gesprochen. Der hat ja noch viel, viel mehr gemacht. Also er hat nicht nur damit gemacht. Er ist ja auch immer noch der aktuelle Fünf-Freunde-Erzähler unter anderem.
Ernsthaft?
Ja. Ich glaube, das ist die einzige Hörspielserie, wo seit über 40 Jahren der gleiche Erzähler ist. Ich wüsste sonst keine andere Hörspielserie, wo es immer noch der gleiche Erzähler ist, über so viele Jahrzehnte.
Auch wenn es die Serie nicht mehr gibt, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, der Sprecher von den Freddy-Krüger-Hörspielen. Das ist auch bis jetzt derselbe Sprecher.
Nee, der Erzähler?
Ja.
Er ist leider tot, 1998.
Ja, aber ist bis jetzt trotzdem.
Ja, ist immer noch der gleiche, ja, stimmt schon. bei Serien, die es nicht mehr gibt, ist es immer noch der gleiche, das stimmt schon, ja. John Henry Butler wird gesprochen von Gerd Baltus, war, glaube ich, ein Hamburger Schauspieler, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, der aber auch öfter bei Europa mal zu hören war.
Kann ich sagen, der kam mir auch bekannt vor.
Sex Sandler ist ganz interessant, der hat hier nämlich seinen ersten Auftritt innerhalb der Hörspielserie und auch den Büchern. Der wird nämlich gesprochen von Andreas Mannkopf. Hast du ihn erkannt?
Ja, wer ist denn Mannkopf?
Wir haben uns auch schon mal an dieser Stelle, wir haben in unserer allerersten Folge, haben wir uns, glaube ich, kurz mal über ihn unterhalten.
Okay, das weiß ich doch nicht mehr.
Ja, weil er, es war unter anderem die Stimme von Garfield.
Das war der?
Das war der Garfield-Sprecher in den Zeichentrickfolgen, ja.
Heute, also das, was wir hier besprechen, das war der Garfield-Sprecher.
Das ist der Garfield-Sprecher, ja.
Das ist Sex Sandler.
Sex Sandler, ja.
Siehst du, das war eine hübsche Geschichte, Garfield.
Es wird immer schwieriger, die Kinder zufriedenzustellen. Es ist doch nur eine Geschichte.
Das ist Garfield. Oder Lucky Luke. In der Zeichentrickserie Lucky Luke hat er ihn auch gesprochen. Also in der aus den 80ern. Glaubst du mir wieder nicht, ne?
Aber war mir ist es nicht aufgefallen.
Und was er zum Beispiel bei Monty Python. Also ich weiß, dass er man hört ihn zum Beispiel bei Monty Python, die wunderbare Welt der Schwerkraft.
Kommt nun zum nächsten Wettkampf, dem Hasenschießen. Diese Hasen sind besonders präpariert worden. Man hat sie am Boden befestigt, damit sie sich doch gar nicht bewegen können. Dieser Wettkampf dauert nur einen Tag. Wir haben ein bisschen Fußnebel, was ein Problem für die Trottel schaffen könnte. Jarvey benutzt seinen Gewehrkolben. Und Kloto geht mit den Fäusten drauf los. Aber Jarvey ist der Erste und Oliver hat sich selbst überfahren.
Ja, aber die Garfield-Stimme und die Lucky Luke-Stimme, das habe ich nur 1000 Mal gesehen. Und das ist auch so eine prägnante Stimme. Und das ist mir nicht aufgefallen.
Na, ich finde es interessant hier wieder. Das ist meines Wissens nach der einzige Auftritt, den er in einem Europa-Hörspiel hat, weil das ja eigentlich ein Berliner Schauspieler war. Ist der extra deswegen nach Hamburg gefahren? War der zufällig vor Ort? Hat Frau Körting gesagt, ich will dich als Sexhändler haben? Also eigentlich, nee, pass auf, ich weiß, wie es war. Sie hat ja angerufen und gesagt, ich brauche einen Sexhändler. Und dann ist er extra deswegen hingefahren und dann haben sie festgestellt, ach, das ist ja ein Sexhändler.
Ja, Körting ist ja schon eine zwielichtige Person.
Das stimmt.
Ja, und vielleicht stimmt die Geschichte, die du da gerade erzählst.
Ich glaube auch nicht.
Schnell dazu sagen, weil wir haben ja bald eventuell mal Größeres vor. Ja.
Mr. Lara wird gesprochen von Gerlach Fiedler. Da würde Olli jetzt vor Freude in die Hände klatschen, weil das ist natürlich Mr. Claudius aus der allerersten Folge, der Superpapagei. Den Olli ja sehr, sehr schätzt.
So, das ist ja jetzt noch eine markantere Stimme. Was hat der denn noch so gesprochen? So Filme, irgendwas? Oder?
Würde Olli jetzt wieder erzählen, er hat ihn zweimal bei Unsere kleine Farm gehört.
Stimmt. Nee, muss ich sagen, der passt da rein. Genau.
Was viel interessanter ist, hier wird die Rolle, ich glaube der Name, doch Maxi wird die genannt, ne? Weil hier steht Maxi. Maxi wird gesprochen von Hildegard Krekel.
Und wenn das ist interessant.
Ja.
Das ist Ekel-Alfred. Also nicht Ekel-Alfred. Nee,
sie war die Tochter von aus Ein Herz und eine Seele.
Auch schon tot.
Ja, leider. Plus Club Las Piranhas, ne?
Club Las Piranhas hat sie auch mitgemacht.
Ja. Und dann, ich lese sie halt nicht alle vor und das waren jetzt eigentlich, okay, eigentlich last but not least, also von den wichtigen Rollen, sage ich jetzt mal, oder von den bekanntesten, ohne jetzt die anderen irgendwie schlecht zu machen.
Nein, ich hätte noch gerne die, für mich in dieser Folge, muss ich leider sagen, die schlechteste Stimme war...
Nein, nicht Wolfgang Völz.
Nein, die war natürlich, die war super.
Das ist schön, Wolfgang Völz hier einfach so ein toller, prominenter Sprecher, der einfach nur so eine klitzekleine Nebenrolle hat.
Hat mir super gefallen.
Wertet das Ganze auch auf.
Der kann... Das passt einfach immer. Okay, wenn er jetzt eine junge Frau sprechen würde, vielleicht nicht, aber ansonsten, der hat einfach, der wertet hier das Hörspiel auf. So, und wer ist Celeste? Das muss ich leider sagen, hat ziemlich, sagen wir mal, die Sprecher waren auf einem so überdurchschnittlichen Niveau durch Celeste.
Celeste, nicht Celeste.
Ziemlich abgesagt.
Die steht hier. Doch, warte mal da. Celeste ist Michaela Grüger. Kenne ich nicht.
Wie fandest du denn das?
Ja, das ist so, das Thema hatten wir schon öfter, dass es oft mal Sprecher gibt, die einfach so klingen, als würden sie einfach nur vom Blatt ablesen.
Das war hier extrem.
Das war extrem.
Also, es fällt deswegen extrem auf, weil es sonst alles solide war. Ja. Deswegen fällt es da extrem auf.
Okay, pass auf. Wenn ich den Namen Michaela Grüger eingebe, komme ich auf eine Seite. Da ist jetzt wie so eine Art Sprecherverzeichnis und sie hat eine Rolle gesprochen.
Jetzt sag nicht bei den drei Fragezeichen.
Musikpiraten.
Ernsthaft?
Aber ich kenne einen Sprecher, der hieß Peter Grüger. Da wäre jetzt interessant, ob die miteinander verwandt sind, weil Peter Grüger war unter anderem Odo in Deep Space Nine. Nicht Odo, sorry, Quark. Quark.
Wie traurig ist das? Wenn er so gedacht hat, so meine Tochter tritt in meine Fußstapfen und alles für getan, Geld gegeben für die Ausbildung, du musst nichts anderes machen, durchgefüttert, so bis sie 35 Jahre alt war und hat dann eine Rolle gehabt bei den Musikpiraten.
Ja. Ich möchte jetzt anfangen.
Achso, ich dachte, du suchst jetzt noch raus.
Nein, ich hab keine Lust. Weil Celeste ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Die ist einfach nur dazu da, um Bob zu informieren, pass auf, so sieht's aus und das war's. Gut. Liebe Freunde,
Wir sind auf einem Vergnügungsfest.
Genau. Achso, so fängst du schon an. Ja? Ich wollte noch eine kleine Einleitung machen. Und zwar, Jetzt kommt immer der Teil, den alle hassen.
Ich auch. Guck mal, ich muss sagen, bis jetzt war das, glaube ich, richtig rund. Und vom Gefühl her war das auch unterhaltsam.
Ja.
Ich glaube, es war richtig unterhaltsam.
Und jetzt gehen wir ins Detail. Ab jetzt wird es mega langweilig.
Ich auch schon wieder auf die Uhr gucke.
Ja, vielleicht... Ich will mir eigentlich auch angewöhnen, gar nicht mehr so ins Detail zu gehen, es sei denn, es bietet sich an.
Ja. Sagen wir mal so, ich glaube, heute machen wir noch so ein bisschen den alten Modus, aber vielleicht sollten wir für uns mal probieren, so irgendwie eine Technik rauszufinden, sodass wir so ein bisschen knackiger werden.
Pass auf, es ist so witzig, dass du sagst. Wieso? Pass auf, ja, irgendwann werden wir mal ein bisschen vielleicht knackiger und kürzer werden. Aber ich würde gerne die erste Szene aus dem Buch vorlesen.
Okay.
Aber nur aus einem Grund, weil du hast es schon gesagt, man befindet sich jetzt auf dem Rummelplatz von Rocky Beach in der ersten Szene. Ich kann es immer noch nicht.
Was bemängeln die eigentlich bei uns? Was sprechen wir falsch aus? Weil wir es mit sagen, wird es mit also was bemängeln sie?
Nee, weil wir sprechen mal Zähne. Die nächste Zähne. Also nicht so extrem, aber Zähne. Es klingt wie Zähne, man spricht es Szene aus. Das kann ich aber nicht.
Aber ist mir doch egal.
Mir ist eigentlich auch egal.
Ich sage einfach Zähne.
Ja, Zähne.
Zähne. Backenzahn.
Witzig, ich habe nämlich letztens, wo ich eine Folge TKKG besprochen habe, da gibt es so eine Stelle, da wird Tarzan Tim sein Milchglas aus der Hand gehauen. Ja. Und da habe ich gesagt, jetzt kommt die Milchzähne.
Super Witz,
oder?
Ja, finde ich super. Ja.
Aber wir sind ja nicht bei TKKG, wir sind heute in Rocky Beach. Ach so, wir könnten ja vielleicht dazu nochmal erwähnen, du hast ja das Buch auch gelesen.
Ich habe das Buch auch gelesen, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen. Sagt man eigentlich Detail oder Detail?
Detail.
Detail.
Ins Detail. Jetzt gehen betont man das L?
Ja, das weiß ich nämlich nicht.
Jetzt gehen wir ins Detail. Ich glaube nicht, man betont das L nicht.
Aber man sagt Details, oder? Oder sagt man Details? Gut. Ja, da merkt man so ein bisschen, unsere Bildung ist nicht die beste.
Das kann man aber googeln, wenn das, ist jetzt egal.
Ist
also,
ja egal.
Pass auf.
Ich habe das Buch gelesen und ich kann aber nicht mehr ganz genau auf jede Szene eingehen. Ich kann nur sagen, dass ich trotzdem eine Endwertung habe für das Buch, weil mich da extrem was gestört hat. Aber ich werde jetzt nicht ins Detail gehen.
Wir haben aber was vergessen mal wieder.
Was? Achso, nee, ich hab's schon aufgeschrieben.
Achso, ja, wir müssen natürlich wieder den Punkt machen, dass wir, also wir machen immer so ein kleines Spielchen, dass wir vorher notieren, wie wir den anderen einschätzen, wie viele Punkte er der Folge gibt. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch ja auch gelesen im Jahr 2008. Weiß aber noch so ungefähr, wie ich das finde. Benjamin hat es vor 2 Monaten gelesen. So, jetzt muss ich, du hast ja schon geschrieben, ja. Erzähl mal ein bisschen.
Nee, ich habe ja das Buch gelesen und da hatte ich übrigens richtig Lust, ein 3-Fragezeichen-Buch zu lesen. Das habe ich nicht so oft,
ja.
Weil ich ja auch viel anderes lese und manchmal, ja, also es hat ja nicht immer so ein hohes Niveau, also so ein Schreibniveau. Und ich muss da so in Stimmung sein. Was guckst du mich so an? Jetzt habe ich gesagt, Schreibniveau und...
Nee, es ist wieder sehr schwer, dich einzuschätzen.
Ja, ich weiß.
Gerade was das Hörspiel angeht, weil beim Buch habe ich eigentlich eine eindeutige Meinung, aber ich weiß nicht, wie du das Hörspiel gefunden hast.
Tja.
Ich weiß, du wirst es definitiv besser gefunden haben als das Buch.
Pokerface.
Ja. Achso, und dann muss ich natürlich noch meine Wertung aufschreiben. Ja, du hattest Bock auf ein 3-Fragezeichen-Buch?
Ja. Hat mich gefreut, das zu lesen, so. Ich kann auch von den 3-Fragezeichen-Büchern, du kennst es ja, das haben wir ja schon ganz oft so bei Clever und Smart oder so, haben wir uns ja schon ganz oft unterhalten, wenn man jetzt, oder Lucky Luke oder Asterix, man kann nicht so viel hintereinander lesen, dann lässt das nach.
Ja, ist wirklich so.
Ist es bei dir auch bei den 3-Fragezeichen so, dass du manchmal auch so ein bisschen Abstand brauchst? Oder du machst ja jetzt auch TKKG, ist es auch mal so eine schöne Abwechslung, dass du denkst, ach, mal kein 3-Fragezeichen-Buch, ist ein bisschen was anderes. Und dann liest du erstmal wieder ein 3-Fragezeichen-Buch, dass du da mehr wieder so...
Ne, das Ding ist, durch diesen Podcast alleine brauche ich jetzt wirklich den Abstand zu 3-Fragezeichen.
Ja.
Weil ich habe jetzt zum Beispiel die letzten 4, 5 Neuerscheinungen alle nicht mehr gehört, weil die mich auch alle gerade momentan null interessieren. Und natürlich auch die Folgenauswahl, die hier vorher getroffen wird. Dann gibt es natürlich Folgen wie zum Beispiel jetzt die Musikpiraten, die wir besprechen. Ist eine Folge, auf die habe ich mich sehr gefreut. Und die habe ich auch anders in der Vorbereitung betrachtet, als wenn ich jetzt denke, oh, schon wieder so ein 80 Minuten André Mininger-Hörspiel, weißt du, so.
Oh, Auge des Sturms.
Nee, aber um deine Frage zu beantworten, ja. Das Gute ist ja, dadurch, dass ich jetzt auch TKKG bespreche, ist es für mich immer so eine schöne Mischung jetzt auch.
Ja, genau, ja? Das habe ich jetzt. Ich lese ja wirklich von Anfang an, ich probiere das noch aufzuholen, diese 1000, wie viel John Sinclair-Hefte gibt es?
2869.
Ja, und ich bin jetzt bei Band 15. Aber mir macht das Spaß.
Letztes Jahr war es noch bei Band 6. Also
ja, aber ich lese ja noch andere Romanhefte und ich mag diese Mischung. Na, und dann lese ich ja jetzt auch 3 Fragezeichen. Und ich mag diese Mischung, so hin und her zu springen und freue mich dann, in diesem Kosmos zu sein.
Das ist auch wichtig.
Ich kann das im Moment nicht mehr, nur in einem Kosmos zu sein. Das ist mir zu
das ist zu einseitig, man fühlt sich auch dann irgendwann nicht gefordert und dann ist auch das Risiko da, dass du das Produkt nicht mehr zu schätzen weißt.
Man ist auch 38 und stirbt bald.
Auch das?
hast du schon manchmal das Gefühl, und das ist jetzt wirklich schon so, jetzt wird's traurig, liebe Hörer, gerade auch für die Jüngeren, dass du manchmal das Gefühl hast, ja, ich kann ja einige Sachen gar nicht mehr hören oder lesen.
Definitiv, das weiß, meine Zeit auf diesem Planeten ist endlich. Und mit 39 denkt man darüber schon ein bisschen ernster nach als mit 19.
Oder? Also,
ja, das ist so, dass so gewisse Dinge. Und da sind wir wieder beim Thema. Ich muss irgendwann den scheiß Dunklen Turm zu Ende lesen, damit ich wenigstens einmal mich darüber unterhalten kann.
Dann würde ich gerne mit dir eine Sonderfolge machen über den Dunklen Turm, weil das ist ein Thema so.
Das wäre, glaube ich, also das können wir dann bei Rotz und Wasser machen, aber das wäre dann wirklich eine Sonderfolge als Podcast wert.
Auch über den Film sprechen.
Oh, der war so schlecht. Ich fand den Film so scheiße.
Sollte nicht mal eine TV-Serie, noch mal eine Serie kommen?
Ja, aber das haben sie vom Erfolg vom Film abhängig gemacht.
Oh gut, dann kommt nichts mehr. Der kommt nichts mehr. Ja.
Die Folgenbesprechung.
Szene 1 habe ich genannt, Knallkopf knallt auf Asphalt.
Sag mal, du hast nicht auf deine Liste eben geguckt und hast es so halb auswendig gesagt.
Ich habe es doch hier auf dem Laptop.
Ja, aber du hast mich angeguckt, ich hätte es nicht geschafft, das oder abzulesen.
Da reden wir mal wieder von Professionalität. Ja. Ja.
Also,
war auch ein sehr schwerer Satz, Knallkopf knallt auf Asphalt. Ja, ich weiß, dass es dich überfordert.
Ja, ist wirklich so.
So, und jetzt nochmal, ich wollte wirklich gerne so die ersten Sätze aus dem Buch vorlesen.
Ja, dann mach doch mal, und ich will hier vor. Ich
ja auch. Ja. Bob Andrews drängte sich zwischen dem Schau- und Kauflustigen hindurch, die an diesem Nachmittag in hellen Scharen zum Rummelplatz von Rocky Beach gepilgert waren. Das Schuljahr war wieder einmal gelaufen und Bob hatte jede Menge Freizeit. Aber Langeweile war nicht angesagt. Im lauen Sommerwind pulsierten harte Rockrhythmen. Das waren die Hula Whoops. Stark, diese Musik. Ging einem richtig in die Beine. Kein Wunder, dass die Whoops beim großen Jimmy Cocker Rock'n'Roll-Wettbewerb die Endrunde am kommenden Samstag geschafft hatten. Heute war die Band für einen Gig auf dem Markt engagiert. Bob schleppte sich mit einem großen Karton ab. Er wechselte seine Last auf die rechte Seite und bewegte sich dazu im Takt der Musik. Bob war auf dem Weg zum Konzertpavillon, wo er seinen Chef, Sex Sandler, treffen sollte. Die beiden hatten zurzeit alle Hände voll zu tun. Sex leitete die Talentagentur Rock Plus als Manager für begabte Nachwuchsgruppen, wie zum Beispiel die Hula Whoops. Und seine rechte Hand war Bob.
Jetzt, da musste ich...
Ja?
Da habe ich eine Notiz in meinem Buch gemacht, aber ich habe es ja jetzt nicht bei und nicht mehr gelesen, weil ich wollte vorlesen, weil ich mir wie ich mit dir diskutieren wollte, dass Bob nämlich gar kein Mensch ist, sondern nur eine Hand. Ja, ist die rechte Hand.
Also ich möchte mal an dieser Stelle sagen, wie sehr ich es vermisst habe, nur mit dir eine Folge drei Fahrzeiten zu besprechen, genau wegen diesen Kommentaren. Okay. Was ganz interessant ist, weil jetzt kommt halt, das ist ja dieser Punkt, Bob ist ja jetzt so ein Womanizer geworden.
Ja.
Und jetzt habe ich mehrere Fragen.
Ja. Yeah.
Erstmal der Stil vom Buch, wie fandest du den?
Genau, wir fangen mit dem Stil an, den fand ich. Das ist der schlechteste Stil. Ich habe noch kein Drei-Fragezeichen-Buch gelesen, wo ich so Fremdschämen hatte.
Okay.
Weil ich diesen Stil total billig und schlecht fand, wie das geschrieben ist.
Aber du kannst schon ihn vergleichen, weil das ist ja Ende der 80er Jahre, dass es so ein gewisses Gefühl bei Jugendlichen auch ansprechen soll. Und das hatte ich ganz doll, auch schon damals, als ich das Buch gelesen habe, dass es so dieser Lifestyle und dieses Gefühl, was ein amerikanischer Jugendlicher der 80er Jahre so hatte, einfängt.
Ja, nun habe ich aber Bücher gelesen, die älter sind und Bücher, die neuer sind. Und wenn dann auf einmal, also du hast jetzt Buch 209.
Ja.
Gibt es überhaupt schon so viele Bücher?
Ja.
Du hast jetzt Buch 209 und Justus und alle sind ganz normal. Und dann hast du auf einmal dieses Buch und dann steht da so, du wirst ja wieder rumflirten hier und bla bla bla. So richtig cool, so richtig, dieses Buch trieft so vor Coolheit. Und das ist so, das passt nicht.
Dann ist ja eigentlich noch interessanter, weil das ist ja im Prinzip, es sind noch original amerikanische Bücher, die Jungs sind jetzt älter und ab dann, wenn es deutsche Fälle sind, also so gerade so ab dann, wenn André Marx anfängt für die Serie zu schreiben, dann wird das ja wieder zurückgesetzt. Dann sind sie ja wieder mehr wie in den Anfangszeiten als hier.
Ja, es haben ja viele geschrieben, ich bin ja nun trotzdem im Foren und lese ja trotzdem was, dass sie ja deswegen die Crimebusters-Serie nicht so mögen.
Ja.
Und den Gockel haben wir auch gehört. Und da weiß ich nicht, ist das Buch da auch so krass? So wie hier? Also hier ist es wirklich extrem auffällig. Jede Seite ist ein Klischee.
Beim Gockel ist es nicht so extrem auch. Ja. Deswegen dieses Angesprochene, dass es so eine Serienbibel gab. Aber ich weiß, als ich das Buch damals gelesen habe, 2008, ich fand es auch nicht angenehm zu lesen, weil mir das auch, wie du schon sagst, zu cool war, zu aufgesetzt und so. Und da kann ich eigentlich könnten wir wirklich die Besprechung richtig abkürzen, weil ich habe nämlich damals in meiner Rezension auf rockybeach.com geschrieben, die ist von 2008, das Buch ist in erster Linie einfach nur langweilig. Die Detektive sind arrogante, stereotypische Teenager geworden, die wohl für den Durchschnittsteenie Ende der 80er Jahre in Amerika stehen sollten. Die Teenies damals waren wohl alle autobegeisterte Jungen, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun hatten, als an Mädchen zu denken, schöne Schlitten hinterherzuschauen, nebenbei Karateunterricht nahmen. Auch wichtig.
Ach, das kam ja auch noch.
Ja, das kommt auch noch hier, besonders im Buch. Und ich bin froh, dass sie es im Hörspiel reduziert haben.
Lustigerweise aber Peter und auch Bob.
Ich weiß.
Bob kann ja Judo oder Da dachte ich so,
das ist das jetzt hast aber du mir nie geglaubt. Ich habe das immer gesagt, es wird passieren. Und du meinst, nein, glaube ich nicht.
Aber es ist ja auch die Zeit, das nervt mich. Was heißt das, nervt mich so? Bei John Sinclair ist es ja auch so, diese Handkantenschläge und jemand bewusstlos mit einem Schlag. Und auch in den anderen rum. Also alles, was so in den 80er, 90er anfangen, so, wo sie die Karate und Kampfsport asiatische, diese Figuren, die da so Zaubertritte machen.
Aber du darfst auch nicht vergessen, was war damals in diesem Zeitraum ganz erfolgreich und beliebt in Amerika?
Die WWF.
Auch bestimmt, das weiß ich nicht, aber Karate Kid pass auf, ich habe so einen Podcast gehört, da haben die über Freddy Krüger gesprochen. Ja. Und da reden sie zum Beispiel über Freddy Krüger 5. Oder ist es 4? 4 oder 5? 4. 4 war es. Und in 4 ist von der Hauptdarstellerin der Bruder, der ist auch so ein begeisterter Karate-Kämpfer. Und ich glaube, der Film ist so von 87, 88. Und da haben die auch in dem Podcast gesagt, man merkt krass, dass da so Karate Kid und so beliebt war und sich der typische amerikanische Jugendliche für Karate angemeldet hat.
War aber auch in Deutschland so eine Zeit. Ich habe mal so mit meinen Eltern gesprochen. Mhm. Und die haben gesagt, dass auch in Deutschland so diese Zeit war mit Kampfkunst.
Ja. Ja. Und das spiegelt sich ja hier auch wieder.
Ja, aber auch hier, wenn ich denn die Nachfolgebücher lese und Bob hier auf einmal Judo-Würfe
im Detail erklärt.
Ja, ja, das ist es ja. Mich würde das gar nicht stören, wenn irgendwie mal im Buch gesagt wird, auch bei den anderen Büchern nicht, wenn irgendwie mal gesagt wird, er macht Kampfsport. Alles okay. Oder sie interessieren sich für Autos. Aber wenn dann in jeder dritten Szene genau erklärt wird, 2,50 Meter Gegner und er wich aus und warf ihn. Jetzt habe ich ja nun auch Kampfsport gemacht, Judo, Karate, Kickboxen. Mhm. Und wenn ich dann höre, dass dann da so ein erwachsener Mann so 120 Kilo schwer und mit seinem Judo-Griff warf er ihn gegen die Schrankwand. So, wo ich so denke,
Na, pass auf. Dadurch, dass du ja selber auch Karate gemacht hast, vielleicht kannst du ja mit diesen Begriffen auch was anfangen. Ich springe jetzt wirklich...
Ja, die stimmen übrigens.
Ja? Ja. Ich springe jetzt nämlich mal weit ins Buch vor. Ja. Im letzten Augenblick drehten sich die beiden Piraten um, wie vom Donner gerührt. Der Karatesportler Peter lieferte einen perfekten Nidangeri-Doppelangriff. Ein rascher, wuchtiger Tritt im Prem-Manusarasadas Magen und dem Burschen gleich hinterher den anderen Fuß vor die Brust geknallt. Bobs Arm parierte die vorschnellende Faust des Kleineren mit gelungenen Kakuto-Uke-Abwehr. Dann landete seine Faust im Kenzu-Uchi-Hammerschlag am Kindespiraten. Und das sind alles reale Begriffe, ja?
Also Uke ist Abwehr, Geri, Judan, Shudan und Gedan sind so unten, oben, Mitte und so. Also das sind alles so Sachen, die wirklich...
Ich anhand deiner Reaktion sehe ich irgendwie, dass du nicht gedacht hast, oh, das ist ja super. Nee. Weil du es kennst, dass das, Bob macht Karate?
Ja, weil das auch nie so, dass er jetzt so sportlich ist. Also, ja. Und so wie er die da rumwirft, muss er ja einen schwarzen Gürtel haben. Also,
deswegen ist es witzig, dass wir die Folgen nicht in chronologischer Reihenfolge besprochen haben, weil du kennst ja jetzt auch schon ziemlich viele Folgen. Und deswegen ist ja eigentlich witzig, wir sind jetzt hier bei Hörspielfolge 52, die verlernen das ja wieder komplett, wenn man ehrlich ist.
Ja, komplett.
Na, warum sie es rausgenommen haben, ist klar. Die wollten das dann nicht mehr als Stilmittel in den neueren Folgen haben, was ich auch begrüße, weil ich finde das total affig.
Wie gesagt, wenn gesagt wird im Hintergrund, dass die das mal machen oder er jetzt, ich mag das halt in Büchern, das ist fast so wie, er macht den Lichtschalter an.
Ja.
Er nimmt seinen Finger, drückt drauf und Bob sagt, oh, er hat den Lichtschalter angemacht. So ungefähr ist es hier fast. ich würde es gut finden, sie machen das, man weiß das und dann, er macht einen Tritt. Aber so genau diese Tritte zu erklären. Und
das fand ich auch, ich weiß, ich habe mich damals sehr geärgert, wo ich das gelesen habe, weil ich es einfach nur albern fand.
Ja,
und aber zu dem Zeitpunkt war ich ja auch nicht mehr die Zielgruppe, wenn man ehrlich ist. Ich meine, 2008 war ich auch schon 26. Ja. Also.
Na, und das erinnert ja dann wirklich stark auch so ein bisschen so an die Anfangszeit von TKKG.
Ja,
so.
Aber da passt das ja wieder, weil TKKG ist ja dann, kannst du ja nicht damit vergleichen.
Ja, und ich mag ja auch den alten Tarzan, Tim, Tarzan, Tim. Da passt es so, dieses Klischee, weil man ihn so kennt. Mhm. So, er ist ja so.
So. Ja, genau.
So.
Aber so wird er auch von Anfang an etabliert.
Genau, deswegen meine ich ja. So. Und wenn aber auf einmal Bob, der so ein bisschen so die Leseratte ist, so auf einmal so Judo-Würfe.
Ja, und vergleicht es jetzt nochmal mit dem Bob aus, eine alte Folge, die mir gerade nicht einfällt, mit dem Bob aus Phantomsee.
Oder dem Bob, noch besser, aus dem Film.
Oh Gott, ja. So, um das jetzt hier kurz abzuschließen.
Kurz vor.
Ich weiß, es geht schon wieder länger als geplant. Wie Bob auch hier beschrieben wird, im T-Shirt der Talking Heads und in weiße Jeans, ekelhaft, aber das hat man damals getragen, war Bob unter den Jungs wirklich eine Attraktion, obwohl er gar nicht auf Schau machte. Er war groß, blond, blauäugig und sonnengebräunt. Doch seine Hauptwaffe war der Charme, den er ausstrahlte wie ein Ofen die Hitze. Und Peter macht sich, der kommt jetzt dazu, im Buch zumindest, im Hörspiel sind sie schon zusammen unterwegs. Ja, das Lächeln von deiner Seite für eine Zahnpasta-Reklame, das würde sich gut auf so einer riesen Plakatwand machen. Vergleich mal diese Beschreibung
mit Bob aus dem Film.
oder mit Bob aus, weiß ich nicht, feuriges Auge. Oder Pokerhölle.
Witzig, Bob aus Pokerhölle. Ja? Genau so habe ich ihn mir vorgestellt. Genau so, wie er sich oben versteckt. im Casino.
Genau.
Ja. Nein, das macht das wirklich, wie gesagt, das ist es ja immer. Warum mich manche Leute nicht verstehen. Ich verstehe Fans, die sagen, wenn die alte Musik rausgenommen wird und getauscht und bla bla bla, dass das nervt. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, dass ich ja ein neuer Hörer war und das ohne diesen Hintergrund alles gehört habe und deswegen ja ganz anders an die Sache rangehe.
Ja.
So, und ich habe jetzt natürlich einen Bob im Kopf, neueren und einen alten, wo der überhaupt nicht passt.
Das stimmt.
Und jetzt so langsam, ja, fange ich dann auch an mit Sachen, die ich dann nicht mehr ganz neutral sehen kann. Weil so ein ganz neuer Hörer bin ich jetzt immer ehrlich, nee, aber
nicht mehr. Kann man nicht mehr sagen. Ja, genau. Du kannst nicht mehr sagen, irgendwie, naja, ich kenne die Serie nicht mehr.
Oder wer ist Andreas Fröhlich?
Ja. Nee, dafür bist du, aber das ist eigentlich eine interessante Entwicklung. Und ich finde auch schön, dass wir jetzt mal darüber sprechen, wie man sagen kann, wie empfindest du das jetzt nach 2,5 Jahren? Und da ist das eigentlich wirklich ideal.
Ja, ein Lob kurz voraus an dieses Hörspiel, die haben das komplett rausgenommen.
Ja.
Diese Sachen.
Genau.
Das musst du mir mal sagen. Wie viel später kam das als das Buch?
Im selben Jahr. Also, das Hörspiel ist im selben Jahr erschienen wie die deutsche Übersetzung vom Buch.
Also muss es ja eine offizielle Entscheidung gewesen sein, dass die gesagt haben, nee, das passt nicht im Hörspiel.
Naja, wenn damals noch der Skriptschreiber H.G. Francis war, der hat ja sehr gerne mal so Sachen rausgekürzt. Nicht nur aufgrund der Länge, wobei wir hier mit 54 Minuten, ist das Hörspiel ganz schön lang, wie ich finde.
Ja, das ist lang.
Ist mir heute auch das erste Mal so bewusst geworden, weil ich dachte, die geht deutlich kürzer. Und dass die sich vielleicht auch, oder sie haben einfach gedacht, ja, da sind Sachen drin, die lassen sich schwer wieder schauspielern oder so. Weil zu den Kampfszenen, die in diesem Hörspiel sind, kommen wir ja später auch nochmal.
Ein Knaller.
Ja, die sind ein Knaller. Aber wir müssen jetzt wirklich mal langsam
anfangen. Das ist übrigens ganz witzig, dass du schon lachst, die Kampfszenen, und genau weißt, dass ich die schlecht finde.
Wie findest du denn diese Panflötenmusik im Hintergrund, wenn die über den Rummelplatz laufen?
Ja, geht. Also ich finde es nicht so schlimm, weil man weiß ja nicht genau, was das für ein Rummel ist.
Na, mich erinnert es so ein bisschen an früher, so Ende 90er Jahre, Berlin-Alexanderplatz.
Ja.
Wo noch diese Panflöten-Bands da standen, weißt du noch?
Ja, diese als Indianer verkleidet, man darf ja, oder E-Wort, aber die waren wirklich Klischee, sage ich jetzt so, Klischee-Indianerhaft verkleidet.
Furchtbar.
Und du wusstest, das sind gar keine,
sondern...
Obwohl die Musik sich nicht schlecht angehört hat, muss ich sagen.
Die Musik, ja.
Also die hier nicht. So,
Für alle, die sich übrigens interessieren, weil jetzt ist ja so ein kleines Geplänkel zwischen Peter und Bob, weil Bob sich ja mit seinem Karton abmüht. Er hat ja seinen Spind in der Schule geräumt und Peter macht sich so ein bisschen lustig. Irgendwie, ja, bist du bescheuert? Du schleppst das ganze Zeug rum. Ich habe das weggeschmissen. Ein vernünftiger Mensch macht das. Und hier offenbart sich ja Bob so als Geizkragen, wie ich finde, weil er sagt, nö, alles, was mich mal Geld gekostet hat, behalte ich.
Aber er ist so ein bisschen wie du.
Solange es zu gebrauchen ist. Ja, naja, aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema, ist das der Bob, den wir kennen? Und ich finde, das ist nicht der Bob, den wir kennen, weil er hier so wirklich so als geiziger
Aber warum geizig?
Naja, so dieses nach Motto, nee, das hat mich Geld gekostet, das kann ich nochmal probieren. Und jeder, der einfach sowas wegschmeißt, ist ein Idiot.
Na, aber wenn ich im Spinnen, sind ja wahrscheinlich Sachen, die man sehr mag.
Soll ich dir mal vorlesen, was in diesem Karton sich befindet? Das habe ich mir extra rausgeschrieben.
Ja.
Da befinden sich zerfledderte Hefte.
Siehst du.
Alte Füller und Kugelschreiber.
Siehst du.
Lose Blätter und Zettel. Zerfranste Tintenkeller. Eine abgewetzte Schildmütze. Und Bobs Biologie-Projektarbeit aus dem vorletzten Schuljahr mit dem Titel Der Lebenszyklus der Fruchtfliege. Ja, das braucht man noch.
Ich gebe zu, der Karton wäre bei mir sofort im Müll gelandet. Siehst du, das habe ich nämlich komplett vergessen, dass sowas da drin war. Ich muss jetzt doch nochmal kurz eine Zwischenfrage stellen. Mir ist aufgefallen, ich glaube, dass die Menschen im Hintergrund Englisch sprechen.
Ja, das kann sein. Da ist irgendwie so ein Stimmgewirr, was nicht so ganz zuzuordnen ist.
Und du kennst das sicher auch aus Filmen und anderen Hörspielen. Es wird Deutsch gesprochen und der Hintergrund ist auf Englisch. Wie findest du das?
Ja, finde ich manchmal ein bisschen unglücklich. Also wenn im Hintergrund vielleicht ein Fernseher läuft oder so, dann könnte ich es verstehen. Aber wenn die, man hat jetzt das Gefühl, sie laufen halt, als wären sie nicht in ihrem Land, sondern sie wären verreist oder so.
Ist bei dir, also macht es auch manchmal die Illusion kaputt?
Ein bisschen, ja, das stimmt, ja.
So, dass man so denkt, ah, jetzt haben die so einen Spieler, hatten keine Lust, was Neues zu nehmen, haben irgendwas genommen von irgendwas geraubt von einem anderen Hörspiel und einfach eingesetzt. Nee, also das macht mich wirklich manchmal, hier geht es, weil das sehr leise ist.
Ja.
Also man hört nicht, aber bei manchen, auch so bei manchen Computerspielen oder so, wenn die wahrscheinlich kein Geld hatten oder wirklich keine Lust hatten, es neu zu machen, aber auch bei Kinoproduktionen ist es manchmal, wenn die über den Markt laufen oder so, dass die Englisch sprechen.
Mhm.
Und das nervt mich. Kleiner Randbemerkung.
Finde ich gut, dass du es erwähnst.
Ja, findest du gut.
Warum die überhaupt da sind, ist klar, weil, wie gesagt, habe ich schon aus dem Buch eben vorgelesen, Bob möchte sich jetzt mit Sexhändler treffen, seinem Chef quasi. Peter ist eigentlich auch nur mitgekommen, weil er unbedingt die Hula Hoops, die Band, kennenlernen möchte. Ich finde auch interessant, wie Sexhändler hier beschrieben wird. Das nehme ich jetzt auch mal vor, er kommt ja erst ein paar Minuten. Der ist etwa 40, trägt ein löchriges Fußballshirt, schwarze Hose, schwarze Schnürstiefel, hat das Haar zum Pferdeschwanz gebunden und das Haar weist schon einige graue Strähnen auf. Er hat ein zerfurchtes Gesicht und war früher als Hippie trampen, hat jetzt aber als Unternehmer Fuß gefasst. Und jetzt hast du wieder die Stimme von Garfield. Findest du, dass diese Beschreibung zu dem Sprecher passt?
Also er kam ja jetzt schon öfter vor und er war für mich eigentlich immer so ein relativ seriöser Geschäftsmann, so.
Ja.
Also kam er mir so vor, so guter Arbeitgeber und so. Und jetzt so mit diesem löchrigen Fußballshirt und so.
Ja.
Oder?
Das stimmt. Also ich kannte ja das Hörspiel auch lange vor dem Buch und habe mir den schon so ein bisschen kräftiger vorgestellt, aber souverän und so alles. Und
ja,
mit der Beschreibung kann ich auch nichts anfangen.
Oder? Ja? Passt die überhaupt nicht?
Ja.
Also auch von der Stimme finde ich so, die hört sich sehr seriös an. Deswegen bin ich nicht auf Garfield gekommen. Also er ist nicht so wie Garfield. Ja.
So.
Na, jedenfalls kommen sie jetzt an einen Stand mit Musikkassetten. Und da gibt es super günstige Kassetten. Nämlich ein Stück kostet nur $2 und drei Stück
$5.
$5.
Ja. Und Bob, der Musikfan, wusste ich gar nicht, dass er auch so ein Musikfan ist, aber anscheinend schon.
Das wird hier eigentlich etabliert und das bleibt dann auch
so. Das fängt hier an.
Ja.
Gut.
Und das hast du nicht mehr so explizit, aber in späteren Folgen bleibt das noch so ein bisschen erhalten.
Ja. Und der ist total aufgeregt und $2 und guck mal, wie günstig. Und Peter ist eigentlich genervt, weil er will zu der Band.
Ja.
Und drängelt die ganze Zeit so ein bisschen. Aber Bob, ja, will welche kaufen und
tut
der Prem heißt der.
Mhm.
Auch ein komischer Name, Prem.
Naja, es ist ein Asiat.
Achso, ein Prem ist also.
Scheint ein normaler asiatischer männlicher Vorname zu sein.
Ja, und fragt ihn dann, nachdem er da so guckt, ob er etwas sucht. Mit einem Dialekt, der auch schon wieder. Also.
Das ist übrigens Lutz McKenzie.
Das ist lustig. Also, dieser Dialekt.
Kaufen gleich, $5.
Da dachte ich schon wieder. Ah.
Suchen Sie etwas? Kaufen gleich. $5.
Es ist gut, dass er nur diese drei Sätze hat. Ja. Ja.
Also früher war das so, da konnte ich drüber weghören und so. Aber mittlerweile, wenn man so ein bisschen sensibilisiert ist so mit diesem Thema, ist es schon so ein bisschen rassistisch. Also ein bisschen rassistisch ist gut.
Ja, du hast recht. Man ist inzwischen so sensibilisiert und das ist ja auch ein Thema. Dass es Leute gibt, die sagen, mein Gott, lass den doch reden, ist doch nicht schlimm und so. Aber ich merke das auch bei mir so, dass ich kann darüber nicht mehr so entspannt drüber hinweghören.
Ja, weil ich jetzt so, ich bin auch auf Trödelmärkten viel, wo auch sowas angeboten wird.
Mhm.
Und da reden die so halbwegs normal mit mir. Also nicht.
suchen Sie etwas?
Ja.
Kaufen gleich.
Genau so. Ja, aber so ist es. Genau so ist es.
Ja, macke dat.
Und und Bob findet einen Titel von den Bushwalkers.
Bushwackers.
Ja,
da habe ich einen schönen Funfact.
Ich auch, weil die Bushwalkers waren beim WWF-Catchen, deswegen habe ich vorgegriffen, so eine zwei Irren. Kennst du die noch?
Nee, ich habe ja nie.
Ach, du hattest ja kein Tele5.
Ich hatte kein Tele5, deswegen, ich habe nie WWF gesehen.
Also die Bushwalkers sind mir leicht durch den Kopf gegangen, aber sie heißen, so wie du schon sagst, Bush Walkers?
Bushwackers.
Wackers. Und dann nimmt er noch zwei andere Titel. Fand ich ein bisschen schade, dass nicht genannt wird, was er für Titel nimmt.
Das stimmt. Allerdings, also das steht im Buch, aber jetzt, das suche ich jetzt nicht extra
raus. Nein, brauchst du nicht.
Übrigens, Bushwhacking war eine Form des Guerillakrieges, die während des amerikanischen Bürgerkrieges in den Grenzgebieten zwischen Nord und Süd praktiziert wurde. Die unabhängig von der regulären Armee organisierten Bushwhackers, also übersetzt Buschproleten, treffen aber Strauchdiebe, kämpften meist für die Konföderation. Die Pendants auf Seiten der Union wurden allgemein als Jayhawkers bezeichnet. Gut, ne?
Das ist gut, dass du das rausgesucht hast. Nee, wirklich. Ja. Gibt es noch ein bisschen Infos? Ja. Die sagen ja immer, wir rattern nur runter und extrem langsam. Das stimmt zwar, aber...
langsam, ja, aber also ganz ehrlich, ich habe, was ihr heute in diesem Podcast schon gelernt habt, ja. Aber das steht nie in die Kritik. Da steht immer nur langweilig, nur vorgetragen, was passiert im Hörspiel. Da steht nicht irgendwie sowas. Da steht auch nie drin, irgendwie, wie lustig gerade deine Anekdote vom Bäcker war.
Nee.
Ja, das steht da nie.
Und denn, wenn wir das aber ansprechen, wir haben doch auch über was anderes gesprochen. Ja, ihr habt ja recht, so ein bisschen. Ja,
denn, das kommt mich am meisten an.
Ja. Oder hier Rocky Beach, dass wir über dieses Grafik-Novell gesprochen haben.
Ja.
Nichts steht davon.
Nichts.
So, jedenfalls gibt es jetzt ein Geplänkel mit Bob und Peter. Da wird halt gesagt, dass die, ich vergesse über den Namen von der Band,
Hula Hoops,
dass die bei so einem Cocker-Wettbewerb mitmachen.
Was der Joe Cocker-Wettbewerb. Ich habe ja gerade daraus vorgelesen.
Ja.
Naja, klar, da gibt es einen Preis, der
$10,000.
Genau, und einen Plattenvertrag und mitsamt Tour.
Ja.
Also, und dass das halt einen Durchbruch für die Band bedeuten könnte. Und die sind übrigens bei Sexhändler unter Vertrag.
Genau. Das ist so als Info, damit man weiß, so warum Peter eigentlich so aufgeregt ist. Mhm. Ja, und das ist aber erst in 3 Tagen und zwar in L.A.
Und jetzt passiert es, wir treffen jetzt auf Sexhändler, wie schon angekündigt, und Bob zeigt ihm so ganz stolz so seine Ausbeute. Hier, guck mal hier, ich habe so 3 Musikkassetten gekauft. Ich habe mich immer gefragt, warum Bob erst jetzt auffällt, dass die Kassetten so billig aussehen. Aber heute ist mir die Erleuchtung gekommen, weil Peter so drängt, mach hin, ich will die Hula Hoops sehen, dass er gar nicht die Zeit hat, an dem Stand sich genau damit auseinanderzusetzen. Und dass er jetzt erst merkt, die Cover sehen aber ganz schön verschmiert aus in dem Titel Bushwhackers, da fehlt das zweite Haar. Was ich auch sehr schön finde, ist, was jetzt passiert. Weil Peter sagt, na komm, wir hören mal rein. Ich habe ja meinen Walkman. Und Sexhändler, klasse, Peter.
Genau das habe ich aufgeschrieben. Also sie sind da halt noch. Und Sexhändler sagt dann auch, dass sowas eigentlich nicht vorkommt, so eine Druckfehler und so. Das ist viel zu professionell in der heutigen Zeit, dass so eine Druckfehler vorkommen. Und ja, so wie Thomas gerade sagt, Peter, ich habe einen Walkman dabei, wir können mal reinhören. Und wie witzig Sexhändler dann sagt, klasse, Peter, so als ob er gerade Spider-Man wäre und irgendjemand gerettet hat.
Ja, aus dem brennenden Haus, ne?
Klasse, Peter. Thomas, du wirst dir gefallen. Und egal, ob wir wieder eine kleine Abmahnung kriegen, bau bitte klasse Peter.
Dann wollen wir doch mal den Sound hören. Zum Glück habe ich meinen Walkman dabei.
Klasse Peter.
Und was jetzt interessant ist, während jetzt in diese Kassetten hineingehört wird, das wird dann auch so ein bisschen stilistisch aufgearbeitet, dass man als Hörer quasi dabei ist, wie sich Bob die Kopfhörer aufsetzt, dann wird auch kurz so die Musik auch hochgedreht, als ob wir als Hörer selber reinhören. Und Bob sagt dann so Sachen wie, boah, Leute, was ist denn das für ein Sound? Das klingt ja grausam. Und diese Dialogstelle plus die Dialogstelle, wo er Peter erzählt von den Hula Hoops, da sagt er nämlich, wenn sie diesen Preis hier heute gewinnen, oder also diesen Joe Cocker-Wettbewerb, damit können sie den Durchbruch in die Charts schaffen. Diese beiden Dialogfetzen hat die Band Sportfreunde Stiller in dem Lied Independent, was auf der Platte, auf der guten Seite von 2002 ist, gesampelt.
Das ist alles krass.
Krass, oder? Das wollte ich aber schon sagen. Und diese Info habe ich noch nie im Internet gelesen. Ja, die habt ihr jetzt hier wirklich endlich mal gehört. Hört euch das Lied Independent an von Sportfreunde Stiller. Ganz am Ende kommt Bob Andrews mit diesen beiden Dialogzeilen.
Tja, Ron, weil das könntest du mal in deinem Buch schreiben.
Ja.
In der Neuauflage.
Ja, okay. Okay. Das ist halt. So eine Infos hat halt nicht jeder auf der Pfanne, weißt du? Da muss man schon Thomas Reiter geißen, ja?
Echt krass. Wie ist denn das Lied von Sportfreunde Schiller?
Das würde dir nicht gefallen. Ja, so wie die ganze Band. Und der Musikstil und generell alle Menschen, die mit denen zu tun haben. Die überhaupt, alle Menschen, die jemals auf einem Konzert mit waren, von denen, mit denen überhaupt geredet oder dieselbe Luft geatmet haben, mit denen möchtest du nichts zu tun haben. Ja, das will ich.
Übrigens noch eine Premiere, die ich vorher nicht so hatte, die ich eigentlich ganz gut finde, wo sie noch auf diesem Vergnügungspark waren, da hört man einmal Musik mit Gesang.
Ja, und das Lied finde ich ganz schlecht.
Ist egal, ob es schlecht ist oder nicht, aber sowas gab es vorher noch nicht. Ich glaube auch nie wieder, oder?
Doch, doch, doch. Bei TKKG hast du es zum Beispiel auch.
Aber wir sind bei den drei Fragen.
Ja, die Folge haben wir noch nicht besprochen. Es gibt öfter mal Folgen mit Gesang.
Echt?
Ja.
Okay, dann nehme ich alles zurück. Aber besser ist, das finde ich schön, weil hier geht es ja um Bands, die auch singen. Und da fand ich es toll, sowas zu hören.
Auch später noch.
Auch später.
Auch in neueren Folgen kommt das vor.
Ach so, meinst du das?
Ja, na, gut. Jedenfalls, man hat jetzt gemerkt, Bob ist Betrügern aufgesessen und jetzt gibt's halt, was ich ganz gut finde, dass das Hörspiel jetzt so ein bisschen Hintergrundinformationen über so die Musikindustrie von damals gibt. Das passiert ja auch öfter in der Folge, dass halt gesagt wird, ja, es gibt halt Leute, die illegale Mitschnitte einfach verbreiten, quasi die Plattenfirmen, ich weiß, warum du grinst, ich gehe da auch gleich drauf ein. Die Plattenfirmen haben die quasi die ganze Arbeit und irgendwelche Musikpiraten surfen auf dieser Welle mit, indem sie illegale Mitschnitte, also Bootlegs, vertreiben. Und ich hatte in der Vorbereitung zu dieser Folge überlegt, ob ich dich frage, ob wir vielleicht so ein bisschen darüber sprechen, was es so früher gab. Bestes Beispiel zum Beispiel Napster oder so. Aber dann habe ich gedacht, ob das hier vielleicht den Rahmen heute sprengen würde.
Wahrscheinlich schon.
Ja.
Aber
und ich hatte auch Angst, wenn ich frage, dass du sagst, ja, bereite mal das vor, dass ich dann gedacht habe, nee.
Vielleicht können wir ja mal, das wäre zum Beispiel ein Thema bei Rotz und Wasser.
Ja.
So, Raubkopien hat man selber welche genutzt und natürlich nicht.
Nein. Also könntest du dir vorstellen, wirklich ganz so ein verrücktes Szenario, dass wir mal vor 20 Jahren in so einem Plattenladen in Berlin-Kreuzberg waren und so nach Alben gefragt haben, die es nicht offiziell mehr im Handel gab.
Niemals.
Ja? Und dass uns dann der Verkäufer irgendwie so gebrannte CDs verkauft hat. Könntest du dir so ein Szenario vorstellen?
Ich kann mir auch kein Szenario vorstellen, dass wir mal in so einem Second-Hand-Laden unser Proberaum hatten.
Ja.
Und da oben lauter gebrannte Kassetten. So
überspielt, meinst
du? So überspielte Kassetten, wo zum Beispiel Phil Collins drauf war. Und die Kassette als Original angepriesen wurde, ich sie einfach geklaut habe aus dem Laden, weil es meine Tante war.
Der Laden, der Laden hätte theoretisch deiner Tante gehören können und die hat uns quasi den Kellerraum zur Verfügung gestellt für unsere Projekte.
Und da hätte ich jetzt eine Kassette klauen können in meinem Auto, weil da hatte ich noch ein Tape, Kassettendeck und die Phil Collins Kassette total gerauscht hat. Also das
und das hat die theoretisch hat die das einfach dem Laden verkauft. Ist ja nicht passiert.
Nein.
Okay, das heißt, also all was wir jetzt erzählt haben, ist ja nie passiert.
Nein.
Deswegen brauchen wir auch gar nicht drüber reden.
Brauchen wir nicht drüber reden.
Richtig.
Und wenn wir das mal bei Rotz und Wasser besprechen, dann ist es alles auch nur theoretisch.
Natürlich.
Ja.
Gut, dann haben wir das auch besprochen. Ja. Dass wir theoretisch kennen wir die Thematik mit Bootlegs, aber haben uns natürlich nicht mit beschäftigt, weil das geht ja nicht.
Und haben uns auch nicht gefreut, wenn wir sowas hatten. Sodass wir gedacht haben, boah, wir sind einer der coolen, die das haben und andere nicht.
Ja. Oh Gott. Ja, aber ist ja nie passiert.
Nein.
Also, ja.
Auf alle Fälle, Sexhändler ergänzt denn noch so ein bisschen, also das ist eigentlich ganz schön lange so, wenn sie so über den Raubkopien erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das als Kind jetzt so spannend gefunden hätte.
Ich fand das ganz interessant. Ich finde das gut kindlich aufgearbeitet. Es ist nicht zu kompliziert.
Hier ja, später mit den Bändern und so finde ich es schon zu kompliziert. Aber da kommen wir noch hin.
Da kommen wir noch hin. Nach diesem ganzen Vortrag beschließt halt Bob jetzt, also und da sind wir wieder beim Thema Geizkrank, der will seine $5 zurück und da kennt der nichts und marschiert mit Peter und Sexhändler im Gepäck zurück zu diesem Stand. Jetzt kommt aber raus, dass die beiden Männer, die an diesem Stand standen,
aufräumen,
also einräumen.
So ganz hastig.
Genau. Bob geht hin und sagt, so, pass mal auf, knallt in die Kassetten auf den Tisch und sagt, hier, das ist heiße Ware, damit will ich nichts zu tun haben, rückt mir mein Geld wieder raus. Die beachten ihn gar nicht.
Finde ich auch witzig. Keine Reaktion.
Ja. Sag doch, Peter, so schön trocken, der beachtet ihn gar nicht.
Und dann sagt Garfield, lustigerweise, wenn ich nicht erkannt habe, so mit so einer so ein bisschen so autoritären Stimme, so, wo er ihn so unterstützt, dass er die 5 Euro haben will, weil sonst machen sie eine Anzeige, glaube ich.
Das finde ich aber gut, dass halt der Erwachsene in dem Moment das unterstützt.
Ja, natürlich, war ja auch gut, aber auch da,
ja. Okay, ich finde es aber schön, dass wir uns jetzt auf Garfield geeinigt haben, weil das ist für mich leichter als Sexhändler immer zu sagen.
Sex ist auch schwierig.
Ja. Naja, und während die da noch stehen, kommen plötzlich 2 andere Männer dazu und fangen einfach wortlos an, die beiden Standbesitzer, Asiaten, zusammenzuschlagen.
Hier finde ich es auch traurig, dass das der Sprecher erzählt.
Ja.
Weil ich hätte es besser gefunden, wenn die nicht reagieren und dann hört man die kommen und einfach so anfangen zu schlagen. Dass der Sprecher erzählt und da kommen die.
Wir können ja noch mal gerne über den Erzähler sprechen. Es ist ja Peter Passetti an dieser Stelle. Und wir haben schon öfter an dieser Stelle erwähnt, gerade wenn es die Folgen sind, in seinen letzten Lebensjahren, hat er ja wirklich sehr nachgelassen. Das haben wir alle schon mal hier besprochen. Der Mann war dann irgendwann krebskrank und war einfach nicht mehr so fit und so alles. Aber deswegen, ich muss immer sagen, ich mag den Hitchcock-Passetti. Also auch bis zu einem gewissen Punkt, wo immer noch Hitchcock in der Serie aktiv auftaucht, viel mehr. Und es gibt irgendwann so einen Punkt, wo das kippt, wo der Sprecher einfach zu alt ist und auch nicht mehr gut klingt. Und es tut mir wirklich weh, das immer so zu sagen, weil ich mag den sehr. Aber es fällt mir schwer, ihn gerade auch in dieser Folge irgendwie so zu hören, weil er einfach
sehr emotionslos so vielleicht liegt es auch daran, dass er das so emotionslos erzählt oder so. Das hört sich so anstrengend an, wenn er erzählt. Also man hat fast so ein bisschen Mitleid. Das hört sich so.
Ja, aber der Vergleich. Überleg mal, wie er als Hitchcock war.
Ja, ich weiß.
Und deswegen, ich will, und das fällt mir wirklich immer schwer, das auszusprechen, weil ich den Mann einfach mag. Ich mag die Stimme.
Ja, passt ja auch am Anfang sehr gut. Aber genau, wir hatten schon mal so eine Folge so aus dieser Zeit, wo wir das schon mal gesagt haben.
Das wird wahrscheinlich immer wieder passieren, wenn wir in dieser Zeit ankommen.
Und das Problem ist aber, dass hier ganz viel von dem zusammengefasst wird, auch später mit dem Hörspiel. Und der hat so einen langen Text teilweise. Und das ist.
Und das hatte er früher auch nicht so. In den ersten Folgen sind seine Passagen immer relativ kurz. Und
das nervt hier auch ein bisschen.
Ja, ein bisschen.
Das ist sehr lang.
Recht.
Jedenfalls, ja.
Wie findest du denn
den Kampf?
Erstmal ist wieder witzig: die kämpfen und die drei stehen daneben und dann sagt Garfield: Peter, was soll das?
Ja. Aber auch Peter so ganz normal. Ich habe keine Ahnung,
Sex. Ja, so, das ist so lustig. So, der Erwachsene fragt so den Jungen so, was soll denn das?
Peter, was soll das?
Erstmal auch total die Kampfgeräusche und dann so ein bisschen Schreie so, wenn wir da jetzt wären, wir sagen, oh Gott, scheiße, so, und wir gehen zur Seite oder sowas. Und da hört sich das so an, als ob die so zugucken. So, du musst dir vorstellen, der kriegt voll die Faust ins Gesicht und so, ich habe keine Ahnung,
Sex. Ja, was machen die da? Ja, haben die sich gestritten? So, er hat mir auch aufgeschrieben, Schreie bei der Prügelei generell sehr unpassend. Also, du hörst immer so, ich kann es gar nicht machen, so einfach nur so. So Geräusche und dann hörst du so.
Ja, und dann dazu halt die, wie die sich so ganz normal unterhalten. Ganz normal.
Und auch, und wie findest du dann Bob, der dann sagt irgendwie, also wenn Justus hier wäre, dann würde er sagen, das ist ein neuer Fall für die 3 Fragezeichen. Dann macht er so.
Ja.
Wie auch
ich das finde. Ja.
Bestimmt super, oder?
Ja. Also Peter sagt dann, Bob. Und
Zu dir.
Ja.
Da finde ich aber gut, weil der Erzähler sagt dann, dass Bob mit dem Hinterkopf auf den Asphalt knallt und dann einfach weggetreten ist. Und dann wird er so geweckt von Peter, hey Bob, ist alles okay, wach auf. Und da finde ich gut, dass man so hört, dass er ihm so ein bisschen so ein paar Schellen gibt, so, weißt du, damit er zu sich kommt.
Und Sexhändler fragt, hey Junge, ist dir was passiert?
Es kommt jetzt jedenfalls raus, dass die getürmt sind. Also, dass es 2 Rivalisierende sind, das wird auch später nochmal im Hörspiel nochmal schön in Erinnerung gerufen. Die einen sind in den Wagen geflohen und die anderen sind weggerannt.
Und jetzt ist es vielleicht so, wie du sagst, ein bisschen albern so, weil Bob fragt, was ist mit meinen 5 Dollar? Aber er hat ja nun auch was auf den Kopf
bekommen. Richtig, genau. Also Peter sagt es auch so schön, ach, die sind wohl verloren. Naja, komm, wir hauen ab. Ja, und dann vergehen jetzt aber 2 Stunden. Das ist im Buch jetzt wieder ein bisschen länger. Das wird vom Erzähler einfach nur zusammengefasst, dass die noch weitere 2 Stunden auf dem Fest bleiben. Und Peter lernt auch in dieser Zeit die Hula Hoops kennen, die im Buch einen Auftritt absolvieren. Und das wird dann auch ein bisschen mehr thematisiert, wie so die Bandmitglieder so untereinander sind und wie die sich geben.
Und auch so ein bisschen, da gibt's ja dann noch so ein Geplänkel mit Bob und Maxi.
Ja.
Wo sie sich so ein bisschen an ihn ranmacht und der Freund so ein bisschen sauer wird und so, das fehlt alles im Hörspiel.
Das fehlt. Aber auch da wieder der Punkt, ich finde es nicht schlimm, dass es im Hörspiel fehlt.
Ich greife jetzt ein bisschen voraus. Ich finde, die hätte man, also das erste Mal wäre ich dafür, dass ein Schluss anders ist als im Buch, ich hätte die komplett rausgestrichen.
Die ganze Band komplett? Ja.
Nur, dass es um die Raubkopien geht und so, das andere finde ich.
Ja gut, aber du brauchst ja die Hula-Hoops am Ende, damit sie die Chance haben, die Musikpiraten zu überwältigen.
Deswegen sagte ich ja gerade, das hätte ich umgeschrieben.
Ach so. Ja. Also Bob hätte, der aggressive Bob hätte alle alleine raus und, ausgeschaltet. Genau.
Die Musik dazwischen übrigens, das ist so, obwohl es ja ein Hörspiel aus den 90ern ist, so richtig 80, also so richtig schlechte 80er-Musik. Und ich finde, die Qualität ist genauso schlecht wie mit den Kopfhörern, wo die, wie eine Raubkopie hört sich die Musik an.
Die ganze Folge klingt wie ein Bootleg, also was die Musik angeht, ja. Jetzt geht's aber weiter. Natürlich haben Peter und Bob nichts Besseres zu tun, als in die Zentrale zu fahren und da Justus zu erzählen, was vorgefallen ist. Justus scheint sich aber nicht sehr dafür zu interessieren. Und hier sind wir wieder an einem Punkt. Wie findest du Justus in dieser Folge?
Es gibt immer so zwei Justus.
Justus Jonas.
Justus. Einmal so diesen lustigen, der irgendeinen Fall nicht ernst nimmt. Und dann Justus, der so richtig begeistert ist. Und hier ist also der Justus, ich glaube, der findet das alles eigentlich total langweilig.
Ja, dann gibt es aber eigentlich drei Justus.
Welchen noch?
Es gibt den aus den allerersten Folgen, der eigentlich immer so,
genau, der so brennt.
Der so altklug ist und so Sätze rausfeuert, wo dann die Erwachsenen sagen, was hast du gesagt? Ich verstehe kein Wort, ich bin voll dumm. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich antworten soll. Mann, bist du schlau? Den Justus gibt's. Dann gibt's den Justus aus der jetzigen Zeit, der immer auch schlau ist, aber dann öfter mal so sagt irgendwie, aber ich wusste nicht, dass ich zu fett bin, dass ich nicht durch die Tür passe. Und dann gibt's diesen Justus, der da so ein bisschen überheblich sitzt und so, ja, also, ich mache mir hier gerade ein schönes Sandwich und Bob, was bist du denn für einer? Du holst deinen 5 Dollar hinterher. Diesen überheblichen.
Aber den mag ich hier.
Ich weiß, dass du den magst. Frag mal, warum ich gefragt habe.
So. Ja? Ich mag den wirklich, ne? weil der denkt so, Mann, weil er sagt es auch gleich so ein bisschen so in dem Gespräch so, Mann, Bob, bist du dumm? So,
ja, genau.
So mehr oder weniger, wie kann man denn darauf reinfallen? Guck dir das doch mal richtig an.
Erstmal ist ja witzig, dass Bob sagt, hörst du mir überhaupt zu? Ja. Guck mal hier, ich habe ein neues Ernährungsprogramm, ja. Weil in der Crimebusters-Ära hat Justus jede Folge eine neue Diät.
Ja, das finde ich dann doof.
Ja, hier ist es die Butterbrot-Methode, dass er sagt es auch in meinen Augen falsch, dass zu jeder Mahlzeit nimmt er ein Butterbrot. Also das wäre ja so, als wenn ich sage, ich bin Obelix, ich esse jetzt einen Schweinebraten und esse dazu ein Butterbrot. Eigentlich wäre es doch viel schlauer, wenn er sagen würde, ja, statt den Schweinebraten esse ich nur das Butterbrot.
Ja, aber jetzt denk mal dran, so wie Anfang 90er, da hat man auch gesagt, eine Milchschnitte ist wie ein Schnitzel. Wolle eine Mahlzeit. So ernährungstechnisch, so Anfang der 90er, da war hier Krümel-Zitronentee. hier trinken wir meinen Junge lecker Tee.
Ja. Krümel-Zitronentee ist so ein typisches, das ist so ein typisches Klassenfahrtsding. Ja.
Ja, mich erinnert das viel so an Jugendclubs und so, da war das immer so im Schrank. Und anstatt es so mit Wasser zu füttern, hat man einfach mal so ein Esslöffel genommen.
Aber man hat den aber gerne getrunken. Heute würde ich den auch nicht mehr mit der Kneifzange anfassen, aber der war auch nicht toll. Der war schon damals nicht toll, aber hat den eigentlich gerne getrunken.
Ja, und dann gab es die Sorte Apfel später und noch so ein pinkes Zeug.
Ja.
Waldbeere wahrscheinlich.
Jedenfalls ist witzig, dass als Justus so angibt, ja hier Butterbrot-Diät, dass dann Peter sagt, naja, man sieht ja noch gar nichts, ja. Hier ist halt, das ist das Schöne an der Folge, das zieht sich auch von Anfang bis Ende durch. Hier benehmen sie sich aber wieder mehr wie Jugendliche, das war auch schon beim Gockel so, als wir den besprochen haben, als später, dass sie so untereinander so ein bisschen sich piesacken und eklig sind.
Genau, ich weiß, dass viele, und ich glaube du eigentlich auch nicht so, das nicht mögen, wenn so wegen dem Dick so, wenn das so im Mittelpunkt ist oder sowas.
Ne, dieses Fettshaming.
Genau, aber dadurch, dass die Jugendliche sind, damit kann ich dann wieder leben. Weil das würden wir auch machen. Wir würden auch, stellen wir jetzt vor, wir hätten jetzt so einen richtig Fetten in der Klasse gehabt und der sagt, er macht eine Butterbrot-Diät. Was hätten wir als erstes gesagt? Oh krass, die funktioniert ja richtig gut bei dir. Ja, genau. Ganz ehrlich, ganz ehrlich.
Das ist auch ein Unterschied, als wenn man so jemanden dann öffentlich an den Pranger stellt.
Ich glaube, wir hätten das auch öffentlich gemacht.
Ja, wir haben ja auch. Aber das ist jetzt wieder so ein Thema, wo man sagt, darf man das? Ja, unter den heutigen Aspekten.
Ich finde Freunde übrigens, ja. Ich habe ja eine italienische Freundin,
ja,
die du noch nie gesehen hast.
Und die will ich auch niemals sehen werde.
Nicht? Doch. Nein. Aber auch da. Du glaubst nicht, sie kommt aus Italien.
Aber und ich ist gesagt, es auch Klischee? Isst sie nur Pizza und Pasta?
Ich erzähle das ihr. Also ich sag ihr so, na, heute wieder Spaghetti.
Gott.
Und jedes dritte Wort, ich habe was Neues erfunden. Peppergetti. Mhm. Eine Mischung aus Pepper, was immer das heißt, und Getty. Und alles, was sie isst, nenne ich Peppergetti.
Mhm.
Und sie macht aber auch so Witze, so, keine Ahnung, Krautwitze. Aber ich finde das nicht schlimm, wenn ja, beide aber, das witzig finden. Aber
ihr steht euch doch auch nah.
Das meine ich ja. Aber trotzdem würden viele sagen, oh, das darf man nicht machen. Aber ich finde es doch witzig und sie findet es auch witzig und weiß, dass wir beide das ja nicht ernst meinen. Und trotzdem können wir uns darüber totlachen.
Ja.
Und da Freunde, finde ich, kann man auch sowas machen. Und deswegen muss man da auch immer aufpassen, dass man nicht gleich so ein Vorurteil hat und Leute verurteilt, wenn die das so unter sich machen. Das ist so.
Und hier machen sie es ja unter sich. So, Benjamin, du weißt, ich bin ja manchmal ein bisschen pervers. Und du weißt ja zum Beispiel so Sexpraktiken, ne? Jeder weiß, was Französisch ist.
Ja.
Sag's mal bitte.
Na, spätestens weiß man das aus dem Film, oh Gott, wie heißt er, mein Lieblingsfilm hier? Oh Gott, Thomas, Chevy Chase.
Schlimm für Wachse.
Genau, wo die Tochter, zu, wie alt ist sie da, 13, 14, keine Ahnung, zu der Cousine sagt, mein Vater sagt, ich kann sehr gut Französisch küssen. Auch ein Witz, was alles nicht mehr, glaube ich.
So. Und es gibt ja auch noch andere Sexpraktiken. Ja. Jetzt habe ich gerade, weil ich so gelangweilt war von dem, was du erzählt hast, mal gegoogelt, was Italienisch ist. Ja?
Oh, was ist denn Italienisch?
Italienisch bezeichnet eine Sexpraktik, bei der die Achselhöhlen die Hauptrolle spielen. Der Penis wird dabei sanft unter dem Arm eingeklemmt und hin und her bewegt. Die Partnerin kann dabei den Druck variieren. Also, Baby, erzähl doch mal.
Erzähl doch mal. ja. Du weißt ja, dieses Thema, da hält mich jemand sehr zurück.
Ja, aus Gründen.
Ja. Also, was ist denn eigentlich, steht da auch eine deutsche Praktik?
Wahrscheinlich irgendwie laut und rollend das R sprechen.
Jetzt könntest du ja wenigstens mal gucken. Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, das machen wir gleich. Wir müssen uns ein bisschen unser Feuer hier einteilen, ja?
Also, ich warte auch noch auf die Fun Facts. Oder ach so, waren schon welche?
Habe ich noch welche? Pass auf, warte, ich bringe jetzt erstmal einen Fun Fact.
Ja.
Das ist auch nett, dass du mich erinnerst, habe ich mir die Arbeit nämlich nicht umsonst gemacht.
Mhm. Ist ein richtig guter Fun Fact.
Kelly ist ein Ass im Jazz-Tanz.
Krass. Danke. Aber es hat mich erheitert, siehst du? Es hat mich erheitert.
Ja. Willkommen noch einen, oder?
Okay, einen noch. Ja.
Bobs Mutter ist eine Immobilienmaklerin.
Oh, krass.
Ich glaube, dass das hier zum ersten Mal gesagt wird, weil viele wissen nicht, was Bobs Mutter beruflich macht.
Eine Immobilienmaklerin.
Ja, habe ich gerade gesagt.
Ach.
Ja. Naja, ich finde jedenfalls gut, dass Justus Bob so ein bisschen kritisiert, dass er so ein Pfennigfuchser ist und seinen 5 Dollar hinterher trauert.
Ich finde es wirklich auch gut. Also, wie gesagt, man muss so den Justus, wenn er für einen Fall brennt und eigentlich steht da ja, oder wird ja so dargestellt, dass er jeden Fall eigentlich interessant findet. Und man könnte ja jetzt auch sagen, eigentlich müsste er das ja krass finden, so Musikpiratie und bla bla bla. Aber trotzdem finde ich ihn hier so ein bisschen witzig. Ja, aber
zu dem Zeitpunkt ist das nicht. Das kommt jetzt erst raus, weil Bob lässt sich nach und sagt, diese Betrüger knöpfe ich mir vor. Und dann machen sie das jetzt ganz geschickt. Also in einer Zeit, bevor es Google Maps gab, da hat der Justus nämlich den Stadtplan auf dem PC. Das heißt, der kann jetzt in der Datei gucken. Anders. Bob ruft.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, Entschuldigung, ihr habt es vergessen. Bob ruft an bei dem Betreiber von dem Flohmarkt. auf diesem Rummelplatz und möchte wissen, wer hat denn den Stand gemietet.
Da gab es auch noch keinen Datenschutz.
Richtig. Und dadurch erfährt er halt, wer diesen Stand gemietet hat. So, dann kriegen sie die Adresse raus. Dann guckt Justus in der schon erwähnten Datei.
Ja, aber auf dem Computer auch.
Auf den Computer in der Zentrale. Da finde ich Peter lustig, der sagt so, ja, wir können doch einfach hinfahren. Ja. Und gut, also dass Justus dann sagt, nee, brauchst du gar nicht, weil diese Hausnummer, die angegeben wurde, die existiert gar nicht. Das heißt, das scheint wohl ein unbebautes Grundstück oder so zu sein.
Ja. Siehst du, Justus ist schlau. Wären wir beide das gewesen, hätten geguckt, hätten einfach gesagt, was ist das für ein scheiß Stadtplan? Wir wären gar nicht auf die Idee gekommen.
Nee, besser. Wir wären einfach wirklich hingefahren und hätten gemerkt, Sind wir blöd?
Witzig, wir sehen sogar das Gebäude, aber weil keine Zahl dran ist, wenn wir nicht drauf kommen, das ist,
ja. Und hier finde ich jetzt gut, weil sich ja Justus wieder lustig macht über Bob. Haben wir wohl den größten Fall in der Geschichte der Fragezeichen, es geht um $5. Und dann...
Wie Peter lacht, finde ich witzig.
Ja, aber dann finde ich gut, weil Bob sagt, ach übrigens, habe ich ja ganz vergessen, ja, das ist so ein bisschen sein Triumph, hier, dann holt er nämlich 2 Spulen aus seinem Pappkarton, in dem er seinen ganzen Müll aus dem Spind hat, und dann kommt nämlich raus, als er auf den Boden gefallen ist, ist einer der Asiaten auch neben ihm gelandet und hat dabei heimlich wohl diese Spulen in seinem Karton versteckt.
Finde ich aber unrealistisch, weil das wäre was er sofort gesagt hätte.
Ja, naja, er sagt, er hat es vergessen. Oh, aber es ist ja auch jetzt ein Triumph gegenüber Justus. Justus, der eben noch gesagt hat, so $5, und dann, oh, das ist ja doch interessant, was du da hast.
Ja, aber ich als Angeber zum Beispiel würde das sofort sagen. Sofort, wenn ich in den Raum komme, guck mal, was ich hier habe, Jungs.
Ja.
Okay. Ich habe geguckt, die Ampex-Bänder.
Ja.
Die kann man so gebraucht kaufen, so 40 Euro bei eBay. 40 Euro.
Ja. Und hast du welche geholt?
Ja, obwohl ich kein Tonbandgerät habe, habe ich jetzt geboten mit dem Patreon-Geld. Wir sagen ja, wir geben nur Gutes aus mit dem Geld. Ich habe einfach mal 2 Ampex-Bänder bestellt.
Die Ampex-Bänder haben einen Durchmesser von 1/4 Zoll. Weißt du, wie viel 1 Zoll ist, amerikanische Maße?
Ein Zollstock.
2,54 Zentimeter. Interessant, ja. Wieder was gelernt.
Unglaublich. Und auch aus welchem Buch?
Aus dem schlauen Buch.
Von Disney.
Ja, damals, nur Mitte der 90er Jahre. So, Bob muss aber jetzt los und sagt irgendwie, Justus, du bist ja auch so ein Angeberschwein, du hast ja hier so eine supergeile Anlage, mit der kannst du ja die Ampex-Bänder abhören. Ich habe ja nur einen Kassettenrekorder, und dann ist so witzig, dass Peter sagt, du Armer.
Ja.
Es ist wieder diese Situation, da wird sich so drüber lustig gemacht, so, ah, du armes Schwein. Ja,
so wie bei dir mit Tele 5.
Ja, genau dieselbe Situation. Ja, ich habe ja nur einen Kassettenrekorder, ach, du Armer.
Ja. Ich wundere mich ein bisschen, dass du das gut findest, weil ich immer denke, du findest das eigentlich bei den 3 Fragezeichen nicht gut.
Da komme ich im Fazit zu.
Oh, okay. Ja. Ach so, du findest das gar nicht gut.
Am nächsten Morgen fährt Bob ins Büro von Sex Sandler. Finde ich auch ein bisschen doof, weil jetzt kommt so, wird vom Erzähler auch gesagt, während er da auf dem Weg hinfährt, er ist, glaube ich, mit seinem Fahrrad im Buch unterwegs, sieht er den Transporter mit den beiden Asiaten, er kann aber nichts machen, weil die biegen an der Seitenstraße ab.
Würde ich hier in diesem Hörspiel komplett rauslassen, weil das
haben ist... Haben
sie ja. Nee, auch nicht vom Erzähler. Ich finde, das kann man...
Na, da passiert ja auch nichts.
Na, da passiert doch gar nicht. Warum ist es, also...
Na, die sehen sich irgendwie kurz und dann erkennt, glaube ich, der Asiate sogar Bob, weil Bob so, ey, meine $5, und dann hauen die ab.
Ja, aber sogar im Hörspiel kann man das doch komplett rauslassen. Total unwichtige
Szene. Ist unwichtig fürs Hörspiel, gebe ich dir recht.
Ja? Also, weil es ja auch nicht spannend aufgebaut wird, also mit unheimlicher Musik oder so, sondern erzählt
so nebenbei. Und dann war Bob beim Bäcker, wollte eine Fritz-Cola, hat aber eine Fritz-Limo bekommen. Ja. Und dann kommt er in dem Büro an und Garfield sagt, ah, Bob, gut, dass du da bist. Ja. Ich habe gesagt, dass ich zu meiner Mutter nach Omaha fliege, die macht die beste Lasagne. Ja. Und er beauftragt jetzt Bob quasi, dass er mit seiner Sekretärin Celeste den Laden übers Wochenende alleine schmeißt und er auch ein bisschen auf die Hula Hoops aufpassen muss. Und das ist ja wirklich so eine Truppe von lustigen, begeisterten Menschen, junge Leute, und er sagt halt so, achte mal darauf, dass sie sich nicht gegenseitig abmurksen oder aus Versehen heiraten.
Und dann lacht er so wie.
Ja, und Bob, okay. Und hier finde ich diesen Satz, den hätte ich eigentlich auch rausgekürzt. Maxi und Marsh sind total hysterisch. Ob die zwei es nochmal packen, weiß ich nicht.
Weil man überhaupt noch nichts von denen gehört hat.
Ja, man weiß es nicht. Im Buch weißt du, was mit denen los ist, weil es gab diese Szene. Aber hier nicht, und das wirkt so auch so eingeworfen.
Ja, auch, finde ich, so ein bisschen schade. Peter sieht die ja da, wo er beim Vergnügungspark war und so. Ich finde, da hätte man auch noch, wenn man sie schon drinnen lässt und einbaut, wenigstens ein bisschen so, dass Peter vielleicht total begeistert von denen war oder enttäuscht oder hat er sich die so vorgestellt, aber so hört man nichts mehr und auf einmal werden die wieder eingeworfen. Finde ich nicht gut.
Ja. Naja, auf jeden Fall.
Danke für deine.
Ja.
Für deine so, das war so ein richtiges Ja, so wie von Justus. Erzähl mal deine Scheiße zu Ende. Genau.
Es klingelt, Bob macht auf. Es befindet sich John Henry Butler an der Türschwelle. Das finde ich eigentlich. Du lachst wegen dem Namen, ne?
Ja.
John Henry Butler. Und Bob auch so, ah, Mr. Butler, ich weiß gar nicht, ob für John Henry Butler hat Sexhändler immer Zeit. Immer. Ja, erinnert mich auch so ein bisschen an dich.
Ne? Das ist ja auch richtig.
Ja. Und dann sagt Bob, ja, okay, kommen Sie rein. Ruft Garfield zu, ey, John Henry Butler ist da.
Ja, und das ist auch so ein bisschen klischeehaft, so einer so, der eigentlich gar nicht weiß, um welche Band es genau geht.
Der ist sehr wichtig, der macht sich auch sehr wichtig und der wird auch so behandelt, weil dann kommt Garfield an und sagt so, John, kommen Sie rein und bestellt hier bei seiner Sekretärin Kaffee. Natürlich wichtig, dass er Bob John Henry Butler vorstellt, ja. Und der sagt dann auch so ein bisschen schmierig, ah, höchster Freund, hier meine Hand.
Ja, auf alle Fälle, er tut so, als ob er sich so für die Hoops extrem interessiert, aber kennt eigentlich davor nicht mal richtig den Namen und man merkt so zwielichtige Gestalt.
Ja, so ein bisschen, da hast du recht, ja. Hast du dich schon mal gefragt, was Bob da eigentlich macht bei Sexhändler?
Na, Bürojob.
Na, er arbeitet bei ihm stundenweise und er ist auch so ein bisschen der Insider aus der Teenie-Szene. Ja. Unter anderem Aroundkraft oder er wird auch als Feuerwehr bezeichnet. Also ich würde einfach sowas sagen wie Mädchen für alles.
Oh, und Feuerwehr, so nennen wir auch bei uns. Ich arbeite übrigens im Kindergarten.
Na, echt? Ja? Ja. Hast du schon mal erwähnt?
Nee, so nennen wir auch die Person vorne, die Anrufe annimmt und die Knarre nimmt. Und so. Das ist bei uns die Feuerwehr. Und ganz oft, wir haben ja jetzt nun auch viele Familien mit Migrationshintergrund und dann vergesse ich immer, dann sage ich so, ja, die Feuerwehr nimmt dann den Anruf an und dann sagt die Feuerwehr?
Gut, jetzt ohne diesen Einwurf, Familie mit Migrationshintergrund, ich würde auch denken, was, ihr habt eine Feuerwehr bei euch im Haus?
Ja, aber für die ist es natürlich noch, wenn die noch gar nie sowas gehört haben, ist es natürlich für die noch verrückter. Dann denken die, was, es brennt hier jeden Tag? Okay. Ja.
Ja, Garfield weist noch Bob darauf hin, dass er gerne den Firmenwagen, nämlich den Leichenwagen, benutzen darf, aber nur für geschäftliche Fahrten. Und Bob kann sich dann nicht verkneifen, nachdem John Henry Butler und Garfield den Raum verlassen haben, sagt er, so ein schleimiger Kerl sieht aus wie ein dicker, weißer Molch. Im Buch ist es übrigens ein Grottenolm. Ich weiß leider nicht, was ein Grottenolm ist.
Ich weiß, ein Grottenolm ist ein Tier, glaube ich.
Ja.
Aber was ist ein Molch?
Wusste ich mal. Aber weißt du, was viel witziger wäre, wenn er gar nicht John Henry Butler meint, sondern Sexhändler?
Bitte. wir haben, jetzt kommt übrigens so, finde ich, unpassende Musik, nämlich so gruselige Musik.
Also hier steht fetzige Rockmusik.
Nee, die kommt gleich, wenn der Erzähler spricht. Weil der Erzähler sagt jetzt, dass Bob mit dem Fahrrad zur...
Ach, die Gruselmusik, ja, ich hab die im Ohr.
Passt überhaupt.
Würde eher zu so einem Freddy Krüger-Hörspiel passen.
Ja, das stimmt. Ich finde diese Musikauswahl, davor war übrigens schon ganz auf so psychedelische Musik, die überhaupt nicht zu diesem Hörspiel passt. Überhaupt nicht. Und hier verstehe ich, wenn welche sagen, die Musik ist grottenschlecht in diesem Hörspiel. Es gibt zwei Stücke, die finde ich richtig gut. Kommen wir später noch zu. Und die fetzige Musik, von der du jetzt sprichst, das ist jetzt, als der Erzähler sagt, halt, Bob fährt mit dem Fahrrad zum Schrottplatz und er hört fetzige Rockmusik. Und da hört man im Hintergrund die laute Musik.
Als jemand, der früher selber so mit Music Maker und so Musik gemacht hat. Ne? Da gab es ja auch so eine Gitarren-Samples und so.
Kommt
ne?
so hin, oder?
Es ist ungefähr so von der Qualität, oder?
Wir gehen heute mal nach Baden, dann hört es richtig schön. Treffen wir den Weihnachtsmann. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt's viele schöne Sachen. Die kann man
Drohne dann kaputt machen.
Ja, man merkt, es ist nicht von einer Liveband eingespielt.
Das klingt eigentlich wirklich mehr so wie am Computer gemacht. Jetzt sagt doch der Erzähler, Justus und Peter saßen auf bequemen Stühlen. Justus hat diese Bandmaschine wohl aufgebaut. Das finde ich aber wieder eine schöne Vorstellung, dass sie so auf dem Hof sitzen und sich das reinziehen. Bob kommt dazu und sagt so, sag mal, das sind doch die Barbarians. Und wird dann auch von den beiden so, psst, sei mal still. Und dann hört man noch so die letzten Takte von dieser schrecklichen Sample-Musik, ja?
Ja.
Witzig finde ich, dass Bob dann sagt so, also das bringt deine Bandmaschine, ja? Justus schwärmt so ein bisschen, ja, dieser Apparat ist nichts anderes als ein klotziges, leistungsfähigeres, schnelleres Kassettendeck. Und worüber sie jetzt reden?
Naja, warum, wieso die Bänder denn im Karton sind?
Justus entpuppt sich jetzt auch als großer Bavarians-Fan von dieser Band und sagt auch, na, ich kenne alles von denen, aber das müssen neue Stücke sein.
Wie man später auch hört, ist es auch so.
Richtig. Ja, und jetzt kombinieren sie halt so ein bisschen.
So ein Geplänkel, wo man so denkt,
sie kommen dazu, dass, aha, der Typ, der in Bobs Karton diese Bänder gesteckt hat, der hat die jetzt definitiv versteckt und das ist heiße Ware. Und Justus sagt dann auch, ich glaube, das ist wirklich Studioqualität. Erklärt dann nochmal so ein bisschen, wie seine Bandmaschine funktioniert. Das brauchen wir gar nicht. Und jetzt gibt's halt auch wieder technisches Wissen.
Und das ist ein bisschen, also für ein Kind, also mich hat es schon irgendwann nicht mehr interessiert. Also irgendwie wird es dann schneller abgespielt, wenn es schneller am Tonkopf vorbeikommt, dann ist die Qualität besser und das bla bla bla.
Fand ich aber früher interessant.
Echt?
Ja.
Und trotzdem bist du, was Technik betrifft, so, also.
Wir reden hier von einem Hörspiel, was ich zum ersten Mal vor über 25 Jahren gehört habe.
Ja.
Ja, das fand ich damals interessant.
Nee, meine ich ja, aber trotzdem bist du so technikunwissend.
Ja, das stimmt also, ja auch, aber, ja.
Nee, dass es interessant vielleicht ist, schon, aber trotzdem zu detailliert, finde ich.
Ich finde, es geht immer noch. Also ich finde es immer noch okay, es ist alles drin und mehr hätte auch geschadet, das stimmt schon. Ja, und jetzt fragt dann Bob auch so, was auch überhaupt nicht in den Hörspielen in dieser Zeit rauskommt, in der Crimebusters-Ära ist Peter ein ganz begabter, begeisterter Automechaniker. In jedem Buch werkelt der an einem Auto, was er dann auch irgendwie dann weiterverkauft, um sein Taschengeld aufzubessern. Also meistens geht er dann mit dem Geld mit Kelly aus und so eine Sachen. Und jetzt deswegen wird er jetzt auch gefragt, Peter, was macht denn mein VW? Oh, ich habe das gar nicht geschafft, den fertig zu machen, aber kein Problem. Ich fahre dich gern nach Haus. Und Bob so, cool.
Können wir noch was essen?
Können wir noch bei mir was essen? Justus, wie sieht's aus? Und Justus sagt auch so ganz trocken so, naja, das passt überhaupt nicht in meinen Ernährungsplan. Ich bleibe hier. Und dann kommt wieder
Hey.
Ja. Da kommt wieder diese schreckliche Sample-Musik.
Die wirklich zwar sehr laut ist, aber extrem billig.
Extrem
also
billig.
Wenn das jetzt die krasseste, also wenn Justus diesen Geschmack hat.
Ja, man sitzt jetzt in der sonnigen Küche der Familie Andrews in dem Haus. Und es wird dich ja ein bisschen gefreut haben, dass es ist ja so eine halbe Essensszene, ne?
So halb.
Ja, also ja, zumindest Bob hat den Mund voll.
Genau.
Noch, wie sieht's aus, Peter? Ja, du, ich glaube, ich habe gerade ein Geräusch gehört.
Ach, das Haus ist so alt, das knarrt öfter. und dann aber, oh, das ist ein Seil vom Fenster. Ich finde auch so, es hängt von oben, herab. Ja. Sie sehen, es müssen Einbrecher sein. Und, naja.
Ja?
Ich finde so witzig, oh, den stoppen wir uns.
Da finde ich Peter aber gut. Der sagt, der lässt sich am Seil runter, der kommt von da oben runter. Und dann, den stoppen wir uns. Den machen wir fertig.
Wie wärst du? Ja. Würdest du so heimlich mal gucken, wer da so runtergeht oder Polizei rufen oder würdest du.
Es ist ein Unterschied. Ich glaube, man reagiert anders, wenn es am helllichten Tag ist, als so in der Nacht.
Und das war ja am helllichten Tag.
Ja, das ist am helllichten Tag, klar. Ja. Sie erkennen auch den Typen, der sich da am Seil runterlässt. Das ist der Blonde vom Vergnügungsfest. Nämlich einer, der sich mit den Asiaten geprügelt hat.
Und das nervt mich jetzt. Jetzt kommt nämlich wirklich gute Musik. Mhm. Und zwar so eine richtig spannende Musik.
Ja.
Weil jetzt nämlich diese Verfolgungsjagd beginnt. Und die Verfolgungsjagd fängt an, ist vorbei.
Moment mal, ist das eine Verfolgungsjagd? Die prügeln sich doch jetzt mit dem.
Ja, aber sie rennen ja hinterher. Und die finde ich wirklich gut, die Musik. Das ist die beste Musik in diesem Stück. Und die geht schon wieder nur so kurz, weil das schon wieder nur eine Sekunde.
Weil sie ihn sofort stellen und er sagt dann auch...
Eigentlich stellt er die, ja, das ist ja so merkwürdig.
Ja, bleibt stehen, wo ist das Zeug? Na, wovon reden Sie, Mann? Und dann, ja, ich weiß genau, dass ihr die Bänder habt. Das ist witzig, er sagt, wo sind die Bänder? Und Bob sagt, warum sind sie denn so wild auf diese Bänder? Ihr habt sie also. Das habe ich nicht gesagt. Ja, und weiter kommen sie auch gar nicht, dann fangen sie nämlich schon an, sich zu prügeln. Und jetzt würde im Buch, wir haben schon vorhin gesagt, in Detail irgendwelche Karatebegriffe fallen. Das lassen wir jetzt aber, weil wir haben schon darüber geredet. Ja. Er läuft weg.
Und da ist wieder diese spannende Musik. Und auch gleich sofort wieder vorbei.
Ja, weil jetzt der Erzähler kommt.
Weil jetzt ein 20-minütiger Text des Erzählers kommt.
Ja, der informiert uns nämlich darüber, dass der blonde Mann rannte davon. Er konnte entkommen mit einem Auto. Dann denken sich halt Peter und Bob, okay, wir müssen jetzt Justus informieren. Aber Justus geht nicht ans Telefon, weil... Der befindet sich in dem eleganten Büro des Musikproduzenten Ernesto Lara.
Von der Firma Galactic Sound.
Galactic Sound. Der massige, baumlange Geschäftsführer der Firma Galactic Sound starrte Justus feindselig an und fuchtelte dabei mit einer übelriechenden Zigarre herum. Das ist jetzt besagter Gerlach Fiedler, den man aus der allerersten Folge der Superpapagei als Mr. Claudius kennt. Also wenn Olli jetzt hier wäre, Olli würde uns jetzt beiden die Hand auf den Mund pressen, weil er das unbedingt erzählen will.
Dass das ist.
Ja, wie toll dieser Sprecher ist.
Nee, der ist ja auch toll. Also man muss sich gut anstrengen, um alles zu verstehen. Der ist ja, wie viele Jahre später ist es?
Zwischen Superpapagei und diesem Hörspiel? 12.
12. Wie alt ist er da?
Weiß ich nicht, wie alt er ist.
Aber ich schätze mal, theoretisch hätte er ja da schon wahrscheinlich eine Gebissstimme.
Nee, also ich merke gerade, du hast noch nie den Superpapagei gehört. Also von der Qualität der Stimme ist er eigentlich gleich.
Ich meine nicht, dass er hier eine hat, sondern er hätte eigentlich eine, aber dadurch, dass er so kann gar nicht nachmachen, wie er spricht.
Findest du, der klingt so gurgelnd? So.
Du willst mir ja nicht sagen.
Das sind Originalbänder, finde ich.
Willst du mir jetzt sagen, der spricht so wie wir? Nein.
Aber der hatte so eine Stimme.
Na, glaube ich ja. Und deswegen hört man die Gebissstimme nicht. Der hat bestimmt schon eine.
Vielleicht hat er auch gar keine Gebissstimme zu dem Zeitpunkt. Wie findest du denn generell sein Auftreten? Weil er fängt jetzt an rumzuschreien und auf den Tisch zu hauen.
Genau, wir können das immer kurz zusammenfassen. Eigentlich geht es nur darum, dass er bestätigt, dass die Bänder weg sind und er nicht, also dass es die Originalbänder sind und er nicht versteht, wie die da eigentlich wegkommen. Und
ja, genau, weil Justus ist nämlich zu ihm gekommen, hat gesagt, guck mal hier, was ich gefunden habe. Und dann sagt er ja auch so, was soll denn das? Genau, und sagt auch, ja, ich werde hier nur beklaut unter meinem Haus, hier, meine Mitarbeiter betrügen mich und ich krieg's einfach nicht raus, wer das macht. Ja?
Genau, wir können es ein bisschen zusammenfassen. Justus gibt ihnen dann die Karte, sagt, wir sind Detektive.
Was er uns so geil findet.
Nein, weil er sagt, ach, und ihr Teenager könnt mir jetzt selbst.
Naja, er sagt, was soll das denn? Das ist doch das, was du dir immer wünschst.
Ja, das wird genau, da reagiert er mal richtig.
Genau, weil du sagst immer, jede Folge, die geben ihre Karte, und die Leute so, Detektive, ich bin begeistert. Und hier ist so, was soll denn die Scheiße? Verpiss dich! Wer bist du denn? Ja? Das ist eigentlich super. Und Justus, na, wir bieten unsere Dienste an, ne? Ich bezahle gestandenen Männer Tausende von Dollar und jetzt kommt dir so ein Lümmel an.
Fand ich wirklich gut und ich finde... Ja, natürlich ist es auch wieder Klischee, so der Boss, der nur vom Geld redet, so alles andere ist ihm egal, so, ja, meine Million habe ich ausgegeben.
Aber komm, der macht es schon super.
Nee, außer macht er ja super.
Außer wenn Justus kann ihn auch genau einschätzen, sagt irgendwie so, naja, unsere Ermittlungen haben immer zu großen Erfolgen geführt. Also der ist ja nicht so, in einer neuen Folge würde Justus sagen, Sir, bitte berücksichtigen Sie, dass wir ein erfolgreiches Detektivunternehmen sind. So würde er jetzt reden und hier ist so, naja, wir hatten schon Erfolge. Und da sagt er dann auch, sie wollen bestimmt nicht die Polizei rufen. Und dann sagt er so, und ich finde auch gut, dass man im Hintergrund so ein Uhrengeticke hört. Ja?
Skandal.
Oh nein, jetzt kommt ja ein Skandal.
Skandal.
Gut.
Okay, also, bist du bereit?
Ja.
Das Uhrticken im Hintergrund.
Ja.
Ist, Achtung, ich habe überlegt, ob ich Europa anschreibe. Zu schnell.
Okay.
Es macht nicht tick, 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 sondern tick, 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 tick.
Aber es gibt auch manchmal so Uhren, die so ein Sekundenzeiger haben, der noch schneller ist. Also es gibt auch Sekunden, und dann gibt es auch so hundertstel Sekunden.
Hör dir das an. Es ist einfach zu schnell abgespielt. Das wird ein Skriptfehler sein.
Bestimmt.
Und ich weiß nicht, wer die Qualitätskontrolle da macht, wer sich das danach nochmal anhört. Auf alle Fälle kann ich mir vorstellen, deswegen gab es dann irgendwann André Mininger, der das viel ordentlicher macht.
Na klar.
aber das ist definitiv zu schnell.
Okay, gut. Ja.
Hör dir das irgendwann nochmal an.
Mach ich natürlich,
sagen, Und du wirst sagen, Benjamin, Respekt an deine Auffassungsgabe, du bist der richtige Bob Andrews.
Mr. Lara will jedenfalls nicht die Polizei einschalten. Trotzdem gingen seine Verluste in die Millionenhöhe, weil immer wieder, und dann schlägt er so mit der Hand auf, mit der Faust auf den Tisch, so Raubkopien gemacht werden. Das ist super. Wirklich, also das Schauspiel ist hier echt super.
Ja, man denkt auch ein bisschen, dass er so der Böse ist, weil er so ein bisschen so keine Polizei und so wie er redet und vom Geld. Ist er denn der Böse?
Naja, er ist halt so ein, wie du schon gesagt hast, so ein klischeehafter Geschäftsmann.
Ja, das war so ein bisschen so eine mit Absicht offene Frage, um so ein bisschen Spannung aufzubauen.
Ja, aber du hast ja nicht Unrecht. Und ich finde das eigentlich ganz gut, er sagt dann auch so, okay, nehmen wir mal an, ich würde dich jetzt schalten und walten lassen, Junge. Wo würdest du ansetzen? Und Justus so, bei ihm.
Das finde ich ein bisschen witzig. Hm? Naja, aber er stellt ihnen nur eine Frage.
Ja, ein paar Fragen zum Beispiel. Ja, seit wann kommen ihnen denn diese Aufnahmen abhanden? Und jetzt sagt er auch, seit 2 Jahren. Irgendwann kam sein Sohn an mit einer Kassette von einer Band, die bei Galactic Sounds unter Vertrag ist. Und dann hat er sich die angehört, hat gemerkt, okay, diese Kassette hat so einen guten Klang, ist aber definitiv ein Bootleg, also was Illegales, dass er dann gedacht hat, okay, da muss jemand an die Masterbänder gekommen sein. Jetzt wird, das können wir jetzt wirklich mal weglassen, weil Justus fragt, was ist denn nun ein solches Master? Und dann wird erzählt, wie generell so Studioaufnahmen funktionieren, wie die Bänder dann sind.
Das ist ja doch zu viel.
Ja, oder? Jetzt inzwischen doch. Ja. Und ja, das müssen wir jetzt aber nicht erklären. Nein,
man kann höchstens sagen, dass es nicht nur ein Masterband gibt, sondern 10. Mhm. Also so im Durchschnitt. Und jetzt piept es.
Also, na, aber ganz kurz, weil die Barbarians, die haben jetzt halt ein neues Album aufgenommen.
Ach so, das willst du noch
sagen. Das Album heißt Californian Dreams und das ist eigentlich im Prinzip das, was sich Peter und Justus auf dem Schrottplatz angehört haben, bevor Bob kam. Und jetzt sagt halt der Mr. Lara, weißt du, wir hatten die ganzen Produktionskosten und diese Musikpiraten werden vor uns auf dem Markt damit sein und wir haben das Nachsehen.
Genau, weil das wurde nämlich noch nicht veröffentlicht.
Ja, genau.
Das Album. Genau. Also es gesagt, weiß ich nicht.
Naja, deswegen ist ja Lara auch so sauer. Wo hast du diese Aufnahmen, Junge? Woher sind diese Bänder? Und jetzt piept und ein
John Henry Butler ist da.
Ein Name, den wir heute schon mal gehört haben. Und okay, du hast ja leider das Buch vorher gelesen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wie war das, als du diesen Namen schon wieder gehört hast im Hörspiel?
Wunderbar. Also,
hast du da gedacht, ach, der ist bestimmt noch aus Zufall da.
Genau, natürlich. Da habe ich mir gedacht,
also du hast
der wird damit nichts zu tun haben. Das ist einfach nur ein Kritiker, der ist mal bei da und hier. Und
deswegen, du hast niemals gedacht, der wird ja nichts damit zu tun haben.
Der hat nichts mit denen zu tun, nee.
Das finde ich gut.
Ja.
Und auch Lara, der sagt, oh, den muss ich empfangen. Ja, ja. Dann muss ich schon mal den roten Teppich ausrollen.
Naja, und er sagt dann noch, morgen Jungs, seid ihr um 9, also Jungs vor allen Dingen, zu Justus seid ihr zu dritt da.
Genau, dass er sagt, ich werde euch jetzt hier ferienjobmäßig beschäftigen. Ich werde auch allen erzählen, ihr seid Bekannte von mir und dann werdet ihr natürlich auch hier dementsprechend behandelt. Und jetzt treffen sie sich eine Stunde später in der Zentrale und jetzt erzählt auch Justus von dem Treffen mit dem Mr. Lara. Und dass sie einen neuen Auftrag haben. Jetzt ist es offiziell. Bob sagt irgendwie, scheiße, da wäre ich doch sofort dabei. Aber ich muss doch jetzt auf den Laden aufpassen von Sexhändler. Der ist doch nicht da.
Und jetzt macht Peter wirklich einen guten Witz, finde ich.
Ja.
Weil Justus, so kennt man Peter eigentlich auch nicht so. Weil Justus ist wirklich traurig. Ja, schade. Und wie sieht's mit dir aus, Peter? Mit mir? Und das sagt er so richtig ernst. Na, das wird schlecht gehen. Kenny und ich wollen eigentlich morgen zur Blitztraugen nach Las Vegas düsen.
Und die beiden so was?
Und dann lacht Peter so richtig fröhlich.
Ja.
So.
Ja. Aber ist doch reingefallen, Justus, ne? Wäre witzig, wenn er ihm noch so eine kleine Schelle geben würde.
Ja? So ein Kopf,
jetzt
so,
dass er
Nasenbluten kriegt.
Ja, und dann ist so, da hast du mich aber dran bekommen. Ja? Und dann sagt Peter natürlich, nee, natürlich bin ich dabei. So, Und jetzt.
Aber das hat schon wieder so, dadurch, dass er dann sagt, so, natürlich bin ich dabei, hat das sowas richtig so Verschworenes. So, richtig.
Ja, einfach Freunde.
Genau.
Sind nicht nur Detektivkollegen ja. oder Podcaster, die zusammen ein Projekt machen, sondern das sind Freunde.
Ja.
So, jetzt sagt uns der Erzähler, dass es sehr spät geworden ist, Sonne ist schon untergegangen und Peter fährt Bob nach Hause. Hier steht Bond.
Bond fährt nach Hause.
Peter fährt Bond nach Hause.
Wäre auch nicht schlecht.
Und jetzt kommt eine Szene, die du, glaube ich, ein bisschen interessant finden müsstest, oder?
Interessant. Also, sie fahren mit dem Auto. Peter sagt, wir werden verfolgt. Bob sagt dann, meinst du die beiden hinter uns? Da ist, glaube ich, ein Ford und ein Hyundai? Nee.
Nein,
ein Honda.
Ein Datsun und ein Honda Civic.
Honda Civic. Er ist auch ein bisschen witzig, weil das sind keine europäischen Autos.
Nein,
das
sind japanische Autos.
Und diese ganze Szene, also wir können jetzt mal sagen, sie werden verfolgt und Peter macht sich einen Spaß draus und fährt schneller und will im Kreisverkehr reinfahren und mit halsbrecherischen Aktionen, die so ein bisschen verwirren, und Bob hat aber ganz doll Angst und Peter lacht die ganze Zeit so.
Also ich würde es anders formulieren.
Wie denn?
Das ist für mich die Stelle in der gesamten Drei-Fragezeichen-Serie, wo ich sagen würde, Peter ist dem Wahnsinn verfallen.
Stimmt. Ja? Stimmt, das ist eher Wahnsinn.
Weil so da kennt ist das man
richtig
nicht.
Geistesgestört.
Aber richtig geistesgestört. Weil erstmal fängt er an so, er ist sauer und sagt, jetzt geht was ab. Und fährt in diesen Kreisverkehr. Und jetzt fährt er immer schneller und schneller in diesen Kreisverkehr. Und es sind ja, wie gesagt, zwei Autos, die sie verfolgen. Und Bob sagt auch so Peter, was machst du denn? Irgendwann werden wir umkippen. Und dann so, der wird nicht umkippen. Schneller.
Na, vor allen Dingen hätte er ja auch eigentlich, da sind zwei Gangster-Bann.
Ja.
Er hätte ja eigentlich Angst. Also totale eben. Angst.
Normalerweise ist Peter charakterlich so dieses, oh Gott, was soll ich machen? Und hier ist so, ich fahre jetzt so schnell.
Und lacht auch so, siehst du, sie sind vor uns.
Ja. So. Also ganz ehrlich, ich hätte mehr Angst vor Peter in dem Moment, wenn ich Bob wäre, als vor den Idioten. Und dann macht er, glaube ich, so ein geschicktes Fahrmanöver, dass die so ineinander reinkrachen. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es im Buch nicht so, dass die dann aussteigen und sich wieder verprügeln?
Genau, da schlagen sie sich im Buch. Ja. Habe ich auch so in Erinnerung.
Ja, und das fehlt hier wieder.
Ja, und hier ist ja mehr oder weniger die Szene vorbei. Und aber von der Geräuschkulisse auch scheiße. Also, oder? Du hast ja jetzt nicht so.
Ja, es ist dieses Reifengequietsche und so. Was
aber
ich ganz,
zu leise.
Was ich ganz gut finde, ist die Musik. Die finde ich ganz gut im Hintergrund.
Das ist übrigens, glaube ich, schon wieder diese
Psychedelic.
Nee, diese Spannungsmusik, diese, die ich gut finde. Ja.
Aber wie gesagt, Peter ist hier eigentlich das Highlight, weil er einfach so out of character ist und einfach nur verrückt ist an dieser Stelle. Genau, und dann unterhalten sie sich noch irgendwie, ja, wer war denn das jetzt alles? Und dann sagt Bob so, ne, ich glaube, das war eine Musikberatung. Einmal kurz habe ich ein asiatisches Gesicht gesehen. Ja. Und es ist so witzig, Peter hat es ja eigentlich provoziert und sagt dann, die ist ja nicht zu fassen, die fahren sich gegenseitig zu Schrott.
Ist ja nicht zu fassen. Ja.
Und jetzt, Bob ist jetzt richtiger Sherlock-Moment, dass er sagt, naja, das lässt nur einen Schluss zu, wir haben es nicht mit einer Bande, sondern mindestens mit zwei zu tun. Und dann sagt Peter.
Was sagt er denn?
Ja, das war mir seit der Schlägerei auf dem Vergnügungsfest.
Also, stimmt. Das ist einfach witzig. Und wenn man auch das Buch gelesen hat, wie gesagt, die steigen aus und schlagen sich da gegenseitig zusammen. Mit diesem Hintergrund ist es noch lustiger. Ich glaube, wir haben es mit zwei Bannen zu tun.
Genau. Und gute Nachrichten, wir sind am Ende der ersten Kassettenhälfte angekommen.
Echt?
Ja. Und jetzt geht's weiter. Am nächsten Morgen finden sich Justus und Peter bei der Firma Galactic Sound ein. Da wird jetzt der Firmensitz beschrieben, dass er so eine große goldene Schallplatte auf dem Dach ist und so weiter und so fort. Die sehen sich ein bisschen um, entdecken aber nichts Verdächtiges. Und jetzt ist noch ein Zeitsprung, was interessant ist. Bob, der eben noch gesagt hat, oh scheiße, ich habe keine Zeit, ist jetzt am nächsten Tag doch dabei. Ich glaube, das wurde im Buch erklärt, ich weiß aber nicht mehr, wieso.
Aber das hätte man zum Beispiel auch, warum sagt man das im Hörspiel?
Ja, anstatt dass man sagt, die nächsten Tage verbrachten die Detektive damit, bei Galactic Sound zu schnüffeln. Und eines Tages fanden Bob und Justus Folgendes heraus.
Und so weiß man jetzt, da fehlt schon wieder was. Ja. Und man denkt so, hä, wieso wird das gesagt? Und jetzt kommt Fölz.
Jetzt kommt Wolfgang Fölz, alias Captain Blaubär. den stellt Justus Bob vor. Guck mal hier, das ist Hank Rivers, ein Toningenieur. Naja, und dann betreten sie ein Studio, der Rivers schließt auf. Und dabei kommt auch raus, dass nur jemand mit Schlüssel das betreten kann und die Studiotüren werden grundsätzlich abgeschlossen.
Genau, und er ist Toningenieur.
Genau.
Was eigentlich auch witzig ist, weil gleich wird halt noch gefragt, ja, wer hat denn alles einen Schlüssel und so? Eigentlich passt alles. Mhm. Das ist so.
Mit Adlerblick kann Justus sofort sehen.
Es fehlen zwei Tonbänder.
Genau, da ist so ein Stapel und der ist kleiner geworden. Und
was ich so ein bisschen witzig finde, also wie gesagt, würde es ein anderer Sprecher machen, würde ich so denken, oh, ist das alles albern, weil da fehlen zwei Tonbänder, die sind einfach weg, die sind alle erschrocken, auch der Rivers, als dann gesagt wird von den Detektiven, das könnten ja Diebe sein. Quatsch, doch keine Diebe.
Den nimmt man das wieder ab, oder?
Ja, weil so würde man jetzt denken, ist der dämlich? er sagt selber, es wird abgeschlossen, die sind weg, er wundert sich, dass die weg sind. Aber es könnte auch keine Diebe sein. So bei jedem anderen Sprecher, glaube ich, würde ich so sagen, so, ist das blöd gespielt. Aber den kauft man das ab, dass er wirklich so, also weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Weil eigentlich ist es doch total bescheuert. Die sind weg, er ist selber entsetzt und sagt, Quatsch, das kann ich
nicht. Viel witziger ist aber auch, dass er dann sagt, nein, Diebstahl scheidet aus. Und dann sagt er, warte mal, ich bin gleich wieder da. Und er war nie wieder gesehen.
Ja, einfach weg.
Es ist einfach weg, ja? Und Justus handelt und sagt zu Bob, pass auf, das muss gerade erst passiert sein, weil der Rivers nämlich sagt, er war nur ein paar Minuten nicht da. Die Diebe müssen noch hier sein und sie rennen zum Parkplatz.
Und da ist wieder diese spannende Musik.
Diese treibende Musik.
Diese treibende, wirklich spannende Musik. Mhm. Und jetzt hätte ich mir gewünscht, man hört so die Geräusche, wie sie so das Treppenhaus runterrennen, so ein bisschen quietschen von den Schuhen oder so. Aber nein, es ist leider der unspektakuläre Erzähler. Ich muss es
sagen. Na, unspektakulär würde ich ihn nicht nennen.
Nee, er ist hier richtig spektakulär. Richtig treibt er die Szene voran.
Nee, er sagt uns, sie kommen auf den Parkplatz an und man sieht gerade noch einen grünen Kreisler davonfahren mit dem blonden Mann vom Vergnügungsfest. Also der, mit dem sich Peter und Bob eben auch geprügelt haben. Und
würdest du es nicht besser finden? Dieses Quietschen am Geländer anfassen.
Doch, natürlich.
Und dann so schnell, schnell. Und man hört, wie sie die Tür aufmachen und man hört das Auto wegfahren. Ja, und dann scheiße, erst
noch
weg.
Die Schritte auf dem Asphalt, am besten noch so Knirschen von Kies und vielleicht noch so ein Arme gestolpert.
Ja. Aber gut, du findest es besser, wenn der Erzähler das sagt.
Ja,
das
ist ja in Ordnung. Naja. Aber Justus konnte noch die Zulassungsnummer erkennen. Oh, das ist ja super, damit können wir was anfangen. Und jetzt auch eine Sache, die aus heutiger Sicht bestimmt mit Datenschutz überhaupt nicht mehr möglich wäre. Denn sie beschließen, dass sie, ich sag mal so, in die Personalabteilung gehen und einfach da nachfragen. Naja, weil sie haben ja die Zulassungsnummer.
Ja, da ist ja die, weiß ich nicht, Sekretärin oder was sie ist, Mrs. Hansen.
Ja.
Die finde ich übrigens spricht ganz gut für ihre Rolle.
Die ist schön eklig.
Sie sagt natürlich erstmal nein.
Genau.
Sie gibt nicht die Daten raus.
Ja, was aber auch nachvollziehbar ist.
Natürlich.
Weil da kommen irgendwie so drei Praktikanten an, Entschuldigung, wir möchten gerne. Ja.
Ich finde auch witzig, Ihre Frage. Junger Mann, seit wann sind Sie denn hier beschäftigt? Und Bob sagt,
seit gestern.
Und dass sie da so ein bisschen so lacht.
Seit gestern!
Ja, ich arbeite hier seit 34 Jahren. Und da kommen sie zu mir und wollen ihr Daten. Also ich finde es eigentlich gut, so wie sie es spielt. Naja, und dann der überhebliche, ekelhafte Justus.
Ach, jetzt ist auf einmal ekelhaft. Du magst es doch.
Ich mag das doch. Also es ist ekelhaft, aber positiv ekelhaft.
Okay.
Und sagt so, geben Sie mir mal das Telefon.
Muss das von meinem Apparat aus sein? Ich hab zu tun.
Ja, dann nimmt es einfach und wählt.
So witzig. Darf ich? Und sie meckert, er sagt danke.
Ja. Naja, und dann klärt, wie hieß er denn, Lara?
Er ruft Lara an und sagt, Mr. Lara, folgendes, also im Prinzip verpetzt er sie und sagt, ja, die behindert uns hier ein bisschen in unseren Ermittlungen. Sagt da nicht so, aber Lara versteht das so und sagt, gehen Sie mal ans Telefon, der möchte mit Ihnen sprechen. Und sie erst so, ich verbitte mir solche Scherze. Und dann nehmen sie den Hörer und dann ist sie so, okay, und Mr. Lara. Und da finde ich ein bisschen schade, was man hätte machen können, weil wir haben ja jetzt den Gerlach-Fiedler, den Sprecher von dem Mr. Lara erlebt, wie er so aufbrausend sein kann mit dieser Stimme und alles. Wie cool wäre das gewesen, man hätte ihn jetzt so durchs Telefon schimpfen gehört.
Genau das hätte ich auch gut gefunden.
Ja? So richtig, so wie er richtig ausrastet und brüllt.
Vielleicht nicht mal das, weil sie war ja nun, hat ja nicht falsch gehandelt. Aber so, dass er so bestimmend sagt,
Mrs. Hansen, wenn Sie nicht möchten, dass heute Ihr letzter Arbeitstag ist, dann unterstützt Sie die drei Jungs. sie legt auf und dann finde ich witzig, man merkt so, wie die so einfach nur so daneben stehen und so Peter, alles klar?
Ja.
So als wäre so ein bisschen unbeteiligt und dann Motto, können wir jetzt mal weitermachen? Und dann sagt sie, ja, komm mit. Und Bob sagt, tja, so erlebt man selbst nach 34 Jahren noch Überraschungen. Das ist schon wieder ein bisschen eklig, weil er sagt das ja auch in ihrer Anwesenheit.
Ja, aber wir als ekelhafte Jugendliche hätten auch so reagiert.
Ich hätte es gefeiert.
Deswegen. Ja? Witzig ist dann noch, dass, wer sagt das? Ich glaube Bob, oder? Dass Justus so ein, die wussten gar nicht, dass er so ein Frauenheld ist.
Das sagen sie danach, weil jetzt, sie gibt ihnen jetzt jedenfalls mehrere Schriftstücke, die sie aus dem Computer ausdruckt. Und Justus sagt auch, ja, wir brauchen einmal eine Liste von Mitarbeitern, die gekündigt haben, eine Liste der Mitarbeiter, die sich diese Woche krank gemeldet haben und natürlich die Liste mit dem Verzeichnis der Kraftfahrzeuge. Alles kein Problem, das macht sie. Dann verlassen sie das Zimmer und dann sagt Bob
das.
Ich wusste gar nicht, dass du so mit Frauen umgehen kannst, ne? Und Peter auch, naja, mit Frauen über 50. Das ist schon
wieder. Das finde ich aber auch ganz nett. Ja, ganz Justus sagt dann, man muss nur die richtigen Antennen haben.
Ja, dann lässt sich hier mal nicht die Butter vom der Butterbrot-Diät nehmen.
Naja, und die Soundkulisse finde ich da alles eigentlich ganz gut. So das ganze Klapper, Geräusche, Stimmen.
Das ist
gut. In dem ganzen Gebäude.
Das stimmt.
Das fand ich sehr gute Soundkulisse. Dafür, dass vorher die Verfolgungsjagd
bisschen abgespeckter war. Mit dem Auto
und so, genau.
Eine Sache möchte ich sagen, das hat mich jetzt wieder ein bisschen aufgeregt, weil sie gehen in die Registratur, so in so einem Raum, in einen Raum, wo sie ungestört sind und jetzt ist alles wieder so ein bisschen konstruiert, so, hier stehen ja die Personalakten, so ein Zufall. Das ist so ein bisschen, damit es jetzt schneller vorangeht natürlich, ist mir klar, aber das fand ich ein bisschen doof.
Ja. Ich würde es jetzt auch gerne alles zusammenfassen, dass sie die Akten finden von drei Leuten. Einmal von den Brick Kalen, das ist der Blonde.
Kennen? Brick Kennen müsste da heißen.
Also nicht Kellen?
Nein, der heißt Brick Kennen. Ist ja auch egal. Und weiter?
Ich dachte, der ist Kellen. So, dann von einem Porn-Tipp Tanikool, wo rauskommt, dass es nämlich eine Frau ist. Und zwar die Schwester von dem Tanom Tanikool.
Ja.
Ich habe zusammengefasst. Diese drei, weil diese Szene, die ist so ein bisschen lang. Jedenfalls finden sie die Akten von den drei Leuten. Ja,
es ist jetzt einfach eine klassische Ermittlung.
Ja, sie haben die Akten und beschließen jetzt zu dem. Heißt der nicht Kellen?
Ist doch jetzt egal.
Das ist doch wichtig, wir können doch nicht die ganzen
Brick, falsch. Bleib doch einfach bei Brick.
Ich hasse es, Vornamen zu sagen.
Ja, ich bin gerade wirklich, du siehst, ich habe ein Getränk in der Hand. Ja. Bin zu faul, das Buch jetzt in die Hand zu nehmen.
Gut, sie fahren zu Brick.
Ja. Echt? Fahren sie zu Brick? Nein.
Doch.
Moment, also sie haben ja jetzt Tanikool, ist ja auch ein cooler Name, oder? Genau, sie wissen jetzt, Brick Kellen heißt er, Kellen.
Habe ich die ganze Zeit gesagt.
Gut, dann hast du recht, es tut mir leid, ich entschuldige mich. Ja? Ja. Ist auch ein Foto dabei. Ey, das ist doch der große Blonde vom Vergnügungspark, der bei Bob eingebrochen hat.
Und jetzt sagt Thomas gleich, und jetzt fahren die zu Kellen.
Mal gucken. Ich schreibe mir mal die Adressen auf, sagt Justus. Hier, ja? Tanikool und Kellen stecken also unter einer Decke. Mhm. Und diese Porn-Tipp.
Ja.
Porn-Tipp, also das ist eigentlich schon ein cooler Name, finde ich.
Ja, wegen Porn, wa?
Nee, wegen Tipp.
Witzig.
Das ist unten, weil, ja. Also ich glaube, ich werde meine Tochter später mal Porn-Tipp nennen.
Da würde man doch aber heutzutage sagen, das ist so ein versteckter, perverser Witz heutzutage. Ja. So, und jetzt?
Übrigens,
wo fahren Sie jetzt hin?
Justus sagt, ich schlage vor, wir fahren zu Kellens.
So, ich raste gleich aus.
Ja. Haben auch ein bisschen die Hoffnung, dass sie da entweder ihn oder die Masterbänder finden, die ja heute geklaut wurden.
Aber
dazu kommt's ja gar nicht. Warum?
Oh, Peter ist ganz entsetzt, weil alle vier Reifen durchgestochen sind.
Zerfetzt mit einem Messer auf dem Firmenparkplatz.
Oh, also gehen sie wieder zum Galactic Sound.
In Galactic Sound und, gehen sie hinein.
Und dann sagt auf einmal jemand, Bob, eine junge Dame ist am Telefon.
Genau, denn jetzt ändert sich die Sachlage. Während Peter schimpft, ich bin stinksauer, weil natürlich die Reifen zerfetzt wurden, geht Bob ans Telefon und jetzt kommt Celeste.
Meine Lieblingsstimme.
Deine Lieblingsstimme, die sagt dann auch so, ich probiere das jetzt auch mal so nachzumachen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Wir haben ja hier das Hörspielskript offen. Die Leute werden schon gemerkt haben, dass wir keine eigenen Notizen mehr machen.
Nee, du
wir können
hast...
Das ja, wir, ja. Na okay, dann pass auf, dann bin ich jetzt Bob und du bist Celeste. Kriegst du das hin?
Mal gucken.
Dann sprechen wir das jetzt mal nach.
Okay.
Ja, Bob Andrews?
Ich bin Celeste Bob, du wirst mir nicht glauben, aber die Hula Hoops sitzen fest.
Ich überlege gerade, ob ich das gut finde oder nicht, aber sie sitzen fest? Ah, nicht auch das noch. Wieso denn?
Ich habe ihnen den Leichenwagen geliehen und sie sind damit nach Los Angeles gegondelt. Die Musikinstrumente haben sie dabei, aber kein Geld. Die ticken doch nicht richtig. Prompt geht ihnen unterwegs das Benzin aus.
Ja, und jetzt läuft ihnen die Zeit davon. Es ist jetzt 4 Uhr. Spätestens um 7 müssen sie sich beim Veranstalter melden. Moment mal. Ja, ist Sex denn noch nicht wieder da? Der sollte sich doch um die kümmern.
Jetzt kommt der nächste Hammer. Sex hat angerufen. Den Rückflug hat er von heute früh auf den Nachmittag umgebucht, damit er länger bei seiner Mom bleiben kann. Weil aber die neue Reservierung im Computer umstürzte, kommt er nun erst kurz vor Mitternacht in L.A.
Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Genau, Bob. Du musst die Whoops zum Cocker...
Wettbewerb.
Ich muss scrollen. Bringen.
Auch das noch. Ja, wo stecken die denn?
In der großen Einfahrtstraße. Sie stehen direkt vor einer Tankstelle, haben aber kein Geld zum Tanken.
Na schön. Ich nehme eine Taxe und dann fahre ich hin.
Danke, Bob. Du bist ein Schatz. Oh, ja. So, und das war Celeste, so wie sie im Hörspiel spricht. Ja,
das hast du schon ganz gut gemacht. Ja. Wie war ich?
Gut.
Danke. So, jetzt kratzt man sein Geld zusammen, fährt mit einem Taxi, sage ich jetzt mit Absicht, auch wenn hier Taxi steht, nach Los Angeles, weil sie die Hula Hoops aus der Situation retten möchten. Ja, also im Prinzip gibt es jetzt eigentlich eine schöne Szene, wie ich finde. Ich höre da gerne zu, wenn ich ehrlich bin. Weil es ist jetzt wieder so ein bisschen Geplänkel, aber es ist ein angenehmes Geplänkel. Die kommen da an und dann kommt die Maxi, gesprochen von Hildegard Krekel.
Ja.
Die Tochter von Ekel Alfred, ja. Ist witzig, also, dass sie kommt, ah, oh, hey Bob, oh, ich gebe dir mal ein Küsschen. Ja. Und Justus so, ne. Ich finde es so witzig, dass sie sagt, ich gebe dir ein Küsschen, sie gibt Peter ein Küsschen und Justus so, und sie sagt, ich kenne dich nicht, aber du kriegst auch rein.
Ich mag diese Szene nicht.
Echt?
Weil mich das an meine Jugend erinnert.
Ach so, und weil
dieses,
du deine...
Dieses Küsschen so. Geben und so dieses cool und ah, noch ein Küsschen und
ja,
so.
Ja, aber du bist doch nie der Typ dafür gewesen. Nee. Es gibt Leute, die gehen darin auf. Oder für die ist es normal. Für dich war das nie normal.
Ja, deswegen ist es so... Also ich muss aufpassen, dass ich nicht Herpes kriege.
Wie findest du denn, ja, dass Justus von Bob als Weltwunder bezeichnet wird?
Das ist
eigentlich ein bisschen witzig, oder? Ja. Wo man auch nicht weiß, ist das wirklich respektvoll gemeint oder ist es so ein bisschen, ja, zu verarschen?
Glaube, ein bisschen Verarschung.
Ja? Und jetzt geht auch Maxi auch komplett auf Justus ab. Ach, du bist Justus und fängt an, ihn abzuschmatzen und abzulecken. Und Peter auch so im Hintergrund, ja, gib ihm noch eins, das gefällt ihm.
Und jetzt steckt Justus die Zunge dabei raus, ja. Nein.
Naja, gut, Justus ist ein bisschen beschämt und so ein bisschen, ey, können wir mal zur Sache kommen, ja.
Können wir mal zur Sache kommen?
Ja, genau, und Peter und Bob wieder so, ey. Ja.
Oh Gott, oh Gott.
Ja, genau, also er drängt zur Eile, ihr müsst jetzt tanken, ihr müsst zu eurem scheiß Auftritt, ja. Und Maxi sagt, das Superhund schlägt wieder zu. Nur weil er das Wesentliche ausspricht.
Aber du siehst, also Justus bekannt ist.
Aber wie witzig das doch ist, weil Bob ist ja, ich habe wieder den aggressiven Bob, das musst du ja mal zugeben, ne, der auch sagt so, jetzt mach doch mal hin. Und dann sagt der Toni, also eins von den Bandmitgliedern, Bob, ich bin ganz geknickt. Und Bob, ja, ich auch.
Ja, Bob ist da eher so wie ich.
Ich finde hier Bob aber wieder sehr gut. Also ja. Und die Hula Hoops beschließen jetzt einfach, weil die Detektive ihnen helfen, den Wagen zur Tankstelle zu schieben, dass sie ihnen auch helfen. Weil sie kurz erzählen, was Sache ist.
Ja, das, ne, ist natürlich im Hörspiel jetzt ein bisschen schade, weil hier sieht es so aus, dass die Detektive sofort zustimmen, nachdem sie einmal gesagt haben, nee, ist zu gefährlich und dann doch. Mhm. Im Buch ist es viel mehr, dass sie dagegen sind. Und ich glaube, sie machen das sogar unaufgefordert.
Das weiß ich leider nicht.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf alle Fälle nicht so einfach wie hier.
Das ist ein bisschen traurig. Ich habe das Buch vor 13 Jahren gelesen, du hast es vor 2 Monaten gelesen und wir sind beide ungefähr auf dem gleichen Stand.
Was die aber ich wusste wenigstens noch, dass das im Buch anders ist. Du denkst ja, das ist genau.
Nee, ich weiß, dass da schon viele Änderungen sind. Und das ist auch, dass das Buch, das haben wir schon am Anfang drüber gesprochen, auch viel mehr so jugendliche Züge und so Anglizismen ja, hat.
Jetzt brauchst du nicht schon wieder davon reden, weil das hatten wir schon.
Ja, weil ich fand, vom Podcast heute war die erste Dreiviertelstunde wirklich. Das
ist richtig gut richtig und es lässt gut. Immer mehr nach. Es ist, hau mal noch eine hier ein Funfact.
Oh, warte. Hab ich noch ein Funfact, warte. Ja, das stimmt, du hast recht.
Auch als Hörer würde ich das so langsam. Das
ist, ja, habe ich schon gesagt, dass Gail und Dennis Lünz 4 Kinder
hatten? ja. Warte, okay, warte. Wenn jetzt sogar die gleichen Funfacts kommen, das ist doch ja. Scheiße.
Anscheinend Funfact, der nur im Buch ist, Tante Mathilda, sind die drei Detektive über den Kopf gewachsen. Jetzt schikaniert sie lieber Titus und Patrick und Kenneth.
Krasser Funfact.
Also, Gott, krass. Oh, ich habe ganz vergessen, es war ja ein Fehler. Und zwar wird am Anfang im Buch gesagt, dass Peter ein T-Shirt mit dem Emblem des Fußballclubs LA Lakers trägt. Die Lakers sind aber ein Basketballclub.
Stimmt.
So. Willst du noch ein Funfact oder soll ich mir den letzten, den ich habe, noch aufbewahren?
Aufheben. Ich glaube nämlich, die Besprechung wird noch schlechter.
Naja, aber wir sind ja jetzt eigentlich schon im letzten Viertel, ne?
Jetzt kommt der Erzähler mit einem Textblock.
Das stimmt allerdings. Peter Passetti sagt, es war schon 5:30 vorüber, als sie die Straße erreicht hatten, in der Kellen wohnte. Hohe Zypressen und wuchernder Efeu säumten die Fahrbahn, als sie an einem Terrassenbau im Landhausstil vorüberfuhren, der etwas unterhalb der Straße in den Hang gebaut war. Dann waren sie am Ziel. Versteckt hinter Hecken parkte Bob den Leichenwagen in unmittelbarer Nähe des Hauses von Brick Kellen. Die Hula Hoops versprachen, im Wagen zu warten und die Polizei zu rufen, wenn die drei Fragezeichen nach einer halben Stunde noch nicht zurück waren. Dann pirschen sich Justus, Bob und Peter vorsichtig an das Haus, das von einem hohen Holzzaun umgeben wurde. So, und in der alten Folge ist ungefähr so der typische Einsatz von dem Erzähler so.
Sie standen vor dem Landhaus.
Ja.
Aber ganz ehrlich, man hätte das so abkürzen können, dass sie vor dem Haus sind und dass sie noch mal kurz im Auto zum Beispiel nur sagen, okay, wir warten im Auto und rufen die Polizei und die Detektive steigen aus und dann geht's weiter. Ja, also, dass man das gespielt hat.
Auf der anderen Seite wollte man vielleicht auch immer den Erzähler natürlich auch beschäftigen.
Ganz tolle Begründung, warum es jetzt so lang ist im Gegensatz zu den anderen. Sie wollen ihn beschäftigen.
Während die sich
eben. Also früher wollten sie ihn nicht beschäftigen.
Auf jeden Fall schleichen die sich jetzt an dieses Haus an. Man hört wieder Musik im Hintergrund, was Peter dann als das Album von den Bavarians identifiziert, California Dreams. Und sie sind sich sicher, okay, hier sind wir richtig. Sie wissen jetzt auch, dass Brick Kellen definitiv die Masterbänder also gestohlen hat. Das wird jetzt alles so einfach erschlossen. Man schleicht sich an ein Fenster. Das ist jetzt auch so ein bisschen TKKG-Niveau, weil man jetzt so genau wieder das Wichtige hört. Genau das was sie brauchen.
Ja, der Brick streitet sich sozusagen mit dem Tenneb, weil er sagt, der Tenneb sagt, ja, tut mir leid, meine Schwester ist so jung und sie wusste es nicht anders und der Brick ist richtig sauer. Ja, fast wäre alles in die Hose gegangen und meckert okay. Darum.
Aber
ja.
Hast du das verstanden? Ich glaube, das wird auch gleich nochmal gesagt, wenn die Detektive gefangen werden, aber ich habe mich heute wieder dabei erwischt, was machen eigentlich die beiden Typen da auf dem Rummelplatz, die Kassetten am Bob verkaufen, was die damit zu tun haben? Und dann ist mir eingefallen, stimmt, die Porn-Tip ist die Schwester von dem Asiaten hier, der mit dem Brick zusammenarbeitet. Genau,
und sie hat es weitergegeben.
An ihren Freund.
An den Freund. Und der Freund hat nämlich die andere Bande.
Richtig. Und ja. Deswegen gibt es da.
Natürlich habe ich das verstanden, Thomas.
Super, ja.
Super.
Aber witzig ist, man könnte jetzt auch denken, der Brick fragt den Tarnum eigentlich immer nur nach einem Porn-Tip. Der redet immer nur von seiner Schwester. Ja, jetzt gib mir doch mal einen Porn-Tip.
Und er sagt, das geht nicht, das ist meine Schwester.
Ich finde das super. Naja, auf jeden Fall, das, was aber jetzt gesagt wird, finde ich, wird dann nochmal im Finale ein bisschen wichtig, weil ich weiß jetzt schon deine Worte, das ist hier wieder zu billig, wie Justus später den Tarnum überzeugt. Aber der Brick setzt ihn ja jetzt so ein bisschen unter Druck, dass er auch sagt irgendwie, ja, deine doofe Schwester hätte uns beinahe alles vermasselt. Und dann sagt er so, ja, ich schäme mich. Ja, das will ich dir auch geraten haben. Und sagt ihm dann auch irgendwie, wenn du für mich arbeitest, dann kommst du nicht so leicht aus der Nummer raus. Also, dass er ihm schon klar macht, ich hab dich in der Hand, so ungefähr, ja. Lustigerweise, zufällig, während die Detektive das Gespräch belauschen, guckt so einer so zur Seite, so, das sind doch die beiden Musikpiraten, die, glaube ich, einen Meter neben die sitzen.
Ah, sowas liebe ich.
Ja, genau. Und die lauern nämlich hinter den Büschen. Und das ist natürlich auch sehr praktisch, weil man hat jetzt nämlich alle beieinander und die Jungs, also die drei Fragezeichen, fallen über die her, knebeln sie mit Taschentüchern.
Ja, vor allen Dingen, die müssen wirklich so nah sitzen, weil auch im Hörspiel, es geht so schnell. Ja. Also, oh, das ist so. Und auch hier die Geräusche.
Ja, wieder so. Das war's. Ja. Genau.
Aber wer taucht auf?
Brick.
Und zwar Brick, der ist nämlich schnell die Treppen runtergelaufen.
Aber ich mag auch wieder, jetzt kommt es aber beachtlich, Jungs, beachtlich. Habt ihr gut gemacht, ja. Und Bob sagt, scheiße, er hat eine Maschinenpistole. Ja.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Bösewichte bei den drei Fragezeichen ganz oft Pistolen haben?
Ja, und die Detektive nie. Das ist auch mal so ein Thema gewesen, warum haben die eigentlich nie eine Waffe? Ja, weil sie Waffen ablehnen.
Na gut, das finde ich ja auch in Ordnung, das sind ja auch Kinder.
Ist ja auch richtig, um Gottes Willen, aber da könnte man jetzt wieder so ein bisschen meckern, irgendwie wie dumm sind die Detektive nach 200 Folgen, dass sie immer noch nichts haben.
Ja.
Wie findest du eigentlich diese Kopfrechnungsbegabtheit von Peter, indem er sagt, oh, das sind ja 4 ausgewachsene Männer gegen uns?
Ich finde Briggs Antwort besser, so ist es. Du bist ein Schnellmerker. Auch ein Wort. Ist dir mal aufgefallen, dass so Sachen aus den 80er und 90er so Schnellmerker, dass man sowas gar nicht mehr sagt, so bestimmte Sachen.
Wir hatten jetzt, als wir eine TKKG-Folge besprochen haben, da kommt der Spruch, mein lieber Scholli vor.
Auch das?
Wann hast du das letzte Mal gesagt? Ich habe das eigentlich noch nie gesagt, glaube ich. Aber
doch,
so,
das habe ich schon gesagt.
Mein lieber Scholli?
Na so als, also nicht.
Ach so, ironisch.
So, boah, mein lieber Scholli.
Ja.
Aber da ist auch die Frage, was ist eigentlich ein Scholli?
Ja, habe ich mir noch nie drüber nachgedacht. Naja, auf jeden Fall ist es klar, dass die Detektive jetzt unter Waffengewalt zusammen mit den gefesselten Musikpiraten, diesen beiden Asiaten, auch gefangen genommen werden und in einen Raum eingesperrt werden. Der ist auch noch fensterlos und so alles. Und jetzt wird das auch noch mal ein bisschen auseinanderklamüsert, dass Justus auch sagt, na, eigentlich wissen wir jetzt, wir haben das Nötigste erfahren, dass es wirklich diese beiden rivalisierenden Banden gibt, die eigentlich nur rivalisierend sind, weil die eine ausgeplaudert hat, die Schwester von den Tarnum ist. Und ja, sie wissen jetzt, der Brick hat definitiv bei Galactic immer wieder mal so Masterbänder geklaut oder so.
Und Justus hat...
Obwohl, nee, er hat sie immer kopiert.
Genau, und jetzt das erste Mal geklaut.
Er hat sich dazu hinreißen lassen, ja. Richtig.
Justus und so hat aber keine Angst, denn wir wissen ja, die Hoops sind nämlich noch draußen und rufen ja die Polizei, wenn was ist.
Genau.
Allerdings tauchen sie jetzt auf, denn sie wurden gefangen genommen. Das fand ich übrigens wirklich gut, weil man damit nicht wirklich rechnet. Man denkt doch schon wieder, ja, Reynolds kommt durch die Tür. Oder? Komm, ein bisschen.
Den sage ich ganz gut, dass ich sage, wir haben ja noch eine Hoffnung. Ja. Die Hula-Hoops werden uns retten, da geht die Tür auf, so alle rein mit euch.
Ich weiß ja nicht, ob du das gemerkt hast oder gehört hast. Ich war begeistert von Kommissar Reynolds. Denn,
meinst du den Doppelgänger?
Ja.
Da ist Reynolds. Da ist Reynolds. Mhm.
Das ist die lustigste, beste Drei-Fragezeichen-Figur, die ich je gehört habe. Ich habe noch nie so einen ironischen, lustigen,
am Ende,
tollen Kommissar gefunden.
Am Ende ist es ja wirklich so, dass er in die Tür reinkommt und sagt, so Hände hoch.
Alles. Auch wieder so, ich sitze hier im Büro und steuere es von hier aus und so. Ich finde ihn so witzig, wirklich. Ich habe so gelacht, ja. Warum macht er nur bei, ich glaube, 14 Folgen oder noch weniger? Macht
der, der Horst Frank, der gesprochen hat, der macht nicht so oft mit. Ja, aber
das ist so traurig.
Muss ich mir das mal merken, wenn wir mal wieder eine alte Folge besprechen, dass wir eine Folge mit Reynolds nehmen, bei der du dabei bist.
Ich finde den so witzig, diese Art, wie er spricht und so. Ah, stimmt, beim Doppelgänger war das.
Eine Sache ist noch wichtig, bevor die Hula Hoops in den Raum mit den drei Fragezeichen reingeschmissen werden, findet Peter noch so einen Reklamezettel auf dem Boden, wo sie wissen so, das ist so ein Werbezettel für eine Vereinigung, die Bootlegs vertreibt. Über 1000 Titel, die neuen Topseller und jede Menge Oldies, alles zu sensationellen Niedrigpreisen, woraufhin jetzt die Detektive auch sagen, okay, dann hat aber noch irgendwie den Hintergrund, dass ein großer Boss, ein Drahtzieher, noch dabei sein muss.
Jetzt war ja so eine gewisse Person bei Sex Sandlers.
Und bei Mr. Lara? Nee, glaube ich nicht. Glaubst du, dass es der ist?
Nee.
Also ich habe das Hörspiel schon ungefähr 50.000 Mal in meinem Leben gehört, aber.
Und ich habe jetzt auch das Buch gelesen und das Hörspiel gehört.
Das glaube ich nicht.
Und auch jetzt so beim Lesen des Skripts und auch war der ja so ein bisschen zwielichtig, aber ich denke nicht, dass er das ist.
Ja, aber auch so weit sind wir auch noch nicht, weil das ging mir auch ein bisschen zu schnell im Hörspiel. Die Hula-Hoops werden in den Raum geschmissen, alle sind gefesselt. Und während noch die Tür zugezogen wird, sagt schon der eine, ich habe ein Messer. Ja, so gefühlt, oder?
Gleich. Auch gut, wie es kontrolliert wurde.
Ja, habe ich auch gedacht. Aber gut, da bin ich jetzt gar nicht so streng.
Ja, und dennoch, Bob soll da rankommen. Er hat ja gefesselte Hände.
Ja, aber
und jetzt ist auch witzig.
Das kennt man ja auch so aus dem Samstagmorgen-Cartoon, wie sich so Leute so befreien.
Aber jetzt stelle ich mir so vor, die sitzen ja alle im Raum und können ja hingucken. Mhm. Sie sind ja gefesselt, aber können ja trotzdem hingucken. Und jetzt kommt auch wieder so eine Szene. Los, Bob, beeil dich. So, sie sehen ja, dass das gerade macht. Und er sagt, tu ich ja, und denn ich hab das Messer. Also er sagte, weil die das nicht sehen, weil die blind sind.
Mhm.
Ich hab das Messer.
Ja, ich verstehe.
Ja, so.
Und um ein bisschen diesen Vorgang zu beschleunigen, sagt der Erzähler einen Satz. Ja, bald waren alle, bis auf die beiden Thais, die zum Glück geknebelt waren, befreit.
Genau, das Wort Thais ist auch richtig, kommt sehr oft vor in dem Hörspiel. Thais.
Ja, man überlegt jetzt, wie man fliehen kann. Während sie das überlegen, jetzt hören wir auf einmal eine Stimme hinter der Tür.
Mhm.
Von jemandem, der jemanden ausschellt. Sagt man das so? Also ein bisschen schimpft. So, wie kann man nur so dumm sein, solche Fehler? Und Hörspielfehler, Benjamin?
Oh, ein Hörspielfehler ist das?
Ja, es ist ein Umsetzungsfehler, sagen wir mal so.
Okay.
Weil Justus die ganze Zeit sagt, seid mal still, ich kenne die Stimme, ich kenne die Stimme. Und dann sagt er irgendwann, das ist John Henry Butler. Und Bob sagt auch, ja, stimmt, das ist er. Aber das Hörspiel ist so abgelaufen, eigentlich kann Justus ihn gar nicht an der Stimme erkennen, weil als er im Büro von Mr. Lara war, wurde nur gesagt, John Henry Butler ist da. Und dann sagt Lara, oh, den muss ich empfangen. Und dann geht Justus.
Aber Justus hat doch bestimmt recherchiert.
Ja, vielleicht hat er ihn auch im Treppenhaus noch gehört. Das weiß man nicht. Ja.
Ja.
Aber es ist ein Umsetzungsfehler. Achso, das war übrigens mein letzter Funfact.
Achso. War lustig.
Ja, ne? So,
und so, er will sie jetzt sehen, der Butler.
Butler, genau. Also, der will die unbedingt sehen, aber es kommt jetzt zu einem kleinen Handgemenge. Während die Tür aufgeht,
jetzt
kommt dieses typische auf sie, ja! Und jetzt kommt so eine ambitionierte Schlägerei, würde ich es mal nennen.
Dem hau ich eins auf seinen dicken Bauch.
So, der schläft eine Weile.
Ja. Und die lachen auch alle so billig. Ja.
Und auch die Gegner, die machen ja nichts. Weißt du? Ja, nur die Helden reden, aber so die anderen machen nur, die machen nicht mal, dich schnapp ich mir, du Schwein und so, sondern nur.
Überleg mal, das waren vorhin vier große Männer, jetzt noch der Butler da. So, und das ist alles so.
Aber ich finde witzig, dass Justus so jammert, so, oh, den schaffe ich nicht. Und dann kommt Peter dazu, wieso denn nicht? Der schläft doch schon. Also gibt dir wahrscheinlich auch so einen Handkantenschlag in den Nacken oder so. Justus sagt, danke.
War mir ein Vergnügen.
Nur Tarnum fehlt aber noch und der hat eine MP. Und da kommt Tarnum rein, sagt, Hände hoch. Und Justus sagt, du willst uns doch nicht erschießen.
Raub ist nicht Raubkopien sind nicht gut.
Jetzt kommt
aber
so eine,
Mord ist schlimmer.
Jetzt kommt so eine He-Man-Rede, ne? Was haben wir heute gelernt?
Genau, das ist wirklich so.
Und er sagt auch so, Mord sehr schlecht.
Du sage Polizei, ich euch helfe.
Oh, das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ja, dass er ihm halt sagt, pass auf, ich sag bei der Polizei aus, dass du uns geholfen hast, damit du einfach bessere Karten hast. Aber er könnte auch einfach sagen, nö, und er schießt alle. Aber dieses Gespräch, was vorher mit dem Brick war, der gesagt hat, so, ja, du arbeitest für mich und glaub bloß nicht, du kommst ja aus der Nummer raus, sagt mir aus heutiger Sicht mit erwachsenen Ohren, eigentlich will er das alles gar nicht mehr, aber er kommt einfach nicht von dem Brick weg.
Ah.
Ja.
Und jetzt, Herr Tanem.
Tanem ist ein guter Name. Klingt ein bisschen wie Marvel-Bösewicht.
Ein bisschen schon. Tanem ist gar. Stimmt so, das Wort sieht doch gar nicht so schlecht aus. Tanem.
Ist das der Bruder von Thanos?
Ja.
Der hat den anderen Handschuh.
Jemand sagt Justus, sagt, geben Sie mir den MP. Also gut, hier. So, also man sieht, Justus hat es geschafft. Ja?
Aber er kriegt sie nicht, weil John Henry Butler.
Butler
wirft, nein, tu's nicht, das ist ein Fehler.
Und jetzt, dann so, jetzt probiert er sie doch zu bestechen.
So, pass mal auf. Ja. Also, ich bin ja, ich hab ja ein bisschen Einfluss. Ihr Jungs, wollt ihr nicht ein kleines Taschengeld? Und so weiter. Und ihr drei, ihr Musiker da. Ja, wäre das nicht eine Sache für euch, nicht Charts zu kommen? Ne? Kleine Spitze. Ich hab Einfluss und so alles, ja. Finde ich aber irgendwie witzig.
Naja, Justus sagte nein, danke. Wir machen mit Kriminellen keine Geschäfte. Und jetzt hätte ich gut
dann
gefunden.
Dann nimmt er die MP und schießt ihm ins Gesicht.
Ich hätte jetzt gut gefunden, wenn die hier die Whoopi Goldbergs gesagt hätten.
Was?
Die Whoopi Goldbergs.
Achso, das ist ein Witz, ne?
Ja, lustig, oder? Wie witzig wäre das, wenn die jetzt gesagt hätten, doch, Justus.
Ja, nein, Alter.
Und die hätten sich geschlagen.
Ja, na, stimmt, so irgendwie so. Wir wollen in die Charts. Ja. Aber, das haben wir ja ganz vergessen, im Buch werden die Hula Hoops so dargestellt, die wollen eigentlich gar nicht erfolgreich werden. Die machen eigentlich nur so ihr Ding und die schwänzen auch mal Auftritte oder haben halt so ihre privaten Sachen am Start. Aber die kommen halt so voll sympathisch und super rüber. Die machen einfach nur Musik, aber die wollen gar nichts mit diesem ganzen Business zu tun haben.
So wie es im Echt ja wäre. Ja.
So, jetzt endet das Hörspiel mit folgender letzten Szene. Man findet sich am nächsten Tag bei dem Musikproduzenten
Lara
ein und der hört sich jetzt ein Tape an mit so ein paar Demos von den Hula Hoops.
Das ist total begeistert.
Richtig schlechte Musik. Das ist mir heute wirklich aufgefallen, wie ich es gehört habe, das ist richtiger Müll.
Aber er sagt, sie kommen ganz groß.
Da sind so 2-3 Hits dabei. Ja. Und Justus fragt so, na, wie finden Sie das? Und hervorragend, ja. Und Garfield ist auch wieder dabei und sagt, gehe ich jetzt also recht in anderen Last? Mr. Sandler, es wäre mir ein Vergnügen, mich mit Ihnen über einen Plattenvertrag zu unterhalten. Und dann witzig, er sagt, sind Sie interessiert? Und Garfield sagt, nein.
Das wäre witzig.
Natürlich sagt er ja. Dann freuen sich alle. Peter brüllt, wir haben es geschafft. Alle lachen im Hintergrund.
Bob kriegt seine 5 Euro wieder.
Da muss man jetzt sagen, das ist ein bisschen albern. Garfield sagt so, hier, Bob, das ist dir Mr. Lehrer schuldig. Im Buch gibt Sex ihm das Geld. Er sagt, hier, Bob, die 5 Dollar. Das ist Sex und nicht der Mr. Lara. Ja?
Was wenn das so besser? Ich find's schon besser, wenn Sex macht, so, weil das.
Ja, was hat denn der Mr. Lara damit zu tun?
Weil ich auch so denke, jetzt kommt er ja richtig eklig rüber, so der Millionär gibt ihm 5 Dollar.
Stimmt, es ist eigentlich geiler, wenn es ihm seinen Chef gibt und nicht so der irgendwie, pass auf, ich mach jetzt mit den Hula Hoops bei 32
also
Millionen
Sandler
Dollar.
Also Sandler so als Dank, guck mal, wegen dir habe ich den Plattenvertrag und so als Gag so hier.
Das stimmt. Oder? Ja, und Bob sagt das so, wofür denn? Also für diese 3 miesen Kassetten und so, das ist ja wohl drin, ne? Und Bob sagt auch so ein bisschen, das ist so wie wir damals beim Tankstellenjob, wo wir nur so 50 Mark bekommen haben, weil wir da bei 32 Grad in der Sonne das Unkraut gejätet haben, ohne Wasser.
Tolle Geschichte, werden wir auch mal erzählen.
Haben wir, glaube ich, schon dreimal erzählt. Aber wir können sie gerne nochmal erzählen, sie ist immer wieder gut. So. Ja.
Vor allen Dingen, er hat jetzt 5 Dollar. danke, das kann ich heute Abend gut gebrauchen.
Ja, das ist das Trinkgeld.
Und jetzt Josef, mit der Freude schick essen gehen? So, mit 5 Dollar. So. Nee, ins Kino, aber du denkst natürlich nur ans Essen. Was macht übrigens deine Idee? Maxi lacht.
Man merkt überhaupt nicht, dass du aus dem Hörspielskript vorliest. Sind das alles deine Notizen?
Ja, alles meine Notizen. So, ja, weil den Abschlussgag, den muss man wirklich so vorlesen.
Ja, den muss man zelebrieren. So, ja.
Ernährungsprogramm bitte. Also, von mir aus kann es losgehen. Ich bin am Verhungern.
Also, wenn das so ist.
Also, ich bin jetzt Mr. Lara. Ja.
Ich lade euch alle ein zum Essen. Und ich möchte, dass Justus mal wieder so richtig schön satt wird.
Adios, au revoir. Goodbye. Yes.
Und der Kellen auch.
Genau.
Und Monte.
Dann schalten wir so ins Gefängnis so rüber, so in so einem Blick.
Und der Wärter mit dem Schlüssel gegen die Tür.
Ja. Ja, und dann kommt die Abspannmusik und wir sind raus aus der
Nummer. Aber wir haben ja schon mal gesagt, dass der Lacher für Kinder, das hat ja immer so ein positives Ende.
Wobei ich muss sagen, das war gerade ein bisschen befreiend.
Ja.
Nee, Benjamin.
Gut.
So. Fazit?
Fazit.
Das Fazit.
Mir ist aufgefallen, dadurch, dass wir immer schon so viel zwischendurch erzählen, ist das Fazit eigentlich ganz oft Quatsch.
Das ist für den Arsch, oder?
Ja. Also deswegen fasse ich heute mal schnell zusammen. So. Die Stimmen fand ich fast alle gut, bis auf 2, 3, wo es wirklich Aussetzer gab. Die Musik fand ich in dieser Folge wirklich schlecht, unterer Durchschnitt. Geht bei den 3 Fragezeichen viel, viel besser. Die Handlung an sich finde ich so semi-spannend. Einige Szenen hätte man sich sparen können und dafür andere vielleicht mehr ausbauen oder länger. Oder halt, wenn so die Verfolgungsjagden sind, die spannende Musik. Aber dieses Problem an den 3 Fragezeichen kennen wir ja, dass die Verfolgungsjagden und sowas einfach nicht gut umsetzen können. Da muss ich wirklich sagen, das können fast alle Serien besser. Außer es ist vielleicht nur, ja, sagen wir mal, ein Hörbuch, wo keine Geräusche vorkommen. Da können das vielleicht die 3 Fragezeichen besser. Deshalb, um es abzuschließen, das Buch fand ich insgesamt sehr schlecht wegen diesem Klischee. Scheiß, der da vorkommt, der zum Glück im Hörspiel nicht ist. Deswegen gebe ich dem Buch nur 3 Punkte. Und dem Hörspiel kann ich aber auch nicht mehr geben als 5 Punkte.
Okay. Also ich habe es ja auch schon ein paar Mal jetzt gesagt. Ich weiß, dass ich damals so auch in den Jahren 2008, 2009 habe ich mal alle Crimebusters auch so nachgeholt, die ich noch nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Und das war eines der schlechtesten Bücher, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Weil mir gefiel der Schreibstil nicht, mir gefiel dieses Ganze, auch was man gar nicht so im Hörspiel merkt. Im Buch begegnen die zum Beispiel diesen Musikpiraten am Anfang von diesem Flohmarktstand, sag ich jetzt mal, viel öfter, aber es kommt nie eigentlich zu so einer spannenden Auseinandersetzung, weil die dann immer flüchten. Also die begegnen denen öfter und dann sind die einfach wieder weg. Nur mal das. Und das Buch ist aber wirklich in meinen Augen einfach. Ich fand es halt anstrengend und langweilig damals. Und auch so diese, wie wir schon gesagt haben, so diese aufgesetzte Coolness und so ein bisschen, man hat probiert, da so Popkultur reinzuziehen, so beziehungsweise diesen Lebensstil damals von den Kids der 80er Jahre und so, hat mir alles nicht gefallen. Das Hörspiel wiederum, muss ich sagen, mag ich sehr. Heute vielleicht nicht mehr ganz so doll wie damals, weil ich finde, es ist auch wirklich leicht trashig. Es hat so eine trashige Note. Gut finde ich das Zusammenspiel mit den 3 Fragezeichen. Bis auf die eine oder andere Ausnahme sind alle Sprecher auch gut. Die Story ist jetzt auch nicht die beste, aber ich finde, sie ist nachvollziehbar. Auch für Kinder, finde ich, ist sie nachvollziehbar.
Ja.
Na, doch schon. Und was man aber halt merkt, die Folge ist halt, was das Technische und so angeht, schlecht gealtert. Ich meine, klar, wir sind alt genug, dass wir diese Bootlegs Thematik kennen und so alles, aber so im Streaming-Zeitalter und so kann sich, glaube ich, ein Jugendlicher von heute da schlecht reinfinden. Oder wahrscheinlich denkt er auch irgendwie so, oh, die Folge ist aber aus einer anderen Zeit. Und das merkt man hier auch ganz doll, wie ich finde. Aber im Endeffekt finde ich das Hörspiel unterhaltsam. Ich höre es auch immer noch gerne. Ist nicht einer meiner Favoriten, aber eine der besseren Folgen. Und meine Wertung ist, dem Buch habe ich jetzt aus meiner Erinnerung heraus 2,5 gegeben und dem Hörspiel 7,5.
Ich habe leider nur dein Hörspiel benotet.
Achso, du hast...
Weil ich nicht wusste, wie gut du dich noch erinnern kannst.
Ja.
Deswegen habe ich dir eine 6 gegeben beim Hörspiel.
Tja, leider 7,5. Beim Buch habe ich getroffen, habe ich dir eine 3, habe ich eine 3 geschätzt. Und beim Hörspiel leider eine 6.
Naja, ist ja fast.
Fast. Aber ich habe gedacht, dass du es unterhaltsamer findest.
Wie gesagt, also du hast ja hier jetzt gerade schon wieder eine Rede gehalten. Ich sage, ich halte mich extra kurz. Also es ist wirklich auch die Soundkulisse und so manche Sachen. Wie gesagt, ich hätte das Hörspiel besser gefunden, wenn die ganzen Hoops, die ganze Szene rausgeschnitten wäre. und sich nur so auf das andere konzentriert hätte und dafür die Zehen länger und so.
Aber ich finde es gerade gut, dass es diese Begegnung mit den Hoops gibt, weil wir haben uns ja schon öfter mal so darüber unterhalten, dass die irgendwie nie Gleichaltrigen oder so begegnen oder dass man denkt, haben die überhaupt noch andere Bekanntschaften und Freunde? Und da finde ich diese Begegnung relativ erfrischend. Auch dieses, dass Bob dann auch so mit denen meckert, irgendwie, ja, was macht ihr hier? Und ja, ich bin ganz geknickt, Bob, ja, ich auch und so.
Da sind die mir aber, das ist viel zu kurz. Also warum sollen sie denn die Detektive retten und so? Die haben doch gar keinen Bezug.
Ja, aber du hast immer noch im Kopf dieses normale Bild, was du von den Detektiven jetzt im Laufe der letzten 2,5 Jahre gesammelt hast. Da fällt das natürlich komplett raus, wenn du das jetzt schablonartig auf den anderen aggressiven Bob legst, den du kennst.
Nein, ich meine, warum die Hoops die Detektive da retten wollen und so eine Sache.
Ja, weil sie sich vielleicht vor dem Auftritt drücken wollen oder so.
Also,
Ich weiß es nicht. Ja, aber ich kann dieses Hörspiel halt gut einordnen, was den zeitlichen Faktor angeht. Also, dass ich genau weiß, in welcher Phase das erschienen ist und so alles. Ja. Vielleicht war einfach zu dem Zeitpunkt 3 Fragezeichen noch einfach nicht mehr so interessant für die Hörer. So Hörspielfolge 52, darfst du auch nicht vergessen, so spätestens Anfang der 90er ging ja auch der Trend dann Richtung mehr so, dass die Kids zu Hause so Computerspiele und so langsam hatten und so alles. Und hier fing ja langsam die Zeit an, wo Hörspiele, ja, wo der Hörspielboom aufhörte. Gut, ich hätte noch eine Amazon-Rezension.
Oh, hast du doch eine gefunden.
Ja, eine vom 19. Okay. Dezember 2020, eine 5-Sterne-Bewertung. Ja. Zu dieser Folge Musik beraten.
Ja.
Ich werde keinen Kommentar darüber schreiben, ob der Teil gut ist. Ich mag alle Teile der 3 Fragezeichen und jeder sollte da selbst entscheiden.
Was für ein Scheiß-Kommentar.
Wir hören die Teile zum Einschlafen oder wenn wir etwas von Lego zusammenbauen. So hört man dann auch mal das Ende. Versand und Verpackung waren super.
So hört man denn auch mal das Ende. Sonst nicht oder was, wenn ich... Beim Joggen höre ich nicht das Ende.
Ich lese dir mal eine andere 5-Sterne-Bewertung vor, und zwar über unseren Podcast vom 15.09. Einfach mal danke, Herzchen. Ich höre gerade alle Folgen durch, bin beim Halloween-Special 2020. Ja. Also ein wenig Stoff bleibt glücklicherweise noch. Ja, stimmt, seit Halloween 2020 haben wir, glaube ich, 3 Folgen aufgenommen. Ihr redet, wie euch der Schnabel gewachsen ist, und das finde ich mega. Da ich im selben Alter bin, kann ich so vieles nachfühlen. Ihr bringt mich zum Lachen. Herzlichen Dank dafür in dieser Corona-Tristesse. Noch ein Herzchen. PS, Thomas hat eine wirklich tolle Stimme.
Oh.
Das steht da wirklich.
Ja, ich glaube dir das.
Ja, super, ne? Ja. Ja, über so eine Rezension würden wir uns persönlich freuen.
Ja.
Ja. Einfach auch gerne mal bei Apple uns 5 Sterne geben, weil im Moment haben wir 82 Bewertungen bei Apple Podcasts und sind nur bei 4,6. Finde ich
ein
bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich mal hier gucke bei einem konkurrierenden 3-Fragezeichen-Podcast, wo ich nicht den Namen sage, mit 494 Bewertungen, okay, haben sie 4,7.
Wenn wir Ende des Jahres 5,1 Stern haben, kriegt ihr alle von uns 20 Euro.
Sehr gut. Ja. Also strengt euch an. Hm? Gut, Benjamin, wollen wir jetzt noch ein bisschen plänkeln oder wollen wir den Sack zumachen?
Nee,
reicht für heute, oder?
Also dafür, also ich muss sagen, der Start, der war super. Da waren wir richtig fröhlich und gut drauf. Und aber der Schluss war...
Aber ich muss, trotzdem muss ich sagen, weil so sind ja eigentlich alle Folgen mit uns beiden. Hm. Ich glaube, wir können es noch.
Es war gut. Zwischendurch. Wie gesagt, wir müssen mal überlegen, aber das haben wir jetzt schon... Wir sprechen natürlich auch privat über unseren eigenen Podcast und wir sagen immer, dass uns auch auffällt, dass hier so das letzte Drittel so, dass wir da so ein bisschen abstürzen.
Ja.
Und wir haben aber noch keine Lösung gefunden, aber wie man, ja?
Pass auf, der Trick ist nämlich, das merke ich nämlich selber, als jemand, der selber Podcast hört, auch das Interesse von den Hörern lässt danach. Das heißt, sie merken das gar nicht mehr. Weil das merke ich immer, wenn ich einen langen Podcast höre, zum Schluss höre ich auch nur noch so halb zu, dass ich das gar nicht mitkriege, dass die auch keine Lust mehr
haben. Dann spielt man Xbox, liest ein Buch dabei.
Ja, genau, das heißt, ich glaube, die meisten merken das gar nicht, diesen Qualitätsabfall.
Also ich glaube auch, aber du hast recht, auch wenn ich einen Podcast höre, man lacht so die ersten 20 Minuten und zum Schluss hört man gar nicht mehr zu und dann sagt man, wir waren ein lustiger Podcast.
Genau. Richtig, deswegen, Benjamin, mach dir da nicht so viel Gedanken. Okay. Das heißt, alle, die jetzt hören, sind ungefähr auf dem gleichen Level wie wir, was die Begeisterung angeht, und würden trotzdem noch 5 Sterne geben. Und
viele schlafen ja auch ein.
Genau.
Und kennst du das auch, wenn man einschläft, wenn man jetzt irgendeinen Podcast hört oder sowas, dass man dann auch immer wieder da anfängt so und 10 Minuten nochmal hört, die man schon gehört hat.
Ja, natürlich geht das.
Oder bei Hörspielen. Dann denkst du so, ach, da habe ich ja aufgehört. Und dann hörst du so 10 Minuten und denkst so, ah, oh nee, das habe ich ja doch schon gehört. Ja. Ich hasse das.
Sehr schön. Das Schöne ist auch, dass wir uns eigentlich schon eine Woche wiedersehen und nochmal eine Folge aufnehmen.
Hey! Und zwar der
bucklige Goldzwerg.
Der bucklige Gaukler. Vielleicht mit Olli. Wir wissen es noch nicht.
Nein.
Witzig.
Ich fand das gerade schön, nur wir beide. Ja. Ich würde das gerne erst machen.
Wollen wir ihn erstmal wieder rausschmeißen?
Ja, der wird mir langsam auch zu gierig.
Ja, und außerdem hat er auch so viele Hörer und Fans. So.
So, liebe Freunde, noch nicht abschalten. Ich habe noch heiße Informationen für euch. Ein lieber Hörer von uns hat uns gefragt, ob wir so nett sind und in unserem Podcast eine kleine Werbung machen für ihn. Und zwar, der gute JJ wird nämlich am 13.11. ein Münchner Fantreffen veranstalten. Ja, genau, nämlich für 3-Fragezeichen-Fans. Das Ganze sieht so aus. Es soll halt so ein Fan sein aus allen Generationen. Es geht um alle Themen rund um die Serie und andere Hörspiele. Treffpunkt bzw. Tag der Veranstaltung ist Samstag, der 13.11.2021 ab 15 Uhr. Die Adresse ist der Nachbarschaftstreff Theresia. Das ist direkt an der Theresienwiese in der Pfeuferstraße 3 in München. Der Raum ist groß, hat Stühle, Tische, eine Küche und Toiletten. Ja, ich glaube, sie dürfen maximal 25 Personen in den Raum lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr dürft euch auch Verpflegung selber mitbringen, außer Alkohol. Und die 3G-Regel muss natürlich mit eingehalten werden. Ja, ihr könnt euch bis zum 7.11.2021 anmelden. Ihr findet das Ganze auch auf Facebook. Ja, da hat Jakob Mühldorfer in der Gruppe die 3 Fragezeichen bei Facebook diesen Post hinterlassen. Und wie gesagt, JJ hat uns gefragt, ob wir so nett sind. Ich gucke gerade nochmal, ich mache das natürlich super professionell nebenbei, ich bin auch überhaupt nicht vorbereitet. Ein paar 3-Fragezeichen-Fans, die erstmal hier ein Fantreffen in München veranstalten wollen. Fan-Talk rund um die Serie. 15 Uhr, checkt das doch einfach mal. Der JJ würde sich sehr noch über ein paar Leute freuen. Gute Nacht.
Hat Spaß gemacht.
War schön gewesen, wir hören uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.
Und das nächste Mal bei Die Zentrale.
Ich sag's einfach mal, wie es ist. Wir sind heute Huren. Du musst jetzt wirklich, also ich mache jetzt so lange weiter, bis du wirklich in die Klinik gehst. Ne? Für diesen Fehler.
Es tut mir so leid, wirklich. Es kommt nicht wieder vor.
Die Leute, die diesen Podcast hören, die freuen sich ja an unserer ehrlichen, unverblümten Meinung. Hier wird auch mal gesagt, wenn Justus Jonas scheiße ist. Mhm. Ja?
Was war die letzte zu dritt Zentrale?
Ich glaube, Signal aus dem Jenseits.
Wow, das ist wirklich schon eine Weile her. Das ist
echt lange her.
Ich glaube, der Phantomsee.
Ja, ich glaube auch.
Nee, das war die erste, die wir zu dritt gemacht haben. Aber da habe ich mir schon gewünscht, es wäre die letzte.
Ich auch.
Check.
Ich habe gewünscht, also eigentlich, dass das Projekt vorbei ist.
Wenn ich jedes Mal 1 Euro bekommen hätte, wo ich den Satz gehört habe, es war der beste Witz, den du je gemacht hast, Thomas, hätte ich 1 Euro.
Hättest du 2. Ja, 2
Euro. Also du hättest nicht 100.000 Euro, aber du hättest 2 Euro.
Das ist aber schon ein bisschen eklig von ihm, wenn man mal ehrlich ist. Weil selbst wenn er das weiß, könnte er sich doch mit dem zusammen freuen. Ja, das habe ich auch rausgefunden.
Also du meinst jetzt, der alte Justus, der hätte jetzt eine Gitarre genommen und lustig getanzt dabei.
Das ist gerade richtig ehrlich. So, das wäre jetzt übrigens extrem unfair, das Hörspiel weiter zu bereden, während Olli sich kurz auf Toilette erfrischt.
Ist das unprofessionell,
oder?
Ist das
vor allem,
da geht der Gott.
habt Anregungen, Lob oder Kritik, dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 409 3 08. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat, zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotzundwasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich.